Jetzt ist sie vorbei, die Bundesliga-Saison bei den Männern. Und wir wollen mal etwas Neues versuchen hier im Rasenfunk. Ich begrüße euch zur großen Awards-Show. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich sagen. Aber zuerst müsst ihr natürlich wissen, wer meine Gäste sind. Und das sind niemand Geringeres als Tobias Escher, der schon wieder ein neues Buch herausgebracht hat. Und Caro Kipper, wo wir immer noch auf das erste Buch warten. Aber das können wir gleich diskutieren nach dem Intro.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Aber wir wissen ja, dass zu viele Leute bla 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 machen. Man muss sich die Statistik anschauen, man muss das realistisch sehen und dann ist gut.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße im feinen Zwirn Caro Kipper. Hallo Caro.
Hallo Max, hallo Tobi. Alle bereit für die Awardshow?
Ja, wir haben uns ein bisschen in Schale geworfen, das muss man dazu sagen. Sehr schön, dass ihr auch mitgemacht habt. Vielen Dank dafür. Ja, wir warten auf dein erstes Buch, Caro. Vielleicht überlegst du dir schon mal ein Thema. Ich würde es lesen auf jeden Fall.
Ja, vielleicht so ein bisschen was Fantasy angehauchtes, wo wir Sport und irgendeine mittelalterliche Fantasy-Welt verbinden. Das könnte ich mir vorstellen.
Oh, schreib doch bitte Heated Rivalry auf Fußball. Und dann gucken wir einfach mal, ob das auch ein popkulturelles Phänomen auslöst.
Das kriege ich nicht besser hin.
Okay. Und ebenfalls hier ist Tobias Escher und er hat ein neues Buch geschrieben. Und das ist jetzt tatsächlich erst ganz brandfrisch erschienen. Die Zukunft des Fußballs. Tobi, schön, dass du da bist und sag uns doch auch gerne kurz, um was es in dem Buch geht.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Das Fantasy-Buch würde ich übrigens sofort lesen. Meine Schwägerin hat auch so ein Buch geschrieben, so eine Art Heated Rivalry im Fußball. Die ist auch Autorin und hat sowas schon mal geschrieben. Maike Voss. Die Zukunft des Fußballs, wie KI und Big Data den Fußball verändern. Da geht es um KI und Big Data im Fußball. Also wo kommen eigentlich die Daten her, wenn wir von Zweikampfquote, wenn wir von Passquote und sowas sprechen. Und dann, was kann man mit diesen ganzen Daten machen? Weil da kommt mittlerweile relativ viel künstliche Intelligenz auch zum Einsatz, um diese ganzen Datenberge auszuwerten. Und darum geht es in diesem Buch.
Und ist das mehr als, ist das dementsprechend dann mehr als heiße Luft? Weil viel, was ja sonst so mit KI einem benannt wird, sind ehrlicherweise, oft ist es gar keine KI, sondern ein ganz normaler Algorithmus und vieles davon hat noch nicht so den krassen Mehrwert. Ist es im Fußball anders?
Das muss man erstmal dazu sagen, dass dieser KI-Begriff, wie man ihn weitläufig benutzt, eigentlich nicht der KI-Begriff ist, wie er in der Wissenschaft benutzt wird. Du hast ja gerade gesagt, Algorithmen sind da ein großes, heißes Thema. Nicht nur halt diese ChatGPT-Dinger. Zum Beispiel ChatGPT darf beim FC Bayern gar nicht benutzt werden, weil aus Datenschutzgründen, die haben ihre eigenen KI-Bots, die haben ihre eigenen Chatbots aufgebaut. Aber wenn wir dann im Bereich Daten sind, kannst du ja gucken, Fußballspiel mit den Tracking-Daten, die wir jetzt haben, das sind über 4 Millionen Datenpunkte pro Spiel. Mhm. Und da dann einfach mal ein Computerprogramm drüber laufen zu lassen, zu schauen, was sind da für Muster, die man finden kann in diesen Daten. Das geschieht immer häufiger. Und gerade im Bereich Fitness ist da extrem viel in den letzten Jahren passiert. Also da geht viel über mithilfe von KI, mithilfe von Datenlösungen, Verletzungen, Vorbeugen und so weiter und so fort. Steht alles im Buch drin.
Okay, allerletzte Frage, sorry, das Thema interessiert mich, aber wie schwer war es in dem Bereich zu recherchieren, weil gerade wenn jemand einen Vorteil hat durch Wissen, dann will er den ja in der Regel nicht gerne teilen.
Lustigerweise gar nicht so schwer. Ich habe mit wirklich, ich glaube, an die 50 Leuten gesprochen. Ich bin auf Konferenzen gereist und ich habe auch mit Leuten tatsächlich gesprochen, die in den Vereinen arbeiten mit diesen Daten.
Cool.
Und da ist aber der häufigste, also zwei häufige Sätze, die man gehört hat. Wir sind nicht so weit, wie wir sein sollten. Also ich habe auch zum Beispiel mit Ted Knudsen gesprochen, der Gründer von Statsbomb, der mir gesagt hat, wenn du halt heute die klassischen Daten, also Passdaten, Expected Goals, wenn du damit ordentlich arbeitest, bist du immer noch besser als 95% aller Fußballvereine. Und das stimmt, glaube ich, auch. Also ich glaube, da wird dann auch manchmal, werden dann Sachen eingesetzt, wo dann KI draufgeschrieben wird, einfach damit man nach außen sagen kann, wir haben irgendwas, wo wir KI draufgeschrieben haben. Aber es gibt auch wirklich da sehr, sehr spannende Lösungen in dem Bereich. Gerade, wie ich gerade gesagt habe, Verletzungsdiagnose, Verletzungsvorbeugung, auch wie kriegen wir die Fitnesswerte der Spieler hoch. Und das merkt man auch, wie viel sich da getan hat in den vergangenen Jahren. Also die Fitness ist doch so ein Punkt, wo sich der Fußball nochmal extrem weiterentwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur mit diesem Buzzword KI zu tun, aber viel halt mit computergestützten Verfahren.
Darf ich auch noch eine Frage stellen? Du hast schon gesagt, Tobi, dass Datenschutz beim FC Bayern eine Sorge ist, was ChatGPT angeht. Aber auch, was ich mich immer frage, du sagst, es sind 4 Millionen Daten. Ist nicht auch, gibt es da auch Bedenken, was Datenschutz bei den Spielern angeht? Weil das sind ja einfach so viele Daten von einem Individuum.
Das ist ja alles über ihre Verträge abgeregelt, also dass die Spieler dann auch während den Spielen halt diese Daten entnommen werden. Ihr kennt ja auch alle diese Brustgurte, die die Spieler tragen, diese BHs, wo ja dann hinten die Tracker drin sind, womit dann eben auch die Vereine ihre eigenen Tracking-Daten erheben. Ich habe jetzt durch zum Beispiel wieder gesehen, André Kramaric hat sein Trikot ausgezogen, hatte kein BH drunter. Es gibt also noch Spieler, die sich dagegen wehren, diese Dinger zu tragen, weil eigentlich ist das verpflichtend. Max Kruse hat ja auch bis zum Schluss sich gewehrt, diese Dinger zu tragen. Also da gibt es schon noch Spieler, die sagen, die wehren sich, aber das sind, glaube ich, weniger Datenschutz als ästhetische Gründe, weil sie die Dinger einfach nicht tragen wollen. Aber grundsätzlich kommst du damit nicht weit. Was ein Thema ist, das habe ich aber über Forscher dann wieder erfahren, ist das Thema Gendaten. Da sind nicht alle Fußballer damit einverstanden, dass eben genetische Daten von ihnen erhoben werden, was aber auch immer stärker geschieht, um zum Beispiel die Ernährung von Spielern zu leiten, werden bestimmte Gensequenzen sequenziert. Damit kannst du zum Beispiel bestimmen, wie schnell Kaffee wirkt. Zum Beispiel bei mir wirkt der Kaffee immer sehr stark auf den Magen. Das ist tatsächlich genetisch bedingt. Und sowas kann man heutzutage rausfinden, damit man zum Beispiel genau guckt, was braucht ein Spieler wann. Oder auch um allein schon Ernährungskrankheiten, Laktoseintoleranz, Glutenintoleranz und sowas zu entdecken.
Okay, ich bin total gespannt auf das Buch. Jetzt bin ich richtig angefixt, Tobi.
Ich auch.
Sehr, sehr gut. Es ist verlinkt in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich habe auch Hold Me Tight von Maike Voss verlinkt in den Shownotes. Also das ist Heated Rivalry für Fußball. Aber wie ich sehe, war schon Spiegel-Bestseller, bevor es hier verlinkt wurde. Also hat wohl schon sein Publikum gefunden. Ja, wir wollen gleich auf die Saison zurückblicken. Ganz kurz würde ich aber gerne mit euch noch über diesen 34. Spieltag gerne sprechen wollen. Am Ende wurde die Tabelle nahezu durchgewirbelt. Haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, die Plätze 11, 12 und 13, die haben sich verändert. Also richtig, richtig krass. All das, was wir uns erhofft haben. Drama oben, Drama unten. Caro, wie war dieser 34. Spieltag für dich?
Ich habe mich auf ein Einzelspiel fokussiert. Und zwar, ich habe Wolfsburg gegen St. Pauli geguckt. Und St. Pauli ist einfach dem Abstieg entgegengesiegt, so muss man es dann doch sagen. Und wer hätte es gedacht, Dieter Hecking hat mit Wolfsburg sehr spät aber die Kurve bekommen. Und auch wenn ich jetzt auf die Relegation blicke, vielleicht wird es ja Hannover 96. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Relegationsduell. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht so richtig, wie ich über Wolfsburg reden soll, weil ich wollte gerade sagen, es ist ja beeindruckend, wie sie die Kurve noch bekommen haben. Und das ist es auch auf eine Art und Weise.
Willst du etwa aber ein goldenes Känguru vergeben? Können wir gleich drüber sprechen.
Nein, ja. das war nicht überraschend, das Spiel. Es hat sehr die Entwicklung der letzten Wochen angedeutet. Aber ja. Als Eriksen den Elfmeter verschossen hat, habe ich euch schon im Vorgespräch erzählt, da dachte ich, ach Mensch, ja, vielleicht jetzt. Und dann ist mir aufgefallen, St. Pauli hat genau einmal diese Saison 2 Tore in einem Spiel geschossen und das war gegen Werder Bremen. Das werden sicherlich keine 3 Tore hier heute.
Ja gut, man hat ja schon oft Wunder erlebt am letzten Spieltag, aber eben Tobi genau am letzten nicht und es gab zwar dann schon ein paar interessante Ergebnisse, also dass Gladbach gegen Hoffenheim zum Beispiel 4-0 gewinnt, war interessant, auch wie das Leverkusen versaubeutelt hat gegen den HSV, weil der VfB hinten raus noch das 2-2 gegen Eintracht Frankfurt kassiert, aber so diese Magie, die letzte Spieltage haben und ich erinnere mich noch, du warst ja mit dabei Tobi, als wir unter anderem über diese Meisterschaft gesprochen haben, die Bayern noch geholt hat in Köln, weil Dortmund zu Hause gegen Mainz verloren hat. Da haben wir, glaube ich, eine komplette Stunde lang nur über das Dortmund-Spiel gesprochen am Beginn der Sendung. Also so magisch war dieser 34. Spieltag jetzt nicht.
Nein, das hat sich ja auch vorhin schon angekündigt. Die meisten Entscheidungen waren gefallen. Dann haben auch noch die Teams ihre Form bestätigt der vergangenen Wochen. Das hat Caro ja auch sehr gut gesagt. Zum Beispiel Hoffenheim hat ja auch zuletzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Sie hatten ein starkes Spiel in Stuttgart zuletzt, jetzt aber nicht mehr diese Form halten können und dann untergegangen. Und dann war auch vorne relativ schnell auch die Luft raus, auch dadurch, dass Freiburg ein starkes Spiel gemacht hat gegen eine Leipziger Mannschaft, die offensichtlich schon im Urlaub war, so gefühlt. Ich habe dann nur die Tore davon gesehen, aber das war schon sehr luftig verteidigt im eigenen Strafraum bei Standardsituationen. Und dann war der ganze Fokus auf unten. Ich fand, Wolfsburg gegen St. Pauli war sogar ein sehr unterhaltsames Spiel, 60 Minuten lang. Also das muss man sagen, ich habe das an einem Einzelspiel gesehen und das war schon sehr unterhaltsam dafür, dass es so um viel ging. Wolfsburg auch hat ja auch einige Chancen liegen lassen. Man war schon zwischenzeitlich so, okay, die lassen so viel liegen jetzt, das wird nichts mehr.
St. Pauli auch, Lattenschuss.
St. Pauli auch, genau. Und das war ich. Das war dann auch diese eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, diese Hotunji-Szene, wo St. Pauli eben auch das wirklich sehr gut macht, rechts eine Überzahl bildet, schönes Dreieckspiel, freispielt und dann der Ball in den Strafraum kommt. Hotunji muss eigentlich nur noch den Ball reinschieben. Also er ist wirklich frei vom Torhüter und der Torhüter ist, Grabara ist auch schon so aus dem Tritt gekommen und er trifft den Ball nicht. Und wenn du halt die St. Pauli-Saison in so eine Nussschale fassen willst, dann musst du nur diese Szene nehmen, weil das war St. Pauli in Reinkultur. Gut rausgespielt, alles okay und dann vorm Tor komplett versagt.
Ja.
Vielleicht können wir bei Freiburg schon erst einen Award vergeben, und zwar den Fluchbrecher des letzten Spieltags Award. Freiburg hat am letzten Spieltag gewonnen. Nein!
Ja, stimmt, tatsächlich. Der Fluchbrecher des letzten Spieltags Awards. Ja, ich werde das mal aufschreiben. Wie findet ihr denn, sollte man mit dem letzten Spieltag denn so in einem größeren Rahmen umgehen? Also wir haben jetzt ja auch in der Sendung, werden wir jetzt anders über also den Spieltag eigentlich fast gar nicht sprechen. Das ist jetzt nicht so neu, das war schon öfter so im Rasenfunk. Aber wir wollen auch ein neues Konzept machen, aber es gibt da jetzt für die Verantwortlichen schwierige Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, prototypisches Beispiel dafür, Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach. Wie sehr, Caro, würdest du denn jetzt dann so ein 4:0 gegen Hoffenheim da mit reinrechnen? Weil man, das ist der letzte Eindruck, der bleibt und der war natürlich super stark.
Also du fragst mich, wie sehr der letzte Spieltag meine Bewertung beeinflusst hat.
Ja, genau.
Also in meiner persönlichen Hitliste, die ich für diese Sendung erstellt habe, hatte das schon einen großen Einfluss, weil ich habe oft zwischen zwei geschwankt und habe mich dann jetzt für die entschieden, die mich am letzten Spieltag mehr überzeugt haben. Aber ich glaube, den groben Eindruck, also du hast Gladbach angesprochen, wir werden mit Sicherheit auch über Eintracht Frankfurt reden, die noch einen Unentschieden geholt haben gegen Stuttgart. Das verändert jetzt aber, glaube ich, von niemandem die Meinung über Frankfurt. Mhm. Und ja, Hoffenheim vielleicht schon. Also man Hoffenheim dachte ich lange, das ist so die Känguru-Mannschaft, heißt es ja in unserem Ranking. Aber ja, hat dann doch nicht so den phänomenalen Sprung hingelegt seit der letzten vergangenen Saison, wie man vielleicht nach der Hinrunde gedacht hat.
Ja, wir sind schon mitten in der Diskussion, ich merke das schon. Aber es ist nicht so ganz einfach. Auch Werder Bremen zum Beispiel auch ein super Beispiel. Also da werden wir natürlich auch in den Royal-Folgen dann auch drüber reden, die wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, ab Mittwoch losgehen. Ab Mittwoch erscheinen jeden Tag wieder zwei Vereinsrückblicke oder eben, ihr wisst ja, Taktik, Schiri und Torhüter machen wir auch noch mit dazu. Da werden wir natürlich darüber auch sprechen. Aber Bremen ist da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Dieses Spiel gegen den BVB ist dann letztlich nicht so entscheidend, hat aber manche Eindrücke dann bestätigt und dann ist die Frage, was machst du eben aus dieser Kombination aus? Wir sind auf Rang 15 gelandet und nicht abgestiegen, wir haben aber nur 32 Punkte geholt und ehrlich gesagt, das letzte Spiel war genauso wie alle anderen. Also nach dem, was ich davon gesehen habe, nur Ausschnitte. Ich weiß nicht, Tobi, musstest du es wieder analysieren?
Ich habe es gesehen tatsächlich ganz und das war so auch wieder die Saison in der Nussschale. Ganz okay Ansätze, taktisch in Ordnung, aber nach vorne ohne jede Durchschlagskraft und hinten dann mit den entscheidenden Fehlern. Aber das ist dann immer die Schwierigkeit, gerade bei so, was du jetzt auch machst mit den Awards, dass man sich nicht zu sehr von dem auf Neudeutsch Recency Bias, also dass man sich nicht zu sehr durch das leiten lässt, was zuletzt passiert ist. Weil das, was in der Hinrunde war, ist gefühlt auch schon wieder weg. Da musste ich auch jetzt dreimal noch gucken, okay, was war denn das Spiel des Jahres? Was gab es eigentlich für geile Spiele dieses Jahr? Mein Gehirn ist da auch immer so ein Sieb, das halt so ein Fußballspiel nach 7 Tagen spätestens wieder löscht, um Platz für neue Fußballspiele zu machen. Und deswegen ist das auch ganz schwierig, dann jetzt zu sagen, okay, Gladbach gewinnt da 4:0 in einem Spiel, wo der Gegner auch vielleicht nervös ist. Wie hoch kann man das werten? Ist es nicht wichtiger in den anderen Spielen, wo es um was ging? Auch bei Union Berlin, die ja auch hoch gewonnen haben jetzt, wo es aber auch für sie um die goldene Ananas nur noch ging. Ist dann vielleicht auch eher teilweise negativ, wenn man dann sagen kann, okay, die Mannschaft performt erst, wenn der Druck raus ist. Aber wir brauchen ja eigentlich eine Mannschaft, die performt, wenn der Druck da ist. Das kann man dann auch genau andersrum manchmal sehen oder beschreiben.
Okay, dann wollen wir aber nicht mehr zu lange drumherum reden. Wir starten unsere große Awards-Show. Vorbild dafür ist Downset Talk, ein sehr, sehr empfehlenswerter American Football Podcast mit Christoph Kröger und Adrian Franke. Und die haben immer wieder die End-of-Season Awards, in denen sie eben verschiedene Awards verteilen. Einmal welche, die sie sich selbst ausgedacht haben, und sie haben auch Vorschläge aus der Community angenommen für eigene Award-Kategorien. Und wir wollen das jetzt ähnlich machen. Einfach aus dem Grund, dass wir, als wir letztes Jahr dann alle Vereine nochmal kurz besprochen haben, mit unserer Saisonprognose abgeglichen haben, da gab es dann manche Vereine, die 3, 4, 5 Tage später schon ihr Royal-Segment veröffentlicht hatten, wo im Grunde genau dasselbe geschehen ist. Deswegen wollen wir es jetzt diesmal anders probieren und werden dann einfach auf euer Feedback hören, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr das so findet. Wir haben uns Awards ausgedacht, wir haben uns alle darauf vorbereitet. Es kann natürlich sein, dass wir manchmal auch Awards einstimmig vergeben oder mehrstimmig, aber grundsätzlich hat so jeder seine Favoriten mitgebracht. Und den allerersten Award, den haben wir ja dann gerade schon vergeben, der Fluchbrecher des letzten Spieltags Award, geht als Caro Kipper Ehrenpreis an den SC Freiburg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hätte eigentlich hier noch irgendwie Applaus mitbringen sollen auf Soundboard. Mache ich dann vielleicht im nächsten Jahr. Dann lasst uns aber tatsächlich mit gleich der nächsten Kategorie starten. In der Kategorie das goldene Känguru-Team wollen wir jetzt das Team ehren, das den größten Sprung nach vorne gemacht hat. Und nachdem Caro gerade schon Andeutungen gemacht hat, Tobi, darfst du mal beginnen. Wen würdest du denn da gerne auszeichnen wollen?
Ja, ist auch langweilig. Caro hat es auch schon angedeutet. Für mich ist, wenn ich es mit der vergangenen Saison vergleiche, auch mit den Erwartungen, wie sie in die Saison reingegangen sind, eindeutig Hoffenheim hier zu nennen, weil man eben nach der vergangenen Saison sich überhaupt nicht sicher war, ist dieser Weg, den sie da mit den ehemaligen Leuten aus Graz gehen, mit Ilzer gehen, mit Schicker gehen, ist das der richtige Weg, weil sie ja nun aus einer sehr schwachen Saison rausgekommen sind. Dann haben sie einen halben Kader ausgetauscht, anstatt den Trainer auszutauschen. Das ist auch mal eine ganz andere Vorgehensweise, wie das viele andere Vereine handhaben. Und sind dann zu einem wirklich Spitzenverein geworden. Und haben ja auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt, auch wenn die Rückrunde am Ende so ein bisschen so raus war. Aber zwischenzeitlich waren sie das zweitattraktivste Team der Bundesliga, fand ich, mit ihrem wir spielen durchgehend nach vorne. Wir gucken immer, dass wir den Pass nach vorne spielen können. Wir gehen vorne drauf, Fußball. Und ja, das hat mich positiv beeindruckt, und so goldenes Känguru ist ja auch immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, ist da auch natürlich eine Frage. Und da gibt es eine klare Weiterentwicklung bei diesem Verein, die ich eben in der Form nicht zugetraut hätte. Ich hatte sie auf 9 geschätzt vorher und war da auch schon, glaube ich, sehr, sehr optimistisch eher. Und Platz 5 jetzt mit einem knapper Champions League verpasst, ist schon stark.
Also hätte Hoffenheim sein letztes Spiel noch gewonnen in Gladbach, hätte man es tatsächlich geschafft, seine Punkte zu verdoppeln zur Vorsaison. Also die hatten 32 in der letzten Saison und diese Saison jetzt dann 61 eben. Man ist bei den Toren um plus 19 hoch, man ist bei den Gegentoren um minus 16 runter. Also das ist schon sehr, sehr viel Veränderung. Plus eben, ich meine, das haben wir oft genug thematisiert, auch das, wie Hoffenheim Fußball spielt, eben sehr laufintensiv, sehr sprintintensiv. Da ist man eben auch unter den Top-Teams dieser Liga. Jetzt bin ich mir nicht sicher, Caro, ob du dann von Hoffenheim abgekommen bist. Ich habe hier auch noch so 2 Kandidaten, muss aber zugestehen, Hoffenheim ist schon so der allererste, der einen einfällt. Wem würdest du denn gerne deinen Preis geben?
Also Hoffenheim war unter meinen Nominierten. Dann unter den Nominierten war auch RB Leipzig. Aber mein Preisträger ist ein anderes Team, und zwar der Hamburger SV.
Ach, stark.
Da hat der letzte Spieltag vielleicht ein bisschen das Zünglein an der Waage oder die Tore, also das Tor von Fabio Vieira. Ich habe nur die Highlights gesehen, aber ich habe mich dann aus mehreren Gründen natürlich dazu entschieden. Erstens, sie haben das Spielsystem, was sie in der zweiten Liga gespielt haben, komplett angepasst. Sie sind von diesem dominanten Fußball mit einer Viererkette zu einem sehr zurückgezogenen Fußball gegangen, haben auf eine Dreierkette umgestellt. Sie haben wirklich ihr Spielsystem umgebaut. Dann, weil mir Spiele in Erinnerung geblieben sind, wie dieses 2-2 gegen den FC Bayern. Und ja, natürlich hat der HSV nicht jeden Zweikampf gewonnen. Kurz vor, nach dem Nordderby waren alle schon, oh Gott, das Restprogramm Frankfurt, Freiburg, Leverkusen. Und was steht da jetzt? 2-1 gegen Frankfurt, 3-2 gegen Freiburg und 1-1 gegen Leverkusen. Das lag auch am Gegner, aber trotzdem finde ich das beachtlich. Und ja, aber zurück zu davor. Natürlich kann man, war nicht alles perfekt in der HSV-Saison. Auch wenn sie so tief gestanden haben, haben sie nicht jeden Zweikampf gewonnen und mussten da auch mal was mit einem Foul lösen, sozusagen. Die Schwäche auch, wie bei vielen Teams, in dem Tabellendrittel, die Offensive, ganz klar. Mhm. Aber eine Sache, die dann auch vielleicht so ein bisschen da reinspielt, ist, ohne jetzt dem HSV zu nahe treten zu wollen, das ist traditionell ein Verein, der gerne mal jedes Fettnäpfchen mitnimmt. Und das haben sie in dieser Saison auch nicht gemacht. Das war ein souveränes erstes Jahr vom HSV in der Bundesliga. Sie haben jetzt mit Kathleen Krüger eine neue Sportvorständin und das Ganze, den ganzen Skandal ziemlich souverän moderiert. Mhm. So eine Side-Note zum HSV. Und ja, Vera und Vuskovic sind zwei Spieler, die uns, glaube ich, die ganze Saison Spaß gemacht haben. Mhm. Und somit ist mein verdienter Preisträger der Hamburger SV. Nicht zu vergessen, was für eine Stimmung das auch ein Kängurusprung für die Bundesliga ist, so etwas wie das Volksparkstadion dabei zu haben.
Um der weitere Munition für diese Argumentation zu geben, man muss ja nicht mal in die vergangene Saison zurückgehen. Als wir hier vor Beginn der Saison die Vorschau gemacht haben, habe ich den HSV auf den letzten Platz gesetzt. Und das ist auch kein Tipp, für den ich mich im Nachhinein schäme, sondern wir hatten damals einen HSV ohne Vieira, wir hatten einen ohne Vuskovic, wir hatten einen ohne Lokonga. Und dann hat man die ersten beiden Spieltage gesehen mit dem Derby am zweiten Spieltag, wo sie chancenlos waren gegen den FC St. Pauli und wirklich sich an die Wand haben spielen lassen. Und dann diesen Sprung zu schaffen mit diesen Spielern, das musst du auch erstmal hinbekommen, obwohl natürlich klar, die Klasse von einem Vieira und einem Vuskovic, die sind gehobenes Bundesliga-Niveau, wenn nicht sogar internationales Niveau. Aber trotzdem hat dann Merlin Polzin es geschafft, diese Spiele auch so einzubauen, dass dann ein funktionierendes System entstanden ist. Und die haben sich auch innerhalb der Saison damit maßgeblich verbessert. Weil mit dem, wie sie in die Saison gestartet wären, wäre mein Tipp aufgegangen, glaube ich. Die wären sang- und klanglos abgestiegen. Mhm.
Sehr, sehr schön. Auch sehr schön, Caro, dass das dein Preisträger ist, denn ich habe tatsächlich auch den HSV bei mir auf der Shortlist mit dabei gehabt. Ich möchte ganz herzlich grüßen den HSV-Fan, den ich gestern auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt habe, der unheimlich schlechte Laune hat. Und ich habe zu ihm gesagt, ich verstehe nicht, warum nach dieser Saison. Aber gut, ich grüße sehr herzlich, falls du das an dieser Stelle hier hörst. Also der HSV hat definitiv einen Sprung gemacht. Wenn es ein Halbserien-Award wäre, dann wäre natürlich Mainz 05 hier auch auf jeden Fall noch hingekommen, genannt worden. Aber wir haben noch einen anderen Award, bei denen können wir die dann, glaube ich, noch dann wertschätzen. Und ich tatsächlich bin am Ende dann auch nach der Abwägung aller Fürs und Wider, also ja, über Leipzig habe ich auch nachgedacht, aber letztlich ist eigentlich Leipzig da, wo es hingehört. Deswegen war mir das für den Kängurusprung nicht weit genug. Ich bin da tatsächlich auch bei Hoffenheim gelandet, eben aus den Gründen, die ihr vorhin schon genannt habt. Und ich habe ja noch ein paar Zahlen dazu addiert. Das ist auch mein goldenes Känguru auf Teamebene in dieser Saison. Aber wir vergeben das goldene Känguru nicht nur für ganze Teams und Vereine, sondern auch für einzelne Spieler. Und da wäre jetzt die Frage, ja Tobi, wenn du magst, dass du da mal beginnen. Wer wäre denn der Spieler, der bei dir den größten Sprung nach vorne gemacht hat?
Ja, ich werde später noch ein bisschen kreativer. Bei diesen Anfangskategorien bin ich sehr langweilig, das muss ich gestehen. Weil ich natürlich auch, wie viele, nicht gedacht hätte, dass wir Konrad Leimer beim FC Bayern in dieser Rolle und in dieser Form erleben, wie wir ihn auch über weite Strecken der Hinrunde erlebt haben. In der Rückrunde hat er dann so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber als mit diesem Wechsel auf die Außenverteidigerposition, das hatte sich schon bei der Club-WM angedeutet, hat Kompany ihm einen großen Gefallen getan, weil er da eben seine Dynamik, seine Kampfkraft auch ausspielen darf, weil er im Spiel nach vorne mitspielen darf und weil er auch mit Olise sehr gut harmoniert hat. Wir haben viel über Olise diese Saison gesprochen, aber dass er auch gerade in der Hinrunde gute Zuarbeit bekommen hat von Leimer, das darf man da auch nicht unterschlagen. Der hat sich schon sehr stark verbessert, deswegen goldenes Känguru-Spieler habe ich jetzt erstmal Konrad Leimer ganz vorne auf meiner Shortlist.
Liegt tatsächlich bei den Assists ligaweit auf Rang 4 mit 9. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, wie viele das dann letztlich waren bei Conny Leimer und spielt ja auch taktisch gesehen eine echt wichtige Rolle.
Wobei er auch manche einfach einen Assist hatte, wo er an der Seitenlinie Olise den Ball übergeben hat, dann hat Olise drei Spiele ausgedribbelt und dann Conor Leimer Assist kassiert dafür, dass Olise die ganze Arbeit geleistet hat.
Ja, okay, fair. Da hast du dann tatsächlich recht. Da musste vielleicht Julian Rias unter mehr arbeiten für die Assists, die er so eingesammelt hat. Wie viele Flanken da in den Strafraum fliegen mussten. Aber ja, Konrad Leimer auf jeden Fall jemand, der sich entwickelt hat. Dann wäre die Frage, Caro, wer steht denn bei dir auf dem Zettel als Awardträger?
Also, Konrad Leimer kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß, dass ich ihn letzte Saison im Fazit als Unsung Hero hatte. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht bei der Känguru-Kategorie, weil ich ihn ja offensichtlich in der vergangenen Saison schon super gefunden haben muss. Wen ich nominiert hatte, auch vom FC Bayern, ist tatsächlich Serge Gnabry. Ich finde es sehr schade, dass er sich jetzt so schwer verletzt hat. Aber für mich war Gnabry ein Teil des Erfolgs beim FC Bayern in dieser Saison, hat vielleicht die beste Saison seiner Karriere gespielt. Unter den Nominierten dann Tim Lamperle, da kommt der letzte Spieltag-Bias rein. Man hätte sowas wie vom Partyboot in die Champions League texten können oder so, aber jetzt ist es irgendwie Europa League und
also er
als Rüpel gestartet, als Rüpel
Spieltags,
geendet.
Ja, der hat den Fluch des letzten Spieltags definitiv eher fortgeführt, den er aus der letzten Saison mitgebracht hat, das muss man sagen. Selten bemerkenswerte gelb-rote Karte, sage ich jetzt mal, nach 6 Sekunden in der zweiten Hälfte gegen Gladbach. Naja.
Ja, auch ein sehr klares Rot tatsächlich.
Ja, ich fand es interessant, in der Sportschau hieß es noch eine harte gelbe Karte. Dann denke ich mir so, was ist denn das, wenn das nicht eine gelbe Karte ist? Aber gut, wollen wir nicht ins Detail reingehen. Caro, wer bekommt denn den Preis dann bei dir? Oder
ja,
hast
und
du
dann,
noch
ist, nö, dann ist mir aufgefallen, dass man die Kategorie eigentlich auch jedem zweiten Stuttgarter geben könnte.
Haha, now we're talking.
Ja, da hatte ich dann Nicolas Nartey auf dem Zettel. Ist mir auch aufgefallen, Jamie Leveling, der hat so viele Jahre irgendwie bei Fürth da rumgekickt. Aber
sag mal nicht mehr zu Leveling, geh mal weiter zu deinem Preisträger.
Ja, ich gehe zu meinem Preisträger. Mein Preisträger ist Ramon Hendricks, weil ich finde, das ist erstens mal hier Abwehrspieler würdigen, das ist so ein richtiger Wadenbeißer. Und es ist ein absoluter No-Name gewesen, den Stuttgart da verpflichtet hat für 770.000, möchte ich nochmal sagen. Und er hat auf der linken Abwehrseite sich den Stammplatz erobert bei Stuttgart. Der ist schnell und ich erinnere mich an das Spiel gegen Leipzig, wo Yann Diomande, auf den wir sicherlich auch nochmal eingehen werden, kein Land gesehen hat. Der hat kein Land gesehen gegen Hendricks. Und deswegen ist das für mich das goldene Känguru, weil das ist wirklich ein Sprung von einem No-Name-Transfer zum Stammplatz bei einem jetzt wieder Champions-League-Verein.
Sehr schöne Wahl. Also ich muss es gleich sagen, ich bin auch bei Stuttgart gelandet. Ich habe Honorable Mentions, die ich noch kurz erwähnen möchte, aber es hat mir dann letztlich nicht ganz gereicht. Also sehr lange mit dabei war Mio Backhaus, aber dann ist er bei mir rausgefallen, weil ich gedacht habe, okay, was ist die Referenzgröße? Also es ist ja nicht seine zweite Bundesliga-Saison, sondern seine erste. Also sorry Mio, oder musste ich dich dann rausnehmen, zumindest in diesem Award. Ich habe auch über Ibrahim Maser länger nachgedacht, aber insgesamt war mir einfach die Saison von Leverkusen nicht beständig genug und dann haben mir so diese Flashes letztlich nicht gereicht und tatsächlich bin ich aber auch immer wieder auf Spielerebene beim VfB Stuttgart gelandet, bei Dennis Undaff zum Beispiel auch, die Zahlen, die kennt ihr alle, aber tatsächlich, mein Preisträger, das goldene Känguru von mir, bekommt Jamie Leveling. Der hat in der letzten Saison 5 Tore und 4 Vorlagen gemacht, der hat in dieser Saison 11 Tore und 12 Vorlagen gemacht. Es war eine herausragend gute Saison von ihm, wir alle haben gesehen, was er gespielt hat auf seinem Flügel. Ich verstehe auch alle VfB-Fans, die ihn gerne im Nationalteam sehen würden. Habe ich meine ganz eigene Meinung dazu, aber ich verstehe, wo das herkommt. Das ist jetzt nicht, weil er mal 3 gute Spiele hatte, sondern weil er eine sehr, sehr gute Saison gemacht hat. Also deswegen Jamie Leveling, mein goldenes Känguru-Gewinner. Und das ist aber wirklich interessant, wie viele Stuttgarter man da nennen könnte. Vielleicht sagt das ja auch was über den Trainer. Weiß ich nicht. Nur mal so eine Idee. Also schön, haben wir die goldenen Kängurus doch vergeben. Ich muss wirklich fürs nächste Jahr muss ich hier einen Applaus mitbringen, dass wir so kurz alle mal uns setteln können. Es rauscht hier durch, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auch einiges an Awards mit dabei. Wir kommen jetzt zum blondierten Mats Hummels. Könnt ihr euch noch erinnern, als Mats Hummels eine Wette verloren hat und für einen Spieltag vor der Winterpause blondiert aufgelaufen ist? Ich war damals im Stadion. Ich kann euch sagen, es ging ein Raunen durchs Rund, als er zum Aufwärmen auf den Platz kam, weil man erst gar nicht erkannt hat, ob er das wirklich sein soll. Wir widmen dem einen ganzen Award. Es soll hier aber nicht um Frisuren gehen, beziehungsweise es kann natürlich, denn es ist die Frage, wer war nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur unter anderem letzten Saison, egal ob Spieler, Trainer oder Team. Und Caro, wenn du magst, darfst du mal vorlegen. Wer bekommt dir von dir den blondierten Mats Hummels?
Ich fange mal an mit einem Witz. Das ist jetzt zu hoch gegriffen, weil ich habe mir tatsächlich nichts Witziges überlegt, aber Victor Boniface war zwischendurch nicht wiederzuerkennen. Aber der hat nicht, ist nicht mein Preisträger geworden. Nominiert war, ich habe mich dann für Arthur Tert von Eintracht Frankfurt entschieden. Ich weiß nicht so genau, ob das jetzt eine positive Sache ist mit dem blondierten Mats Hummels oder negativ.
Man kann das positiv oder negativ sehen.
Ich gehe mal davon aus, dass es offen gelassen wurde. Also genau. Deswegen, ja, für mich ist das so ein bisschen eine der Pechfiguren dieser Saison. Als er ausgefallen, deswegen Meniskusriss hat Frankfurt plötzlich, oder Meniskusverletzung, ich weiß es nicht mehr genau, hat Frankfurt plötzlich zu Null gespielt. Und also die Stabilität von diesem Verteidiger, der in der vergangenen Saison so ein Aushängeschild auch von Frankfurt war und so eine stabile Bank, von dieser Stabilität war in dieser Saison nicht viel übrig. 65 Gegentore sind es jetzt am Ende für Eintracht Frankfurt. Da sind, glaube ich, nur Wolfsburg und Heidenheim schlechter. Ja, und er ist so ein bisschen durchgetaucht eine Zeit lang, weil sich viel auf Robin Koch eingeschossen wurde, weil der Tert dann doch noch eher so ein beherzt mal in Zweikampf geht, während Robin Koch eher so ein zaghafter ist. Aber für mich, ja, einer der Gründe, warum Eintracht Frankfurt vielleicht nicht wiederzuerkennen war.
Ja, tatsächlich kann dieser Award positiv wie negativ gesehen werden. Es ist ja die Frage, wie man den blondierten Mats Hummels damals so fand. Also und in der Negativlesart bin ich auch bei Eintracht Frankfurt gelandet. Aber ich möchte erstmal Tobi noch die Möglichkeit geben. Also du kannst natürlich regieren auf den Pick von Caro, oder?
Bleibt immer gerne bei der Negativvariante, aber ich habe das tatsächlich positiv gesehen.
Okay.
Ich habe den blonden Mats Hummels als einen sehr schönen Mann in Erinnerung. Deswegen mach du mal den.
Okay.
Ist genau andersrum.
Ich bin tatsächlich auch im Negativen, also ich habe auch eine Positivlesart hier quasi mitgebracht. Ich wusste auch nicht, wie es ihr interpretiert, aber ich bin tatsächlich bei zwei Eintracht Frankfurt-Spielern auch gelandet. Der eine ist tatsächlich Robin Koch, den du gerade schon genannt hast, Caro. Ich möchte aber dann doch den Award an denjenigen verleihen, auf den wir halt alle so viele Hoffnungen auch gesetzt hatten. Also ich glaube, wir haben auch noch in der Saisonvorschau darüber gesprochen, dass Litz Doan so ein bisschen der Stil der Transferperiode hätte sein können. Also sprich der Spieler, der viel zu günstig zu einem anderen Verein gegangen ist, weil er da so einen großen Impact haben würde. Und oh boy, lagen wir falsch. Also Litz Doan, es geht jetzt natürlich überhaupt nicht gegen ihn und das soll kein Niedermachen sein, aber er war leider nicht wiederzuerkennen, weil er anders eingesetzt wurde, weil er schlechter in Form war, weil er dann eben zum Teil gar nicht immer gespielt hat und deswegen geht mein blondierter Mats Hummels an Litz Doan. Und jetzt bringt uns aber Tobi noch mit guter Laune hier raus.
Genau, ich habe es genau andersrum interpretiert. Ich habe einen Spieler, ich habe mich gefragt, welchem Spieler hätte ich diese Wichtigkeit im Verlauf der Saison nicht zugetraut? Und ich war dann schon wieder beim FC Bayern, bin da wieder relativ schnell beim FC Bayern gelandet. Dann hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass ich die deutschen WM-Hoffnungen im Kopf schmälere durch eine Verletzung von Serge Gnabry. Dem hätte ich nicht geglaubt, dass Serge Gnabry mal diese Wichtigkeit bekommt und auch beim FC Bayern, dass der Gedanke aufploppt, wie wäre das Spiel gegen PSG ausgegangen, wenn Serge Gnabry dabei gewesen wäre. Das sind so Gedanken, die hat man sich vor der Saison nicht gemacht, weil der eben in dieser Rolle als Zehner bei den Bayern, als der Pressing, Organisator, der neue Thomas Müller so ein Stück weit auch, was halt eben diese Wichtigkeit im Spiel gegen den Ball im Pressing angeht, auch in der Organisation des Pressings, die hätte ich ihm nicht zugetraut. Und das ist schon auch ein bisschen ein ganz anderer Spieler gewesen, hatte ich das Gefühl, in diesem Jahr. Mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, wie er auf den Platz gegangen ist. Leider mit der alten Verletzungsanfälligkeit. Das ist so, er hatte jetzt das letzte Saisondrittel überschattet. Aber für mich ist das der blondierte Mats Hummels.
Ja. Ja, sehr schön. So kann man das auf jeden Fall sehen. Ich möchte noch kurz, damit sie einmal kurz erwähnt wurden, weil ich nicht weiß, ob sie noch Awards bekommen. Also ich habe auch drüber nachgedacht über Manuel Baum, weil ich finde, da haben sich einige Dinge wirklich verändert. Und als so ein Mixed Feelings Award hätte ich den ganzen FC Augsburg fast diesen Award vergeben, weil da hätte man sowohl positiv lesen können, Manuel Baum und wie man jetzt am Ende rausgekommen ist, als auch negativ, Sandro Wagner. Und da waren sie ja wohl wirklich nicht wiederzuerkennen, war ja auch so das größte, zumindest von außen sichtbare, kosmetische Overhaul eines Vereins. Also das war alles anders, auch wie über den FC Augsburg berichtet wurde. Jetzt ist alles wie immer. Deswegen ganz, ganz knapp am Award bei mir vorbeigeschrammt, möchte ich sagen. Aber vielleicht kriegen sie ja noch welche, der FC Augsburg.
Dann, ach so, ich dachte, ich muss hier für Spieler, Trainer und Team vergeben. Bei ach so, den
nee.
Awards.
Nee, du kannst dich quasi, du kannst dich entscheiden. Aber dann musst du auf jeden Fall noch sagen, Caro, wen du noch auf dem Zettel hattest, außer du kriegst es noch anders abgefrühstückt. Das musst du jetzt.
Nee, ich komme da drauf, weil du gerade über Manuel Baum und Augsburg geredet hast. Also Manuel Baum hätte bei mir den nicht wiedererkennenden Trainer Award bekommen, weil das einfach, ich glaube, wie viel da sind die in der Rückrundentabelle? Fünfter ist, glaube ich, Augsburg. Also
ja.
Und genau, beim Team, da hatte ich eh nicht, da war ich eh nicht so so überzeugt von meiner Auswahl zwischen Hoffenheim und Augsburg. Deswegen, weil genau wie du es gesagt hast, am Ende war Augsburg dann doch wieder zu erkennen. Ziemlich stark. Ja. Aber weil wir ja nicht den Rückrunden-Biased haben wollen. Ich muss mich korrigieren, Augsburg ist Sechster der Rückrundentabelle. Trotzdem, das ist viel davon Manuel Baum zuzuschreiben. Also der hat das Team so stabilisiert. Ich weiß noch, wie viele Kontertore Augsburg unter Sandro Wagner gefangen hat. Und ja, ich glaube, der hat sich da mit, das ist ein Trainer, mit dem man nicht mehr so gerechnet hat, der sich ja auch eher in andere Funktionen zurückgezogen hat und so ein bisschen, ja, schon ein Comeback gewesen.
Oh, ja, Tobi? Ja.
Ich finde, bei Manuel Baum, vielleicht sehe ich ihn falsch, aber ich habe von Manuel Baum genau das bekommen, auch was ich von einem Manuel Baum beim FC Augsburg erwarte. Ich weiß nicht, ob da seine Zeit bei Schalke ihn so dieses negative Image besorgt hat, weil er war ja auch bei seinem ersten Augsburg-Stint ein Trainer, der ein stabiles Spielsystem hinbekommen hat, der eine Mannschaft stabilisiert hat. Und ich glaube, das hat er auch da bei Augsburg hinbekommen. Und er war einfach auch nach dem Wagner-Flop, das muss man ja jetzt leider auch so krass benennen, war er der richtige Mann am richtigen Ort, weil dann einfach er hat den Spieler ein bisschen Druck rausgenommen, er hat ein bisschen vereinfacht das ganze Spielsystem, er hat ein paar gute taktische Ideen gehabt, dafür ist er auch immer bekannt gewesen. Also ein paar Freiheiten auch für Schlüsselspieler wie Claude Maurice. Für mich war das so ein guter Baum einfach. Das war nicht der Schalke-Baum, sondern das war der Baum, der ja auch schon mit Augsburg europäisch gespielt hat. Das ist, wenn ich das gerade jetzt nicht verwechsel.
Aber ist dir denn Manuel Baum so als Trainer in Erinnerung geblieben, der auch positionell so viel experimentiert? Also ich habe Manuel Baum gesehen jetzt bei Augsburg mit Marius Wolf als Mittelstürmer. Wir haben gesehen, wie er Fabian Rieder jetzt dann auf die Sechs gezogen hat. Wir haben gesehen, wie er hinten in der Innenverteidigung, obwohl es funktioniert hat, immer wieder durchgewechselt hat. Das war das, was ich zumindest von seinem Augsburger Stint, den er hatte, nicht so in Erinnerung hatte, dass er auch tatsächlich so mutig in Experimenten ist jetzt zu viel gesagt war, aber eben quasi Dinge ausprobiert hat, obwohl es funktioniert hat.
Das stimmt, da hast du recht. Ich habe auch jetzt die Zeit, weil ihm vom Augsburg, die habe ich als sehr klassische Augsburg-Zeit mit einem ganz guten Spielaufbau in Erinnerung, aber auch mit einem hohen Stabilitätsfokus. Ich habe jetzt auch da keine spannenden Experimente im Kopf, da hast du recht. War auch ein bisschen manches erzwungen, weil er einfach keinen Mittelschirmer hatte. Also er musste zwischendurch immer Sachen ausprobieren, stimmt. Einfach weil der Kader nichts anderes hergegeben hat. Das hat ja auch schon Sandro Wagner feststellen müssen. ich fand ihn einfach nie so schlecht, wie er, glaube ich, manchmal gemacht wurde auch nach, ich glaube, das war seine Schalke-Zeit, die ihm dann den Ruf ruiniert hat, weil die meisten halt bei Augsburg nicht genau hingeschaut haben und dann bei Schalke, das war ein Reinfall und jetzt hat er eine gute Saison gehabt, aber für mich dann eher so ein Känguru vielleicht und kein blondierter Mats Hummels, weil da steckt schon auch noch viel von dem alten Manuel Baum einfach da drin, auch wie er sich nach außen gibt, diese Ruhe, die er ausstrahlt und ja.
Ja, das stimmt. Aber ich habe ihn jetzt mal hier mit aufgeschrieben, Caro, bei deinen blottierten Mats Hummeln, bei den Hummeln, damit er zumindest mal noch hier mit erwähnt wird. Wir wechseln so ein bisschen die Art des Awards. Wir gehen jetzt hin zu Awards, die mit Transfers zu tun haben. Und da wollen wir zuallererst das goldene Dzeko-Dekor am Band vergeben. Das heißt, wir wollen den, na klar, besten Wintertransfer dieser Saison küren und vielleicht haben wir damit auch einen Hinweis gegeben, wer das in der zweiten Liga wohl gewonnen hätte hier in dieser Runde. Tobi, wer bekommt denn von dir den Award für den besten Wintertransfer?
Ja, ich bin heute noch nicht so kreativ. Das kommt später dann hoffentlich, aber hier gibt es für mich eine Antwort nur, das ist Philipp Tietz. Ja. Den hätte man auch schon bei Känguru dann wählen können, aber ich glaube, bei Wintertransfer trifft es das besser, weil er eben ein Problem beim FSV Mainz 05 gelöst hat als Mittelstürmer, als auch mitarbeitender Mittelstürmer in diesem System von Urs Fischer, das in der Hinrunde latent bestanden hat. Da hatten sie eben keinen Stürmer. Und er hat auch in allen Spielphasen das abgedeckt. Also nicht nur das, was er halt als Strafraumstürmer mitgebracht hat, sondern auch als Ballhalter vorne, sodass Geraldo Becker um ihn rumspielen konnte, aber auch gerade im Spiel gegen den Ball. Das ist ja in Mainz immer enorm wichtig. Und da hat er das Spiel enorm weitergebracht. Und er hat ja auch mit seinen Toren bewiesen, dass er diese 4,5 Millionen Euro, die ja relativ viel klangen, zunächst von den Stürmer, der bei Augsburg gar nicht mehr getroffen hat, die hat er sich dann aber verdient, dieses Geld. Und ja, für mich der beste Wintertransfer. Honorable Mention habe ich auch noch, aber macht ihr erstmal.
Ja, ist auch eine sehr schöne Geschichte, weil da kann ich zumindest, ja, ich glaube, dann vergebe ich hier eine Honorable Mention, weil ja die Pointe ist, Philipp Tietz, der es nicht schafft, bei Augsburg der Philipp Tietz zu sein, der er offenbar sein kann, der wechselt zu Mainz 05 dafür, dass sich Augsburg zum 100. Mal Michael Gregoritsch zurückholt und der dann genauso spielt, wie er halt bei Augsburg als Michael Gregoritsch spielt. Eine Rolle, die aber auch Philipp Tietz hätte übernehmen können. Also das war so ein bisschen die Pointe, dass eigentlich hätte man gesagt, hier gibt es einen klaren Verlierer in diesem Transfergeschäft, nämlich den FC Augsburg, aber dadurch, dass die sich quasi ihren Philipp Tietz geholt haben, das wäre eben meine Honorable Mention hier in dieser Kategorie, Michael Gregoritsch, war es nicht so wild. Aber Caro, du hattest schon Luft geholt, da habe ich dich unterbrochen.
Ja, Philipp Tietz ist auch mein Preisträger und ja, ich möchte mich da nicht wiederholen mit Tobi, aber ich finde auch, um dann vielleicht nochmal Geraldo Becker aufzugreifen, ich finde, das ist irgendwie eine schöne Geschichte. Diese Kombi aus Urs Fischer, geraten ja auch mal aneinander, so, aber dass du ein Geraldo Becker, der die Zeit seines Lebens bei Union Berlin hatte, einen großen Anteil daran hatte, dass sie in die Champions League gekommen sind, dann so eine schwere Zeit hatte, zu diesem Trainer zurückkehrt und dann wieder seine Schnelligkeit, seine tollen Laufwege und eben die Kombination mit so einem Stoßstürmer wie Philipp Tietz. Und das Johnny Burkhardt durch Philipp Tietz ersetzt werden würde, hatte, glaube ich, auch keiner so auf seiner Bingo-Karte. Deswegen wäre für mich doch Philipp Tietz dieser Preisträger, obwohl ich die Geschichte mit Geraldo Becker und Urs Fischer schön finde. Und ich glaube, Geraldo Becker ist auch so ein bisschen was man sich vielleicht von Benedikt Hollerbach erhofft hat, von der Spielweise, die hat dann eben ein überraschender Transfer mit rein gebracht. Und ja, das ist halt bei Philipp Tietz, das ist einfach eine Überraschung, weil der galt schon als spielerisch limitiert und als jemand, der viele Torchancen vergibt. Und dementsprechend, glaube ich, ein sehr schöner Preisträger für diese Kategorie. Ich erinnere mich auch an zwei Tore gegen Hoffenheim von ihm. Aber ich wollte ja noch meine anderen Nominierten. Da ist jetzt einmal ein Name, den ich immer falsch ausspreche, weil vor 2 Jahren hat mir den jemand falsch eingeimpft. Und deswegen Brian Gruder ist richtig, ne?
Ja.
Ich habe mir das schwer antrainiert, den richtigen Namen. Okay. Das war hart für mich. Wäre für mich auch ein Kandidat gewesen. Aber Leipzig hat keine Kaufoption für ihn. Und ja, es hat natürlich eine irre Qualität. Und wen ich auch noch auf dem Zettel hatte, war Aaron Dingchi für den besten Wintertransfer der Saison, weil er Heidenheim, die kommen bei mir später auch nochmal zu sprechen, natürlich auch seinen Anteil an dieser Aufholjagd hatte, ist ein toller Spieler, der gut zu dem Verein passt und sie, glaube ich, nochmal auf ein neues Level gehoben haben hat mit der Qualität.
Ja, sehr schön. Ich habe hier auch, also ich habe in der Reihenfolge, wie ich sie aufgeschrieben habe, und da habe ich auch Philipp Tietz auf 1, deswegen gebe ich auch ihm den Award, weil er war ganz offensichtlich der allererste, der mir eingefallen ist. Und da will ich jetzt nicht um der Diversität willen hier jemanden anderen nennen. Geraldo Becker auf Rang 2, Michael Gregoritsch auf Rang 3 und aber als Vierter, da hat es dann aber dann schon für den Award deutlicher nicht gereicht, aber Hennes Behrens, finde ich, war auch wirklich ein guter Transfer bei Heidenheim, der so ein bisschen untergeht, weil er auch tatsächlich das eine oder andere Spiel hatte, was auch ein bisschen schwieriger war, aber wenn man sich anguckt, wo er herkommt und welchen Einfluss er dann letztlich dann doch noch auf den FCH hatte, den einzig wahren FCH an dieser Stelle. Grüße in den Rasenfunk-Discord. Deswegen wollte ich ihn hier noch kurz erwähnen, aber wir kommen an Philipp Tietz nicht vorbei. Wahnsinn, der erste Dreierlachs, würdest du es wahrscheinlich nennen, Caro, für jemanden, der unisono von uns einstimmig einen Award bekommt. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Tietz. Und jetzt kommen wir zum goldenen Shinji Kagawa. Und wer kann damit nur gemeint sein? Der beste Transfer dieser Saison. Und damit ehren wir natürlich Shinji Kagawa und seine Verpflichtung damals in die Bundesliga. Interessanterweise habe ich noch lange darüber nachgedacht, wie wir diesen Award benennen. Und dann hat unter anderem Saure Hefe 1887 im Forum genau diese Benennung vorgeschlagen. Dann dachte ich mir, okay, nicht nur ich denke da an Shinji Kagawa. Ja, Tobi, wenn du magst, dann darfst du mal vorlegen. Wer ist denn deiner Meinung nach insgesamt gesehen der beste Transfer in dieser Saison gewesen?
Ja, da muss man jetzt wieder die Frage stellen, wie man es definiert. Also ich habe jetzt dann erstmal das Shinji Kagawa sehr wörtlich genommen und habe gedacht, okay, Shinji Kagawa damals für, glaube ich, 500.000 oder so aus Japan gekommen, wirklich für praktisch gar nichts. Und da ist mir natürlich sofort Lokonga eingefallen, der, glaube ich, auch für 500.000 zum HSV gekommen ist. Und wenn man so will, der Stil der Saison war. Also für das, was er im Mittelfeld da leistet und auch nach vorne geht und wie er da Dynamik reinbringt in ein eher undynamisches HSV-Mittelfeld, das war aller Ehren wert. Dann habe ich aber auch noch das Wort einfach bester Transfer. Das ist ja da, worum es steht. Und dann habe ich mal die Summe ausgeblendet ein Stück weit und auch gesagt, okay, wer ist einfach, der hat die Mannschaft auf ein neues Level gehoben. Da ist mir dann Jan Diomande natürlich eingefallen, der ein bisschen deutlich teurer war, aus der zweiten spanischen Liga gekommen, für 20 Millionen oder so. Aber auch einfach mit seinen Fähigkeiten im 1 gegen 1, auch mit seiner Kreativität, aber auch mit der Lust, die er im Spiel gegen den Ball hat, der entscheidende Akteur bei RB Leipzig und auch mit großem Teil dafür verantwortlich, dass Leipzig kommendes Jahr wieder Champions League spielen darf. Also das wären so meine zwei Kandidaten aus zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Preis-Leistungs-Verhältnis und wer ist jetzt objektiv einfach für mich der Spieler, der die Mannschaft am meisten weitergebracht hat.
Ja, interessant. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man es ja auch so interpretieren kann. Also dann notiere ich die hiermit beide. Standen bei mir auch beide auch auf dem Zettel. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich dann damit umgehe. Caro, wer ist denn bei dir der Preisträger oder die Nominierten auch?
Also meine Nominierten, gibt es auf jeden Fall eine Doppelung mit Tobi. Jan Diomande steht bei mir auch drauf. Wir haben aber eventuell noch eine Kategorie, wo man den auch nochmal unterwursteln könnte. Ich habe auch jemanden vom HSV und das ist für mich Luka Vuskovic, auch nominiert. Und mein Preisträger, da bin ich jetzt wirklich mal das, was Tobi am Anfang zu sich gesagt hat, obvious. Ich habe Luis Diaz genommen. Wir reden halt in der Bundesliga von so unterschiedlichen Level und man kann auch zum Beispiel bei der Kategorie MVP dann sagen, wie wichtig ist dieser eine Spieler für diesen Verein. Also es gibt ja immer verschiedene Bewertungssysteme, aber einfach vom Spieler her ist Luis Diaz ein fantastischer Transfer für die Bundesliga gewesen, gerade im Zusammenspiel mit Michael Olise. Und was ich bei Luis Diaz hervorheben würde, ist, wie verlässlich der ist. Also ich glaube, das ist das, womit ich nicht gerechnet habe. Ich muss sagen, ich verfolge die Premier League nicht ansatzweise so intensiv wie die Bundesliga. Aber diese Intelligenz, die er hat, insbesondere bei Laufwegen, die hat mich sehr begeistert. Und ich hatte einfach viele Momente, wo ich Luis Diaz sehr gerne zugeschaut habe beim Fußballspielen. Und dann dachte ich, dann kann man doch ja auch mal dem teuersten Transfer ja. auch den besten Transfer zuordnen. Komm, also manchmal muss man, ich dachte, jetzt wo wir ihn nicht genannt haben, ist er mein Preisträger.
Ja, ich habe lustigerweise quasi genau umgedreht gedacht, wie der Shinji Kagawa-Preis nach seinem Namensträger benannt ist, weil ich bin nämlich auch bei Luis Diaz rausgekommen, weil ich dachte, gerade weil er der teuerste Transfer war und dementsprechend die Erwartungshaltung so hoch, der Druck und eigentlich auch das Potenzial, dass wir sagen, na, ob es das Geld wirklich wert war, dass du dann am Ende dabei rauskommst und trotzdem alle sagen würden, ja, super Transfer vom FC Bayern, herzlichen Glückwunsch dazu. Deswegen ist er tatsächlich bei mir auf der 1 gelandet, aber ich habe nicht so weit gedacht wie Tobi, ehrlicherweise, dass Shinji Kagawa natürlich genau aus der anderen Richtung kommt eigentlich. Aber ich vermute, Tobi, mit Luis Diaz, da hättest du jetzt auch keine Probleme gehabt, der wird wahrscheinlich auch bei dir auf dem Zettel gewesen sein.
Der steht hier tatsächlich bei mir auch im Zettel auch, ja, habe ich jetzt nicht genannt. Wie gesagt, müsste eigentlich so ein Harry-Kane-Preis, kann man dann an Luis Diaz geben, so für, ja, der hat sein Geld eingespielt auf der einen Seite und dann den Shinji Kagawa-Preis für den besten Stil, das wäre dann Lokonga.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir fürs nächste Jahr. Der goldene Harry Kane oder vielleicht fällt mir dann auch nochmal jemand anderes ein. Ich habe noch so ein paar Honorable Mentions, aber ehrlicherweise ist Luis Diaz dann bei mir dann schon wegen der gerade genannten Argumente dann schon deutlich vorne. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn später nochmal unterbekomme, aber ich wollte einmal kurz auf Jonathan Tah hinweisen, dass es den ja tatsächlich auch gab. Wobei es gibt noch einen Award, da drängt er sich fast schon ein bisschen auf. Yuito Suzuki beim SC Freiburg ist sicherlich zu nennen. Bilal Elkanous. Also was haben wir alles über Mio-Abgang und so weiter und so fort gesprochen. Leon Aftulau, das wäre so für mich der Shinji Kagawa dann gewesen, weil er war natürlich nicht ganz so günstig wie Shinji Kagawa, aber er war in einem Preisrahmen, das hätten sich ganz, ganz viele Bundesligisten leisten können. Nur die TSG hat zugeschlagen und was haben sie dafür für einen Spieler bekommen? Und Luka Vucevic und Fabio Vieira, also wir werden glaube ich immer wieder diese Namen auch beim HSV nennen. Ich glaube Vieira ist jetzt noch nicht gefallen. Die standen bei mir auf der Liste, aber tatsächlich Luis Diaz. Ja, bekommt dann den goldenen Harry. Das machen wir dann vielleicht fürs nächste Jahr. Aber das ist ja nicht unser letzter Transfer-Award gewesen. Wir wollen auch noch den goldenen Karl Del Haie vergeben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist denn bitte Karl Del Haie? Das ist quasi ein symbolischer Transfer. Der fand damals statt in den 80ern vom Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Und es gab damals den Vorwurf aus der Liga, dass der FC Bayern mit Uli Hoeneß als Manager diesen Spieler nur gekauft habe, um eben Gladbach zu schwächen. Da kommt das quasi her, dass man den Bayern diesen Vorwurf macht. Und so ganz falsch ist es auch nicht, denn damals, als er kam, hat auch Uli Hoeneß gesagt, ja, also wenn halt Rummenigge mal ausfällt, dann brauchen wir jemanden. Also sprich, man hat ihn für die Bank verpflichtet und ungefähr so war dann auch der Eindruck, den man von Karl Del Haie hatte. Also er hat wenig Spielzeit bekommen und wenig Eindruck beim FC Bayern hinterlassen. Das heißt, wir wollen jetzt in seinen Ehren, wollen wir jetzt den Transfer oder beziehungsweise den Verein Manager küren, der die Konkurrenz am besten geschwächt hat. Und da bin ich gespannt, Caro, bei wem du gelandet bist.
Also ich nehme vorweg, ich habe die Aufgabenstellung verfehlt, aber ich versuche das jetzt so zu verargumentieren, dass das gar nicht auffällt.
Ja, sehr gut.
Weil da stand ja dabei, wer hat die Konkurrenz am besten geschwächt. Und was wirklich schwach war diese Saison, war die Spannung um die Meisterschaft. Und deswegen habe ich da den FC Bayern gewählt, weil der hat keine Konkurrenz in der Bundesliga, nicht mal ansatzweise Konkurrenz. Und ich glaube, ich habe es hier vor einem halben Jahr angesprochen, dass in einem sportlichen Wettbewerb ohne Spannung darum, wer den sportlichen Wettbewerb gewinnt, dass das eigentlich schon absurd ist, dass es uns trotzdem so packt und wir da trotzdem so viel Zeit reinstecken, wo doch ja, klar ist der Ausgang von jedem Spiel nicht eindeutig, aber das war so eine eindeutige und konkurrenzlose Meisterschaft vom FC Bayern. Und auch wenn man auf die Mittel der Vereine guckt, dann ja, ich habe es viel gelesen in dieser Saison, dass ich beschwert wurde, der FC Bayern hat überhaupt kein Gradmesser in der Bundesliga. Ja, and who built the system? Deswegen einfach, weil wer hat die Konkurrenz am besten geschwächt? Wer hat überhaupt keine Konkurrenz? Deswegen.
Ja, und es gäbe sogar noch ein Argument dafür, denn tatsächlich ist der FC Bayern aus einer Reihe von 4 Nominierten bei mir auch derjenige, wo ich gelandet bin bei dem Fazit, da wurde auch die Konkurrenz tatsächlich geschwächt. Ich habe noch ein paar andere, ich warte aber erst noch, was Tobi sagt, ob ich die dann auch noch nenne hier. Aber tatsächlich, ich habe mich gerade verplappert, denn Jonathan Tah war für mich eigentlich der Karl Delhaye dieser Saison. Nicht, weil er auf der Ersatzbank saß, also dieser Part gehört nicht mit dazu, aber eben, weil Leverkusen ganz große Probleme hatte in der Defensive und Jonathan Tah natürlich im Schatten von einigen anderen wirklich eine sehr, sehr stabile Saison beim FC Bayern gespielt hat und Leverkusen war damit deutlich geschwächt. Deswegen hätte ich eben auch den FC Bayern mit der Verpflichtung von Jonathan Tah hier als Preisträger gesehen. Ich weiß aber nicht, wie Tobi das Ganze sieht und interpretiert
ja.
hat.
Ja, doch, das ist auch einer meiner Picks gewesen, der FC Bayern, den kann man natürlich immer nennen, weil er einfach der finanzstärkste Club ist und wenn der einen Spieler von der Konkurrenz kauft, schwächt er die Konkurrenz automatisch, weil der Spieler muss ja dann gut genug für den FC Bayern sein und dann ist er auch beim anderen Verein gut. Da kannst du auch mit Tom Bischoff zum Beispiel verargumentieren, den sie ja zum Nulltarif bekommen haben. Aber ich habe mich dann, da musste ich ein bisschen ausholen, ein paar Ecken denken, weil ich habe mich für den SC Freiburg entschieden. Aha. Und ich glaube, die haben gar nicht mit Absicht einen Konkurrenten schwächen wollen. Ich glaube, die haben gar nicht sich gedacht, wir nehmen jetzt mal Eintracht Frankfurt aus. Aber sie haben zwei Dinge gemacht. Sie haben erstens diesen Rizzo-Doan-Transfer wirklich lange hingezogen. Also die haben ja da wirklich am Ende gefühlt um jeden Centbetrag hinter dem Komma noch verhandelt, um da halt möglichst hohe Summe rauszuholen. Was dann auch wiederum Eintracht Frankfurts gesamte Transferperiode so ein bisschen verschoben hat. Man hatte das Gefühl, okay, da hängen so viele Dominosteine dann ab von einem Doan und Freiburg hatte aber gar keinen Zwang, den so möglichst schnell loszuwerden, sodass da Frankfurt erstmal da schon mal geschwächt war. Und dann haben sie auch noch Matanovic geholt vom Eintracht Frankfurt. Ein Spieler wurde dann nach all den Verletzungsproblemen, die Frankfurt hatte im Verlauf der Saison, wurde dir gedacht, dass Mensch, Matanovic, das wäre doch jetzt der richtige Mann eigentlich bei Frankfurt vorne drin, um da ein paar Probleme zu lösen. Und stattdessen hat er für Freiburg sehr, sehr wichtige Tore gemacht und dann auch ein bisschen diese Europa-League-Story von Frankfurt geklaut. Deswegen habe ich jetzt Freiburg da genommen, auch wenn die jetzt, das ist nicht so richtig Karl Delhaye, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Sie haben schon einen Konkurrenten in diesem Kampf um Europa geschwächt.
Ja, vor allem den direkten Konkurrenten letztlich. Also es war ja quasi, oben spielen die oberen 6 und dann wird noch Rang 7 ausgespielt zwischen Freiburg und Frankfurt und Augsburg kam ja da wirklich nicht mehr ernsthaft mit rein. Ja, sehr schöne Wahl. Ich habe auch tatsächlich drüber nachgedacht über die Eintracht Frankfurt mit der Verpflichtung von Johnny Burkhardt, aber die Probleme, die Mainz 05 hatte, die lagen für mich eben nicht nur an der Abwesenheit von Johnny Burkhardt plus, also es war insofern, hätte es qualifiziert, weil Johnny Burkhardt dann ja auch seine Probleme bei der Eintracht hatte. Also es war dann wirklich wie Karl Delhaye.
Ja. Und fällt euch so ein richtiger Bankdrücker ein bei der Kategorie? Nee, ne?
Das wird jetzt ein bisschen, das hatten wir in den letzten Jahren, hatten wir das manchmal mit Borussia Dortmund, die das ja gemacht haben, die dann irgendwelche Spieler gekauft haben und dann saßen die bei Dortmund auf der Bank. So sind jetzt ein paar Verträge auch ausgelaufen, so Sally Özcan zum Beispiel oder so, wo man wirklich das Gefühl hatte, ja, Skiri, die haben gar keine Verwendung dafür. Skiri bei Eintracht Frankfurt, genau. Das gab es dieses Jahr nicht ganz so krass. Das stimmt schon. Da habe ich deswegen auch dreimal nachdenken müssen, weil dann Jonathan Tah ja auch nicht so richtig reinfällt, weil der ja auch bei Bayern München einfach ein Garant dafür war, dass die so viel besser sind als vergangene Saison. Also es war ja auch wirklich ein sportlich sinnvoller Transfer. Genau, das ist halt schwer zu finden in der Bundesliga tatsächlich aktuell.
Ich habe noch eine Idee. Ich habe mir die Frage eigentlich selber gestellt, weil man kann den Preis auch Riera geben, weil er hat Götze auf die Bank gesetzt und sich vielleicht damit auch ein bisschen selber geschwächt.
Ja, hat er sich aus der Konkurrenz genommen, ja. Ja, und ich hatte noch so quasi so eine ganz softe honorable Mention an Borussia Mönchengladbach dafür, dass sie sich Haris Tabakovic geholt haben. Denn ich glaube, aber das ist jetzt sehr um die Ecke gedacht auch, ich glaube, dass Tabakovic einer ganzen Reihe von Konkurrenten von Gladbach weitergeholfen hätte, aber eben, so wie sich Hoffenheim Aftulao geholt hat, hat sich eben Gladbach Tabakovic geholt und damit indirekt die anderen geschwächt, weil die eben nicht so schlau waren, Tabakovic zu verpflichten. Aber ich gebe zu, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback dann der Hörerinnen und Hörer. Also wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben beim Rausfinden der Awards. Wir nennen jetzt auch hier nicht jeden, den wir auf dem Zettel hatten, aber sicherlich sind uns da auch noch gute Geschichten durchgerutscht. Könnt ihr alle unter mitmachen.rasen.de, würde ich mich freuen, wenn die sich alle versammeln im Feedback-Thread zu dieser Sendung. Dann ist es quasi nochmal so die Schwarmintelligenz, die uns dann auch letztlich dann ergänzt. Dann kommen wir zu einem Award, den hat vorhin Caro schon mal ganz kurz angedeutet. Wir kommen zum Comeback-Hem des Jahres. Die beste Aufholjagd war auch ein Vorschlag von Erik im Forum. Und da gibt es ja klare Kandidaten für. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie wollen wir es verargumentieren? Tobi, wenn du magst, dann darfst du mal anfangen. Wer bekommt deinen Comeback-Hem des Jahres?
Ja, ich denke, es gibt eine richtige Antwort. Und dann gibt es noch viele Antworten, die man auch noch, die wir auch noch diskutieren können. Mainz ist, glaube ich, die richtige Antwort. Das ist die einzig korrekte Antwort. Ein Verein, der letzter ist nach, was weiß ich, wie viele Spieltagen?
Nach 18 Spieltagen lagen sie auf Rang 18.
Genau, nach 18 Spieltagen auf Rang 18 und jetzt in der Rückrundentabelle europäisch.
Genau.
Das ist ein Comeback. Das einfach, weil es Mainz ist, hat man das Gefühl, das ist normal geworden, dass die nach einem Trainerwechsel so explodieren. Aber die haben ja auch im Winter gute Transfers gemacht. Urs Fischer, sehr gute Trainerwahl. Das ist schon das Comeback des Jahres. Ich glaube, da kann man schlecht gegen argumentieren. Dann können wir noch ein paar kleinere Comebacks gleich nennen. Aber das erstmal, ja.
Ja, vielleicht habe ich noch was, was drüber steht, weil ich finde, also das ist natürlich definitiv eine tolle Aufholjagd gewesen und eine schöne Geschichte. Aber so wie es Mainz 05 ja auch schon mal gemacht hat mit Bo Svensson, es wurde halt garniert durch den Einsatz von Geld. Und jetzt zwar halt auf Mainz 05 Level, also die haben sich jetzt nicht, Luis Diaz gekauft im Winter, aber dadurch, dass Mainz 05 so solide gewirtschaftet hat, all die letzten Jahre, konnte man dann eben unter anderem eben für Philipp Tietz 4,5 Millionen ausgeben. Deswegen, ja, ich hab noch jemanden anderen, der tatsächlich auch meinen Award bekommt, aber natürlich habe ich Mainz hier auch als zweiten Kandidaten noch gehabt. Caro, wer bekommt denn von dir den Comeback-Hem?
Also zu Mainz 05 habe ich auch noch ein paar Zahlen. Vom 7. bis zum 21. Spieltag stand Mainz auf einem Abstiegsplatz. Und 6 Spieltage war Mainz letzter. Um das einfach nochmal in Erinnerung zu suchen, wie die Lage tatsächlich da lange war in Mainz. Aber Max, du hast so eine tolle Rampe geliefert zu meinem Preisträger. Das ist nämlich der FC Heidenheim geworden bei mir, der Comeback-Hem des Jahres. Aus dem Grund, weil ich glaube, die meisten Mannschaften hätten spätestens Ostern den Trainer rausgeworfen. Und in Heidenheim war das nie Thema. Und ich war im Stadion beim Spiel Werder gegen Heidenheim. Da war ich erstmal so aufgeregt davor, dass ich fast vors Stadion gekotzt hätte. Es war wirklich aus Bremer Sicht ein sehr wichtiges Spiel. Und ich erinnere mich nämlich an Frank Schmidt nach dem Spiel, der eigentlich da sich mit dem Abstieg abgefunden hatte in den Interviews. Und dass man es dann am letzten Spieltag doch nochmal spannend macht, hat natürlich mit der massiven Schwäche der anderen Mannschaften da unten drin zu tun. Aber trotzdem, zum Ende ist Budo Zivcivace dann doch der Knipser geworden, den man sich erhofft hat. Patrick Meinka als Kapitän eine sichere Bank. Und was ich eben schön finde, die haben immer, Heidenheim hat immer Fußball gespielt. Klar sind da wenig Mittel drin. Aber um sie jetzt nochmal zu würdigen für 3 tolle Bundesliga-Jahre, die so fantastische Momente hatten, ein Heimspiel gegen Chelsea, ein 3:3 in München, wo man erst in der allerletzten Sekunde den Ausgleich kassiert. Deswegen auch so einfach, um diesen Verein und die Zeit in der Bundesliga von Heidenheim zu würdigen, ist das für mich der Preisträger.
Da möchte ich mich anschließen tatsächlich. Heidenheim ist auch mein Preisträger, weil es auch so unwahrscheinlich war. Also Heidenheim hatte nach dem 26. Spieltag 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und 11 Punkte Rückstand auf Rang 15, den rettenden Rang 15. Die lagen bei 14 Punkten und haben eben danach noch gespielt, unter anderem gegen den FC Bayern und so weiter und so fort. Und dass die tatsächlich nochmal drangekommen sind, dass die eigentlich dafür gesorgt haben, dass der 34. Spieltag noch irgendwie interessant war, jenseits von St. Pauli und Wolfsburg. Heidenheim hat die da richtig in Probleme gebracht. Das war unglaublich. Es ist auch dramatisch gewesen mit dem 3:3 mit Eigentor in München. Wir haben es ja besprochen hier im Rasenfunk. Ich hätte das, obwohl ich weiß, wie Heidenheim tickt und obwohl ich weiß, dass Heidenheim unkaputtbar ist, in der Selbstbeschreibung, hätte ich trotzdem nicht damit gerechnet. Und deswegen ist es mein Comeback-Hem des Jahres, auch wenn natürlich Mainz 05 wahrscheinlich auch eine der richtigen Antworten ist. Aber Tobi, du hast ja auch gesagt, es gibt noch viele andere Geschichten.
Nee, aber ich muss mal jetzt, Entschuldigung, jetzt müssen wir einmal hier kurz, ich muss einmal den
Wiesepeter
spielen.
Okay.
Den Award. Wir haben zwei Teams, die nach der Hinrunde bei 12 Punkten stehen. Und ja, diese beiden Teams sind finanziell nicht gleichzusetzen. Aber das eine Team holt in der Rückrunde 28 Punkte. Das andere Team holt in der Rückrunde 14 Punkte und steigt ab. Und allein schon dadurch, dass der Heidenheim abgestiegen ist, muss ich sagen, dass der Preis Comebackham für das beste Comeback schon mal schwierig ist. Nicht?
Ja.
Der Heidenheim, ich finde es gut, wie sie sich gewehrt haben und ich habe sie auch auf dem Zettel stehen, aber das finde ich schwierig, weil es gibt nämlich Vereine, die sind nicht abgestiegen so und denen würde ich dann quasi das Comeback zugestehen eher.
Ja, aber Mainz 05 ist doch dahin gekommen, wo es hingehört. Also natürlich in der Rückrundentabelle, da steht man besser da, als man ist. Man hatte da aber auch das nötige Glück, ehrlicherweise. Ich meine, die haben 11 Meter bekommen, das war ein Witz in den ersten 3 Spielen von Urs Fischer. Und ich will jetzt nicht das damit kleinreden, aber letztlich ist doch Mainz 05 dann bei der Erwartung rausgekommen. 40 Punkte, Rang 10. Natürlich, wenn die Rückrunde für sich genommen, die war Rang 5 und war europäisch. Aber der 1. FC Heidenheim hat doch, obwohl er abgestiegen ist und obwohl er, du hast ja recht, nicht so viele Punkte gesammelt damit hat das noch gereicht hat, aber trotzdem wieder überperformt, weil Heidenheim ist der designierte Platz 18.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie überperformt haben, weil sie 17. geworden sind durch das Torverhältnis. Das war schon, sie haben schon eine sehr, sehr schwache, einfache erste Saisondrittel und auch das zweite Saisondrittel war nicht gut gespielt, dass danach alles wie ein Comeback wirkt, aber sie sind abgestiegen am Ende und ich glaube, damit ist da, glaube ich, auch dann niemand am zufrieden, weil doch dieses Jahr hattest du es relativ einfach, dann die Klassenerhalt zu holen. Und ich würde dann eher halt bei Mainz, ja, weil wir es dürfen es nicht normalisieren, einfach bei Mainz jetzt zum zweiten, dritten Mal macht, tun wir so, als ob das normal ist, was Mainz da tut. Die meisten Teams geben sich halt dann auf und nach dieser Hinrunde und spielen dann nicht diese Rückrunde. Und du hast ja auch aber nicht nur Mainz und deswegen jetzt da vielleicht da mal weg vielleicht von Mainz und Heidenheim. Du hast ja auch noch mit Augsburg zum Beispiel eine Truppe, die nach der Hinrunde sehr, sehr tief im Schlamassel steckte und dann unter Manuel Baum super performt hat. Und du hast in ganz viel kleinerem Rahmen auch noch Truppen wie Werder Bremen, die nach einem Trainerwechsel nach, wie viel waren es, 10 Niederlagen in Folge oder also 12 Spiele ohne Sieg, plötzlich dann Spiele wieder gewinnen können und da und sich irgendwie aus dem den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und du hast auch noch einen Gladbach zum Beispiel oder auch einen 1. FC Köln, bei dem der Trainerwechsel ja auch die nötigen Punkte freigesetzt hat. Also da hast du einige Kandidaten, die dann noch ein kleines Comeback geschafft haben. Weil viel mehr als ein kleines Comeback war nicht notwendig dieses Jahr, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das muss man auch ehrlicherweise gestehen.
Ja, also der FC, das würde ich als Comeback-Hämmchen bezeichnen, weil so viele Punkte waren es ja dann auch nicht unter René Wagner. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Und die Frage ist ja auch letztlich, wo macht man die Trennlinie? Also wenn wir jetzt sagen, Comeback-Hem bekommt nur Hinrunde versus Rückrunde, ja, dann stimmt schon. Dann darf man nur Mainz oder Augsburg.
Naja, man muss ja von irgendwas zurückkommen. Also es muss ja schon mal irgendwas da, du musst ja am Boden liegen, damit du kein Comeback.
Genau, aber niemand lag tiefer als Heidenheim am 26. Spieltag auf Platz 18.
Aber sie sind auch nicht 5 Meter hochgesprungen danach.
Ja, das ist fair.
Sie haben sich auf Kniehöhe haben sie sich hochgekampelt.
Ich wollte auch nochmal unterstreichen, dass ich Heidenheim auch wegen soften Faktoren den Preis gegeben habe. Weil argumentativ hast du natürlich recht, Tobi, und das habe ich, Mainz habe ich ja auch auf dem Zettel. Aber ja. Wegen den Argumenten, die Max auch gesagt hat, Mittel und Aufwand und ja, deswegen. Aber wenn man vielleicht Comebackham am Boden liegen, mir ist da gerade, also eine Sache, ich will euch nicht in die hochroten Köpfe treiben, aber eigentlich muss man da auch den VfL Wolfsburg nennen, wenn wir schon hier einzelne Vereine nennen, weil die haben sich wirklich stabilisiert zu Saisonende, jetzt nicht dramatisch und in keinem Verhältnis.
Ja, aber ich verstehe deinen Punkt, hast schon recht.
Laut Trend hätten die absteigen müssen, aber ja, wenn wir einen Comeback im Trainer haben, dann ist es vielleicht Dieter Hecking. Naja, aber wenn man das Comeback des Jahres aufs Spiel, ähnlich wie Heidenheim, kein Happy End, aber erinnert ihr euch an das 4-6 zwischen Gladbach
und Frankfurt? Da kommen wir vielleicht später noch zu.
Das kann man auch als ein kleines Comeback von Gladbach sehen, weil die waren ja so tot. Ich glaube, in der 71. Minute oder so hat Kastrop den ersten Treffer gemacht. Also, und es wurde noch richtig spannend.
Und da ging es dahin bei Eintracht Frankfurt, ich sag's euch.
Deswegen, ja, aber ich will das jetzt nicht hier noch weiter ausufern.
Ja, ich glaube
weil
auch.
Weil es gibt also, zwei richtige Antworten.
Ja, und stimmt, ich habe es natürlich auch nicht thematisiert. Wir haben es jetzt alle als Verein verstanden, aber wenn man es aufs Spiel bezogen hätte, hätten wir natürlich auch, aber ich glaube bei den Spielen des Jahres kommen wir dann noch mit dazu, aber Mainz gegen Bayern zum Beispiel. Ist dann vielleicht auch ein Comeback-Ham gewesen. Okay, aber da bin ich auch mal gespannt auf die Vorschläge der Hörerinnen und Hörer. Und du hast natürlich recht mit Wolfsburg. Also das ist natürlich absolut richtig. Die sind bei mir, also bei denen ist die Saison halt noch nicht fertig. Deswegen sind die, ehrlich gesagt, bei mir manchmal vielleicht auch rausgefallen. Gedanklich einfach. Ganz bestimmt aber nicht beim nächsten Award, den wir dann vergeben wollen, nachdem ich euch mal kurz gesagt habe, was es sonst doch hier im Rasenfunk so gibt. Jetzt muss ich mich selber noch mal kurz einbremsen hier. Also, was wird im Rasenfunk in dieser Woche passieren? Einmal gibt es natürlich auch noch einen Saisonrückblick auf die Bundesliga-Saison der Frauen. Der wird am Montagnachmittag erscheinen. Und dann werde ich ab Montagnachmittag tatsächlich dann die Rasenfunk-Royal-Segmente aufzeichnen. Und es wird wieder so sein, wie in der letzten Saison, dass der nicht gebündelt erscheint, sondern ab Mittwoch dann täglich zwei Folgen zu den Vereinen, zu Schiedsrichtern, zu Taktik, zu den Torhütern. Das heißt, ihr bekommt dann 21 Folgen in einem Zeitraum von, das habe ich noch nicht ausgerechnet, wahrscheinlich so 10 Tagen ungefähr. Es folgt dann keiner bestimmten Reihenfolge, weil ich natürlich irgendwie die Aufnahmetermine koordinieren musste. Das heißt, freut euch einfach auf die vielen Folgen, abonniert den Feed und dann bin ich sehr gespannt darauf. Ich finde, das hat sich im letzten Jahr wirklich so bewährt, auch weil die Diskussionen dazu auch noch viel besser fassbar sind. Also im Forum auch gab es dann einfach zu jedem einzelnen Saisonrückblick einen einzelnen Thread. Das hat mir gut gefallen, so wird es in dieser Saison auch wieder losgehen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch für die Spieltagssendungsrückmeldung, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in der letzten Saison. Ich finde das sehr gut, dass ihr das im Grunde so handhabt wie wir. Irgendwann ist es dann nicht mehr ganz wichtig, ob man jetzt analytisch so richtig in die Tiefe reingeht. Und ich glaube, der 33. Spieltag oder eben bei den Frauen der 25., der ist dann so, dass man die wichtigen Dinge nennt, aber man muss dann nicht nochmal in die große Diskussion steigen. So haben wir das ja gehandhabt. Danke an Eva für die tolle Moderation der Männersendung. Und dann danke ich euch fürs Feedback zum Tribünengespräch zu den Evangelikalen im Fußball. Es gab so ein bisschen erwartbare Reaktionen aus der Ecke derjenigen, die eben sehr, sehr bibeltreu sind und die sich vielleicht auch selbst als evangelikal oder einer Freikirche zugehörig bezeichnen würden. Es ist ein bisschen, als würde man dann mit Menschen diskutieren, die ein Buch zum Beispiel ganz toll finden, also totale Herr-der-Ringe-Fans oder so. Da gibt es dann kein richtig oder falsch, weil eben alles immer aus dem Buch selbst heraus begründet wird und da kommt man dann über gewisse Punkte nicht mehr hinaus. Da gab es im Forum dann eine Diskussion, die ging so an die Grenze dessen, was noch okay war, auch von der Art und Weise, wie wir beim Rasenfunk diskutieren wollen. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, dass ich allen danke, dass es nie über die Grenze hinausging, zumindest in meinem Empfinden, und dass auch diejenigen, denen ich dann gesagt habe, so jetzt ist aber bitte Schluss, wir brauchen jetzt keine weiteren Bibelverse mehr hier, denn das führt uns einfach nicht weiter, dass die das auch respektiert haben. Das finde ich gut und in dem Sinne kann man doch auch mal kontrovers diskutieren. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür, auch wenn ich zugeben muss, ein bisschen anstrengend war die letzte Woche, so mit dem Blick ins Postfach und so weiter und so fort. Aber es ist ja richtig, dass ihr euch meldet, auch wenn euch Dinge nicht gefallen. Und ansonsten kann ich hier noch ankündigen, zur WM wird es etwas geben im Rasenfunk. Wir basteln gerade an den genauen Rahmenbedingungen. Es werden weniger Sendungen als sonst. Das war aber ja auch euer Feedback. Und ich kann jetzt aber hier schon exklusiv verkünden, Caro. Auch Caro Kipper wird wieder Teil sein der Berichterstattung im Rasenfunk. Ja, genau. Du guckst überrascht, aber du hast mir schon zugesagt.
Ich habe dir zugesagt, nur ich habe gerade an die Uhrzeiten gedacht, die daneben standen. Es wird schon wieder, das wird ein interessanter Sommer.
Das wird ein interessanter Sommer.
Aber nach Viertelfinale hört ihr uns eh nicht mehr, spätestens, nein.
Also ich habe vorhin sehr genau zugehört, als mir Tobi erklärt hat, dass es genetisch bedingt ist, wie Kaffee bei einem wirkt. Und ich werde ihn entsprechend einsetzen, auch während dieser Weltmeisterschaft. Es wird aber, ich werde dazu dann noch eigene Sendung machen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das alles interessiert, abonniert bitte den Tribünengespräch-Feed und den Nationalteams-Feed, denn dort wird das alles stattfinden, nicht hier in diesem Feed. Und ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Auch eine Award-Show wie diese hier mit all dem Glitzer und Glamour wird von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Wobei, den Anzug hier, den habe ich schon gekauft, da gab es den Rasenfunk noch nicht mal. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Bluten Olli, bei Kroko Doc, bei Don Bratwurst 1848, bei Igor P. und bei Stefan. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt. Und dann erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Geht ganz schnell via Überweisung, gibt auch einen schicken QR-Code. Da geht das dann sehr schnell über PayPal, Kreditkarte und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne, wenn ihr uns unterstützt, auch als SupporterInnen registrieren. Das bedeutet einfach nur, zum einen, dass ihr angeben könnt, ob ich euch hier nach dem Zufallsprinzip danken soll in einer der Sendungen. Und zum anderen haben wir dann eine E-Mail-Adresse von euch. Und sollte mal irgendwas passieren, wie eben erneuter Kontowechsel oder andere Dinge, dann könnten wir euch eben kontaktieren. Ihr bekommt darüber hinaus keinen Spam von uns. Ich glaube, einmal oder zweimal im Jahr schreibe ich so eine kleine Dankes-E-Mail nochmal an alle SupporterInnen, die an diesen Verteiler geht. Aber es ist wirklich eigentlich nur die Möglichkeit, zum einen, dass ihr uns sagen könnt, hey, erwähne mich gerne mal in der Folge, danke mir gerne an dieser Stelle, und zum anderen, dass wir euch erreichen können, um Danke zu sagen, euch vielleicht den einen oder anderen Einblick mal zu geben hinter die Kulissen, aber vor allem auch, sollte mal irgendwas passieren, denn wir alle wissen ja, die Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, ja, die sind nicht immer rasenfunkfreundlich, weil wir ja nicht über die Plattform Geld verdienen, sondern nur indirekt. Grüße an YouTube, die uns die Reichweite drosseln, weil wir keine Monetarisierung freischalten. Tja, so ist das eben. Okay, aber jetzt gehen wir zurück in die Awards. Und wir kommen jetzt zum Alan Eustace des Jahres. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Er schreibt sich E-U-S-T-A-C-E. Wer ist das, fragt ihr euch? Das ist derjenige, der den Rekord für den höchsten freien Fall eines Menschen hält. Er hat nämlich diesen Rekord von Felix Baumgartner, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, denn das war eine Riesen-Promo-Nummer eines uns allen bekannten Browserherstellers. Den hat er 2 Jahre später gebrochen, mit einem eigenen Team. Er ist ein Vizepräsident von Google gewesen, also er hatte natürlich auch die Kohle dafür, aber tatsächlich ist er aus noch einer größeren Höhe dann dem Erdboden entgegengefallen und hat das Ganze überlebt. Und dementsprechend wollen wir ihn ehren, um den schlimmsten Absturz dieser Saison zu ehren. Also der Alan Eustace des Jahres. Tobi, an wen möchtest du den vergeben?
Ja, auch hier wieder keine sonderlich kreative Antwort. Ich muss später mit den kreativen Antworten punkten. Der VfL Wolfsburg. Gemessen an dem, was sie finanziell zur Verfügung haben, gemessen auch an dem, wie sie, mit welchen Hoffnungen sie in die Saison gestartet sind, sind sie schon ziemlich abgestürzt. Und dass sie jetzt diese Relegation erreicht haben, darf nicht darüber hinwegtrösten, dass sie schon die größte Enttäuschung dieser Saison sind und dementsprechend auch den größten Absturz hingelegt haben. So habe ich es mir jetzt zusammengereimt. Ich bin sehr gespannt, was ihr da habt.
Aber machen sie nicht das, was sie immer machen? Haben wir nicht vorhin drüber gesprochen, ja. Nur weil Mainz 05 schon wieder eine Aufholjagd schreibt? Ja, spielen halt mal wieder zum dritten Mal Relegation, ne?
Ja, trotzdem halt ja, nochmal von einem höheren Podest so runtergestürzt, auch was sie, wie gesagt, investiert haben im vergangenen Sommer, das ist schon puh.
Ja, also ich glaube auch, du hast ja vorhin einmal das Segment eingeleitet mit, es gibt viele mögliche Antworten, aber nur eine richtige. Vielleicht ist das hier auch so, aber da will ich erstmal Caro die Möglichkeit geben, ihren Award zu vergeben.
Also natürlich stimmt das mit VfL Wolfsburg, bloß Absturz ist auch so eine Frage, wenn man doch schon seit so langer Zeit keine Spielidee etablieren kann. Und ja, also das ist für mich jetzt nicht die erste Saison, wo Wolfsburg, also der Fall war jetzt nicht so tief, finde ich.
Ja, stimmt.
Deswegen erstmal, Max, das ist wirklich, ich habe hier einen Namen gelesen, ich war schon bei Karl Del Haie, da musst du schon ganz, ganz stark rattern im Gehirn. Dann kommt gleich noch ein Name, den ich erstmal eher googeln musste, weil das wirklich aus Urzeiten der Bundesliga stammt.
Ach so, ja, jetzt weiß
aber
ich,
da habe ich wirklich, da habe ich losgelassen bei dem Namen, da habe ich nicht mal nachgeguckt. Ich habe nur den Zusatz schlimmster Absturz gelesen und war so, okay, bleibe ich bei, ist jetzt okay. Und ich habe erstmal möchte ich das einleiten mit: Wir hatten in dieser Saison mehrere Momente, wo Pyrotechnik in andere Blöcke geschossen wurden. Und ich möchte auch nochmal erinnern an die Lage, in der man sich da gerade befindet, dass jedes dieser Ereignisse Wasser auf die Mühlen der Leute sind, die immer härter gegen Fans vorgehen wollen, die immer mehr Beschränkungen haben wollen in den Stadien. Und da gab es auch am Spieltag gestern wieder einen Moment, wo drei Eintracht-Fans durch Eintracht-Fans verletzt worden sind. Und das ist ein Grund, warum ich mich zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt für Eintracht Frankfurt entschieden habe. Natürlich soll das hier jetzt das ist kein so großer Punkt. Ich wollte es aber mal angesprochen haben, weil es mir in dieser Saison sehr stark aufgefallen ist, dass man da das einfach mit eingepreist hat, dass sich Menschen schon verletzen werden. Und ja, also dass man Pyro nicht auf andere Leute schießt, das dachte ich, da wären wir uns alle einig, aber gut. Der Grund, warum ich mich für Frankfurt entschieden habe, ist auch, weil die ganze Saison dasselbe Problem war. Es hat sich einfach nichts verbessert bei Frankfurt über die gesamte Saison. Und dieses Saisonfinale, nochmal den Trainer anpöbeln. Und dann hat Jonathan Burkhardt gestern auch in der ARD gesagt, das System, das der Trainer versucht hat, spielen zu lassen, hat nicht zur Eintracht gepasst.
Stark gebrüllt von jemandem, der noch nicht mal eine ganze Saison da gespielt hat.
Aber, aber für mich war wirklich das Ausschlaggebende, dass die Probleme bei der Eintracht sehr früh sichtbar waren und man es nicht geschafft hat, das zu verbessern. Ich verstehe das auch, dass man Eintracht Frankfurt nicht nimmt, wegen der Erwartungshaltung, dass die auch zu hoch war, vielleicht auch sogar im Verein selbst zu hoch war. Aber jetzt stimmt da so viel nicht. Und ich finde nämlich auch, das ist vom Tabellenplatz verstehe ich die Aufregung nicht so sehr. Natürlich will man international spielen und hat die Saisonziele verfehlt. Aber vielleicht hat auch der Kader jetzt nicht so viel mehr hergegeben. Aber trotzdem, also gerade diese defensiven Probleme. Und das ist wirklich, ich glaube, dass man irgendwann keinen Bock mehr hatte einzuschalten, weil man genau wusste, was passiert bei diesen Spielen. Und dieses ganze Chaos drumherum, das zählt nämlich für mich auch zu Absturz, hat mich dazu bewegt, einfach weil Wolfsburg, ja, ist ein bisschen ermüdend, auch irgendwann über Wolfsburg zu reden. Und ich habe jetzt diese Chance genutzt, das Eintracht-Fass aufzumachen.
Wolfsburg ist die langweilige Antwort. Ich will da noch mal einmal dir Munition oder Futter geben für deine Argumentation, weil ich glaube, was bei Eintracht auch diese Saison passiert ist, seit der Relegation gab es eigentlich immer einen Aufwärtstrend bei Frankfurt. Und die Stimmung im Club mit all den ganzen Europapokalgeschichten, Pokalgeschichten, die waren in den vergangenen Jahren immer gut. Selbst wenn man in der Liga nicht so performt hat, gab es dann immer noch einen Pokalwettbewerb, wo man dann die gute Laune rausgezogen hat. Und das hat diese Saison aufgehört. Also diese Geschichte des Aufstiegs seit der Relegation, die ist mit dieser Saison auserzählt. Und jetzt hat man halt dieselben Probleme, die viele diese Mannschaften haben, die eben aus dem Tiefen des Tabellenkellers jetzt plötzlich nach Europa gespült wurden. So ein Anspruchsdenken hat sich da reingefressen, mit dem auch nicht alle dann zufrieden sind. Und da war schon das Ende der guten Laune, das war schon so ein Absturz auch, ja, auch nicht tabellarisch, sondern einfach gefühlt von der ganzen Stimmung in Frankfurt und um Frankfurt herum.
Ich fand auch, ich hatte Eintracht Frankfurt auch auf dem Zettel, auch so noch mit dem Zusatz, der Absturz von Dino Toppmöller zu Albert Riera, was sich erstmal falsch anhört, weil man hat ja Dino Toppmöller aus guten Gründen entlassen, aber weil es da dann eben nochmal so eine Achterbahnfahrt gab. Riera kam und erstmal haben wir nur gesehen, wie wirkt er in Pressekonferenzen, was sagt er, wie geht er das Team an, und man dachte sich, okay, Wahnsinn, das könnte ja genau passen, auch durchaus mit dem Selbstbewusstsein, mit dem er eben seine Botschaften verbreitet hat. Und dann aber, und es gab dann auch ja eine kurzfristige Steigerung, werden wir alles im Royal nochmal kurz besprechen. Und dann aber ging es dahin. Und du hast gesehen, genau das, was du auch gesagt hast, Caro, die Probleme sind eigentlich die gleichen geblieben. Also es ist schon interessant, bei den Expected Goals Against von der letzten Saison zu dieser Saison, also wie viele Expected Goals hatten die Gegner von Eintracht Frankfurt? Ja, plus 0,6, da hat sich fast gar nichts getan. Der große Unterschied, Expected Goals selber, minus 20. Also man meint einfach viel, viel weniger offensiv stark. Kann man auch alles begründen. Und das hat definitiv auch nicht nur mit Riera zu tun und auch aber eben nicht nur mit Toppmöller. Hat aber tatsächlich dann bei mir dazu geführt, dass ich im Kopf am Kopf ringen zwischen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg dann doch dem VfL diesen Award verliehen habe, weil dieser Absturz eben beispiellos war, fast beispiellos in der Bundesliga-Historie. Wir wissen jetzt noch nicht, ob er in der zweiten Liga endet. Es ist ja immer noch möglich. Alle gehen davon aus, Wolfsburg gewinnt die Relegation. In der Regel tut das auch der Erstligist. Aber es sind halt trotzdem erstmal 180 Minuten plus Nachspielzeit Fußball, die erstmal gespielt werden müssen. Ich hatte noch so kleine Erwähnungen. Also ich fand, dass die ganze Entwicklung von Augsburg unter Sandro Wagner auch schon in diesen Kategorie, in diesen Award mit reinfiel. Unter anderem auch durchaus so einiges, was bei Leverkusen passiert ist. Aber Leverkusen ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk der Dinge, die schiefgelaufen sind. Deswegen ist es so schwierig, fast schon so da so einen Award rauszupicken, ehrlicherweise. Deswegen wollte ich sie nur erwähnen. Ich vergebe meinen Award auch an den VfL Wolfsburg. Den habt ihr euch wirklich hart verdient. Den Alan Ostess des Jahres.
Ich möchte nur den Namen vielleicht. Den müssen wir nochmal bearbeiten.
Vielleicht ist das der Award, den wir nach mir benennen können.
Nein,
Caro, das klingt, als ob du schlimm abstürzen würdest regelmäßig. Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Nee, also, ich glaube, sowas wie Bayer Uerdingen oder sowas oder Wuppertaler SV.
Oder die Caro Kipper-Klippe. Dann hätten wir es quasi.
Okay. Ja, Caro Klipper.
Ja. Hm? Da gibt es auch genug Vereine, nach denen man es benennen kann eigentlich.
Ich stoße mich oft, aber ich stürze nicht ab.
Ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also du hast gerade was Gefährliches getan, Tobi. In Gegenwart von Caro muss man vorsichtig sein, ob man über Bayer Uerdingen sprechen möchte.
Ja, muss man vorsichtig sein, das ist ein sensibles Thema bei mir. Ja. Jedes Mal, wenn ich bei Leverkusen im Stadion bin, denke ich, das hätte Uerdingen sein können, wenn sich Bayer damals anders entschieden hätte. Er hätte es nicht, aber ich habe eine Idee für ein Award. Ich bin technisch gar nicht veranlagt. Aber sehr schnell und ausdauernd. Also ich bin auf Außen wirklich, wenn man eine Mischung aus fiese Knöcheltreterin und viel Tempo will, dann stellt mich auf.
Okay, dann ich schreibe den jetzt auf hinter den Tobias Escher-Preis, den wir später noch vergeben werden. Und dann vergeben wir den eben einfach an jemanden, der an das Workhorse der Bundesliga, wenn du magst, Caro. Also wenn du es jetzt so gemeint hast. Jemanden, der durch Einsatz aufgefallen ist. Okay, ja, sehr schön.
Habe ich mich jetzt mal selber gelobt.
Ja, kommt Dominik Korda auf einmal nah an ein Award ran hier.
Nein,
keine Sorge.
Wir so denken, trete ich jetzt auch nicht. Kein Kung-Fu.
Ja, okay, gut. Dann ist das unsere Award. Wenn ihr andere Benamungsvorschläge habt, dann sehr, sehr gerne in den Kommentaren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen zu einer ganz wichtigen Kategorie. Wir kommen zur Sky und DAZN Ehrennadel und die wollen wir vergeben an die graue Maus der Liga. Ich glaube, ich muss nicht weiter erklären, wie dieser Award gemeint ist. Caro, wer war am graumäusigsten und hat wahrscheinlich Sky und DAZN am wenigsten Freude bereitet?
Ich habe die Sky und DAZN Ehrennadel an Union Berlin verteilt. Natürlich nicht wegen der Identität und des gesamten Vereins, sondern wegen aus spielerischen Gründen und aus taktischen Gründen. Ich glaube, das war von der Spielweise sehr graumäusig von Union Berlin. Ich halte es jetzt mal kurz und warte mal ab, was ihr sagt.
Aber wie wichtig findest du dann bei so einer Kategorie das Drumherum? Denn ich finde, also du kannst natürlich, alles, was du sagst, stimmt, aber sie spielen halt an der alten Försterei und da ist es egal, wie das Spiel ist. Es ist immer so ein Grundlevel, was bei anderen Stadien nicht immer erreicht wird.
Das stimmt. Ich finde nicht, dass man das ausklammern kann und ich finde auch nicht, ich habe dann bei einem späteren Award noch was dabei, aber das ziehe ich jetzt einfach mal vor, weil natürlich, das meine ich mit Identität und auch dieses Selbstbewusstsein im Verein zu haben, einfach die beste Trainerin, die man im Verein hat, zur Cheftrainerin zu machen, das ist natürlich auch alles andere als graue Maus, sondern das ist einfach sehr selbstbewusst und sehr sicher in dem, was man im Verein macht. Die größte graue Maus der Liga bleibt VfL Wolfsburg, also who are we kidding?
Wobei es war immerhin interessant, ihnen zuzugucken beim Failen. Also.
Ja, also ich habe es einfach auf die Spielweise bezogen und da hat mich Union Berlin wirklich sehr gelangweilt in dieser Saison.
Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass außerhalb von Berlin-Köpenick es nicht allzu viele Leute interessiert, dass es im Stadion da sehr, sehr schön ist. Das ist, glaube ich, nichts, was den durchschnittlichen TV-Zuschauer dazu verleitet, sonntags Union Berlin gegen FSV Mainz 05 einzuschalten, weil er sich denkt, Mensch, in der alten Försterei, da hast du auch mal so schöne Stimmung. Aber dafür sind die Spiele halt nicht schön genug. Ich hab aber dann mich gegen sie entschieden, eben wegen dieser Marie-Louise Eta-Geschichte. Weil bei Sky und der Sohn Ehrennadel geht es auch für mich darum, diese Mannschaft hat gar keine Geschichten geschrieben, über die diese Sender berichten können. Es gab keinen Grund, sich mit Union Berlin zu beschäftigen. Und natürlich, dass sie Marie-Louise Eta aus dem Hut gezaubert haben und ihr den Bundesliga-Verein anvertraut haben, das war schon ein mutiger Schritt. Und er hat dann auch natürlich für internationale Aufmerksamkeit gesorgt und für eine Berichterstattung da drumherum gesorgt. Und auch die übrigen Kandidaten normalerweise auf diesen Preis, wie Mainz, Augsburg, die haben ja auch allein dadurch, wie sie die Hinrunde angegangen sind mit Sandro Wagner, zum Beispiel bei Augsburg, für Geschichten gesorgt, dass man auch mal ein Sonntagsspiel von denen reinschauen konnte, ohne dann Angst haben zu müssen. Für mich persönlich war es daher diesem Jahr Borussia Mönchengladbach, weil die eben irgendwann hatten sie 4 gute Wochen im Oktober, da haben sie dann ihre Punkte für den Klassenerhalt geholt und auch beschlossen, okay, Polanski, nee, es war glaube ich im November war das, haben sie beschlossen, Polanski darf bis zum Ende der Saison weitermachen, aber danach, das war teilweise wirklich nicht anzuschauen, wie die Spiele verlaufen sind von Borussia Mönchengladbach und die haben auch glaube ich jeden neutralen Zuschauer im Verlauf der Saison vergrault. Deswegen ging mein Sky und der Sohn Ehrennadel nach Gladbach.
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich mache. Also ich hatte bei mir auf dem Zettel Union, ich hatte bei mir auf dem Zettel Gladbach. Zu Gladbach ganz kurz, ich habe mir da unter anderem rausgesucht, in welchen Spielen ist denn sehr wenig passiert und habe dann geguckt, okay, wie viele Spiele hatte denn Gladbach mit einem Expected Goals-Wert von weniger als 1, was schon so ein ganz guter Indikator dafür ist, offensiv ging nicht so viel, 17 Spiele hatte Gladbach mit einem Expected Goals Wert von unter 1. Also genau, aber tatsächlich finde ich das, ja, also ich habe dann überlegt, ob ich quasi, wenn ich so über Vereine spreche und ich, wenn ich quasi bei Gladbach sage, hier schaut euch mal die Expected Goals an, ob ich dann an St. Pauli vorbeikomme. Denn St. Pauli hat natürlich auch ein tolles Drumherum und ich glaube, dass die Verantwortlichen, die sind immer gerne vor Ort, also von DAZN und von Sky, die freuen sich, wenn die nach Hamburg fahren, das weiß ich. Aber wisst ihr, wie viele Spiele der FC St. Pauli hatte mit einem Expected Goals Wert von weniger als 1? 24. Ich konnte hier schneller zählen, in welchen sie über 1 waren, als quasi drunter. Und deswegen glaube ich, muss ich die Sky und der Zone Ehrennadel an den FC St. Pauli verleihen, auch wenn es so ein bisschen schief ist, aber ich finde, ihr habt bei den anderen auch jetzt schon so gute Argumente gemacht und ich will das nicht unerwähnt lassen. Das war einfach sehr, sehr ereignislos, was man da gesehen hat. So wie ja bei so manch anderem Verein auch. Also Werder hat sie auch ganz knapp, sind die hier vorbeigeschrammt an dieser Kategorie. Ich glaube, die hatten 15 Spiele mit weniger als einem Expected Goal und Union zum Beispiel nämlich nur 11. Also Union hat mehr offensiv zustande gebracht, als zu sehen war. Das sogenannte André Ilic-Phänomen, aber vielleicht reden wir da auch nochmal später drüber. Gibt's einen sehr schönen Award, der da noch ganz genau passen könnte. Ja.
Kann ich da noch einen kleinen Unter-Award erfragen? Und zwar, Max, du hast ja eine sehr hohe Watchtime an jeglichen Bundesligaspielen. Wem würdest du denn diesen Preis für das schlimmste Spiel zu gucken, das langweiligste Spiel, wo dir das am schwersten gefallen ist, einen attraktiven Spielfilm zu schreiben? Fällt dir da noch was ein?
Ja, Tobi, sag du mal deine Antwort, dann klicke ich hier mir nochmal kurz durch.
Das Hamburger Derby, das Rückspiel Hamburger Derby, das war das schlechteste Spiel, was ich seit langer Zeit sehen durfte. Das war, glaube ich, auch 0,1 zu 0,2 Expected Goals gefühlt. Also das war wirklich grausam.
Ja, das ist, ja tatsächlich, stimmt, witzig. Ja, bei dem bin ich gerade auch gelandet, weil ich nämlich hier mal so sortiert habe nach Expected Goals. Das war schlimm und es gab auch, ja, okay, jetzt leider ist das jetzt zu spontan für mich. Also es gab auch Wolfsburg-Spiele, die wirklich nicht zu ertragen waren, weil es auch einfach so, also Wolfsburg gegen Union zum Beispiel, da hatten die 5 Schüsse. Und es gab aber auch, ach schade, da hätte ich mich jetzt eigentlich gern drauf vorbereitet, weil...
Sorry.
Nee, ist ja auch gut, dass vielleicht ist das dann der Max-Jakob-Ost-Preis für das Spiel, das am meisten wehgetan hat beim Gucken. Freue ich mich dann schon auf die Rückmeldung dazu. Aber ehrlicherweise gab es da auch ganz viele Spiele mit Frankfurt, manche auch mit Freiburg. Oder, und das wäre nämlich eigentlich so mein heimlicher Kandidat auf den Favoriten, da muss ich jetzt vielleicht nochmal kurz reingucken, Leverkusen hatte brutal schlechte Spiele mit dabei. Und das glaubt man eben gar nicht, weil die haben ja in der Theorie Spieler, die immer etwas erzeugen können. Aber es gab ein 1-1 zwischen Leverkusen und Gladbach, das war ein fürchterliches Spiel. Es gab, ja genau, der 2-1 gegen St. Pauli, da hatte Leverkusen 5 Schüsse und hat daraus 2 Tore gemacht. Es war ein total absurdes Spiel. Und das ist halt dann, also für mich dann fast noch manchmal schwerer zu sehen, weil bei Leverkusen weiß ich ja, sie könnten es und sie haben auch die Spieler, das umzusetzen, plus die Bank, um das umzusetzen. Also keine Verletzungsmisere kann so groß sein, dass Leverkusen keinen guten Fußball in der Theorie mehr spielen könnte und sie tun es aber nicht. Während ich halt bei Union, Gladbach, St. Pauli spielen schon reingehe und mir denke, naja, das könnte jetzt zäh werden, je nachdem wie das Spiel verläuft und wie der Gegner spielt. Aber ja, ist eine schöne, schöne Kategorie. Ich bin gespannt auf die Vorschläge der Hörerinnen und Hörer. Aber das, du hast recht, das Hamburger Nerd-Derby, das Rückspiel, das war schon, auch schon ziemlich krass. Vor allem, weil es vorher so gehypt war und dann, naja, war die Luft relativ schnell raus. Sehr schön. Haben wir hier noch einen weiteren Preis und ich bin gespannt auf die Vorschläge der Hörerinnen und Hörer. Und wir kommen damit zum glitzernden Show-Sakko. Keiner von uns trägt es. Vielleicht werde ich mir von euren Support-Beiträgen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs nächste Jahr eins zulegen. Ich weiß es noch nicht. Mal erstmal abwarten, wie das Feedback hier auf diese Awardshow wird. Was ist das glitzernde Show-Sakko, das wir jetzt jemandem umhängen wollen, so als hätte er das Masters gewonnen? Das bezieht sich auf ein Team oder einen Spieler, das beim Zugucken zwar Spaß macht, aber bei dem bemerkenswert wenig herumkommt. Und Tobi, da bin ich sehr gespannt darauf, wen du da nominierst.
Ja, das war eine der Kategorien, bei dem ich mich sehr schwer getan habe und meine Antwort ist dementsprechend auch nicht massentauglich, aber für mich persönlich war es ein Spieler des FC St. Pauli, dem ich einfach sehr gerne dazu gucke bei, weil der eine unfassbar feine Ballbehandlung hat, sehr viele schöne Ideen, aber im Gesamtkontext des FC St. Pauli hat das nie so richtig funktioniert und das ist Joel Chima Fujita. Der mir jetzt auch bei der WM-Vorbereitung bei Japan wieder begegnet ist und ich überrascht war, dass der da als tiefer Sechser durchaus Beiträge leisten kann zu einem funktionierenden Offensivspiel. Aber bei St. Pauli war das eben meistens, ist es so häufig ins Leere gelaufen, wenn er mal einen Pass nach vorne gespielt hat oder sowas. Dementsprechend ist das so mein Kandidat für so glitzerndes Show-Sakko auf einem sehr niedrigen Niveau. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten.
Das ist so nischig, die Antwort, das anzufangen mit, ich würde
Tobias
einen von St. Pauli.
Ich vergebe den Tobias Escher-Preis für die nischigste Antwort, vergebe ich an Tobias Escher. Sehr schön. Ja, Fujita auch tatsächlich der beste Zweikämpfer bei St. Pauli, je nachdem, was man auch mit dieser Kategorie anfangen möchte. Aber ja, interessante Herleitung. Jetzt bin ich gespannt auf dich, Caro. Wir können jetzt nur noch abstinken.
Oh, ja, ich komme von der ganz anderen Seite. Ich habe nämlich nischig angefangen und lasse jetzt immer weiter nach. Und mein erster Gedanke war Justin Ginma, ein Nominierter für mich. Dann habe ich mich gefragt, ob das beim Zugucken Spaß machen. Das klingt jetzt so hart, aber man weiß halt, ich halte Justin Ginma immer noch für einen spannenden Fußballer und für sehr begabt, der wo viel drin steckt. Also das meine ich gar nicht. Aber was dieses Thema, ich denke mir beim glitzernden Show-Sakko auch an jemanden, der eben in diese Dribblings geht, wo man weiß, dass nichts bei rumkommt. So, vielleicht ist da das Gegenteil. Ich sag's nicht. Aber es war für mich nur Nominierter, Justin Ginma, weil ich habe mir dann nochmal den Show-Aspekt überlegt und da ist für mich die Antwort tatsächlich Karim Adeyemi, weil neben dem Fußballerischen haben wir da auch noch diese Waffengeschichte gehabt. Und
da kam ja was bei rum, bei dieser Geschichte.
Ja, also ich weiß nicht, ob das beim Zugucken Spaß macht, aber er füllt auf jeden Fall die Boulevardblätter. Aber auch beim Fußballerischen glaube ich, dass das okay ist, weil das macht beim Zugucken schon Spaß, weil schon auch mal was bei rumkommt, häufig aber auch nicht. Deswegen habe ich dann die naheliegende Antwort Karim Adeyemi gewählt.
Ich finde das wirklich schön, wie unterschiedlich wir auch diese Kategorien interpretieren. Es ist tatsächlich der erste Award für den BVB. Es wurde auch langsam wirklich Zeit. Der Vizemeister, ich weiß jetzt nicht, ob sie so glücklich sind mit dem Award, aber das sind auch nicht alle anderen Awardträger bis hierher. Können wir jetzt auch nicht so viel machen. Also ich habe noch ein paar Honorable Mentions. Ich habe einen, da hätte ich aber Angst vor dem Feedback gehabt. Aber ich finde, Saad Elmala war in manchen Spielen ein Nominierter dafür, denn er macht immer Spaß beim Zugucken, aber es gab auch Spiele, in denen er zu sehr auf den Torabschluss gegangen ist, aber weil er auch genügend tolle Momente hatte, wäre es total ungerecht gewesen, diesen Award zu verteilen, inklusive ja jetzt Tor am 34. Spieltag. Dann fand ich, dass tatsächlich weite Teile der Saison von Heidenheim eigentlich das erfüllt haben, nur da glitzert nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist halt weder glitzernder Fußball, aber die haben eigentlich unheimlich viel gemacht in Spielen, die hatten auch ganz oft Spiele, in denen eine Hälfte eigentlich völlig okay war, nur die zweite Hälfte, also war auch manchmal die erste, aber halt eine Hälfte des Spiels war nicht so gut, deswegen kam so wenig bei rum, aber man konnte Heidenheim viel, viel besser zugucken, als man es eigentlich gedacht hätte und ich finde, dass Heidenheim auch zwar jetzt nicht wirklich nicht bei weitem jedes Klischee widerlegt hat, aber manchmal kommen sie dann doch ein bisschen zu schlecht weg bei Leuten, die dann vielleicht dann doch nur die Highlights sehen, glaube ich. Reicht mir aber nicht, weil zu wenig Glitzer. Ich hatte noch, aber da habe ich auch Angst vor den Rückmeldungen. Ich habe die VfB Stuttgart-Abwehr hier noch auf der Honorable-Menschen-Liste, denn eigentlich haben die so tolle Aktionen mit dabei gehabt und Ramon Hendricks wurde vorhin schon genannt, Jeff Chabot war auch jemand, der bei mir bei früheren Awards auch schon auf der erweiterten Liste mit drauf war und trotzdem haben die sich eigentlich sogar verschlechtert, wenn man ehrlich ist. Also sie haben mehr Expected Goals zugelassen, sie haben weniger Gegentore kassiert, also so ein bisschen das, was man in der Vorsaison an Pech hatte, hatte man jetzt manchmal als Glück. Aber auch da war mir die Kategorie, das war mir nicht trennscharf genug, weil viele Dinge haben ja auch sehr gut funktioniert beim VfB Stuttgart. Und deswegen bin ich tatsächlich bei Justin Schindler gelandet, Caro. Das war der allererste Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe. Ehrlich gesagt habe ich, als ich mir die Awards ausgedacht habe, war er quasi auch derjenige, der mir eingefallen ist. Und da dachte ich mir, okay, alles klar, da könnten wir noch einen Award vergeben, denn ja, du hast es vorhin schon beschrieben, er ist zwar interessanterweise gar nicht derjenige im Kader, der die größte Differenz hat aus erzielten Toren und Expected Goals, da gibt es tatsächlich einen, der noch schlechter ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade zufällig euch denken könnt, wer es ist.
Dürfte es sein, oder?
Nee, jetzt bei Werder Bremen im Kader. Gibt es noch einen
Werder
Spieler,
Bremen im Kader,
der eine größere Differenz hat aus Expected Goals und den Toren, die er gemacht hat. Und tatsächlich ist es Romano Schmid.
Ach so.
Ah ja, ja. Der hat keine gute Saison gespielt. Den könnte man auch hier nominieren, tatsächlich bei diesem Award in dieser
Saison.
Aber
für mich ist das gar kein so negativer Award. Also glitzern, also das meine ich mit Adeyemi, also letzten Herbst oder früher Winter, wie auch immer, Villarreal, da hat der so wild geglitzert, Karim Adeyemi, deswegen, und da kam dann auch mal was bei rum. Aber die
Justin
ganze Saison
doch
verteilt.
Auch, oder? Also, weil wenn was ging offensiv bei Werder, dann war das ja ganz
über
oft
Jens
Justin Timber. Ja, gut. Und ja, fair. Okay, gut. Zack, einmal die Luft rausgelassen. Da hast du natürlich recht. Aber ich finde, also Justin Schindler, der hatte schon immer wieder diese Momente. Er hatte ja immer diese 1-gegen-1-Situation mit dem gegnerischen Torhüter. Er hat sie halt nur in aller Regel verloren. Und das hat einen halt wahnsinnig gemacht. Das hat auch irgendwann den Spaß beim Zugucken genommen. Aber weil eben so wenig bei rumkam und alle wussten im Grunde jetzt schon, was passiert. Aber ich finde schon, dass da einiges geglitzert hat. Und wer weiß, ich meine, Expected Goals ist ja auch so ein Wert. Jeder, der das letzte Buch von Christoph Biermann gelesen hat, hat das auch nochmal ausführlich dargelegt bekommen. In der Regel treffen Stürmer schon ungefähr so, wie die Expected Goals sind. Das heißt, es könnte auch sein, dass in der nächsten Saison Justin Schindler einfach von den 1-gegen-1-Situationen 3 mehr verwertet. Dann hat er hier statt 5 Toren hat er 8 Tore, ist auf einmal 1 über seinem Expected Goals Wert. Und wir sagen, ja, hat nicht ganz für ein goldenes Känguru gereicht, weil da war jemand anders noch besser, aber schon mal eine honorable Mention. Deswegen.
Also, ja. Du sagst so ein bisschen Murphy's Law auch bei Justin Jinma.
Ich glaube, bei Werder generell kam wieder einiges zusammen in der Saison. Aber ich meine, da seid ihr noch viel, viel näher dran.
Ja. Aber wir sind uns doch alle einig, dass Fujita uns am meisten Freude gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Also Fujita, klar, den hatte ich hier als erstes stehen, den habe ich natürlich dann gestrichen, als du ihn genannt hast. Das ist ja klar. kommen wir zu unserem nächsten Award und ich freue mich sehr, dass das ein Stiftungspreis ist, allerdings ohne, dass Sie das tatsächlich gewollt hätten. Der Stiftungspreis der Sparkasse Gelsenkirchen für die stabile Bank. Also ein Spieler, vielleicht auch ein Team, wir haben es auch Spieler gemacht, ein Spieler, der einfach immer da war, der immer gespielt hat, der nie unter ein gewisses Niveau gefallen ist. Tobi?
Ich habe das komplett falsch interpretiert.
Okay.
Ich war bei stabilster Bank bei der Mannschaft, die meisten und besten Spieler von der Bank bringen konnte.
Aha. Ja, aber das ist doch der nächste Award, den wir dann haben. Das ist doch
Ich habe jetzt bei der Bank, habe ich ja an ein ganzes Team gedacht. So. Also, es tut mir leid, ich bin doof gewesen. Ich dachte Sparkasse Gelsenkirchen, weil da ja eingebrochen wurde auch. Also,
genau, das ist der Gag.
Die ist ja gar nicht stabil, diese
dass
Bank.
Sie nicht stabil
so ein,
ist, ja.
Ja, genau. Deswegen dachte ich halt so, ja, ich bin da total bei Lukas Kwasniok gewesen, der ja eben immer seine besten Spieler auf der Bank hat sitzen lassen, um sie dann von der Bank bringen zu können. Das war also mein Gedanke halt für diesen Preis so.
So ja, das wäre vielleicht der stabile
Tresen gewesen. Komischerweise auf die Bank vertraut. Warum sollte er es tun? Deswegen bin ich jetzt bei dieser Kategorie gerade raus, weil ich da keine Vorbereitung habe. Es tut mir leid.
Oh nein,
ich finde das eine gute Begründung.
Ja, es ist auch wirklich schön. Also ja, ich hätte hier vielleicht noch mehr Erklärungen zu diesem Preis mit dazu schreiben sollen. James Milner hat übrigens auch diesen Award vorgeschlagen im Forum, auch so wie ich ihn jetzt interpretiert habe. Er wollte ihn den James Milner Award nennen, aber das ist mir zu nischig, das geht nicht. Wir nehmen hier die Sparkasse Gelsenkirchen.
Das hätte ich aber verstanden, den James Milner Award.
Na toll. Na gut, ja, ich sehe schon. Also vielleicht fällt dir noch, während wir drüber sprechen, jemand ein, muss aber nicht, Tobi, also fühl dich jetzt bitte nicht gedrängt. Dann, Caro, lass doch mal diesen Award unter uns ausmachen. Wem gibst du den Stiftungspreis der Sparkasse Gelsenkirchen?
Also, wenn es einfach um die stabilste Bank geht, ohne den Gelsenkirchen-Zusatz und den stabilsten Spieler der Saison, würde ich hier jetzt einfach mal ganz basic Joshua Kimmich nennen. Mhm. Aber wir haben ja noch da einen Zusatz. Und da habe ich mich für Aleš Garcia von Bayer Leverkusen entschieden, weil der von den Statistiken her gesehen so ein krasser Anker im Spiel ist. Es ist, der ist ligaweit am häufigsten am Ball. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber auf jeden Fall, wenn man auf die Zahlen guckt, ist das ein ganz fantastischer Zentrumsspieler. Und aber da die Saison von Bayer Leverkusen so war, wie sie war, das hat ja Max gerade schon erzählt, und dass wirklich schlechte Spiele auch dabei waren, frage ich mich, wie gut kann dieser Anker im Spiel dann wirklich sein? Und ist das dann nicht doch, lässt man da sich nicht vielleicht dann von Zahlen etwas fehlleiten? Deswegen wäre das mein Preisträger in dieser Kategorie.
Das ist eine sehr gute Antwort, auch wenn ich eure Interpretation dieses Preises fragwürdig finde. Aber wenn man diesen Preis so interpretiert, ist das eine sehr, sehr gute Antwort, weil Garcia ist gar nicht so gut. Also der hat die meisten Ballkontakte aller Bundesligaspieler, die meisten Pässe aller Bundesligaspieler, aber da ist auch viel dabei, viel quer und auch viele Fehlentscheidungen sind dabei, wo man denkt, so, wieso machst du denn jetzt das Spiel wieder so? Wieso gehst du denn da nicht mal nach vorne?
Warum machst du's
wieso
langsam,
müssen wir jetzt so wieder den langsamen Pass haben? Wieso jetzt die Verlagerung? Ihr habt sie doch gar nicht vorbereitet. Also das ist wirklich so ein bisschen das, was man Toni Kroos gerne vorgeworfen hat, aber was halt bei Toni Kroos überhaupt nicht gestimmt hat. Aber bei ihm stimmt das teilweise, dass da viele Pässe dabei sind, die du nicht unbedingt brauchst, die das Spiel der eigenen Mannschaft nicht besser machen. Also wirkt stabil, aber ist dann in Wahrheit wie die Sparkasse Gelsenkirchen gar nicht so stabil.
Ich habe mir auch selber ein Bein gestellt, ehrlich gesagt, mit diesem Award, weil ich habe den nur positiv verstanden. Ich fand es halt nur lustig. Ich fand es halt nur lustig.
Das ist so lange lustig, bis du dein Gold da in der Dings aufbewahrt hast. Solange findest du das stabil, ja.
Ja, ich fand halt einfach die goldene Bank des Jahres, fand ich halt einfach langweilig, und dann dachte ich, Sparkasse Gelsenkirchen ist doch ein guter Gag, aber habe mir selber damit ein Bein gestellt, denn ich habe 6 Kandidaten hier bei mir auf der Liste und keiner davon ist aber letztlich dann so richtig instabil gewesen. Also ich gehe sie dann aber in aller Kürze durch. Julian Riasson, definitiv eine stabile Bank für den BVB gewesen. Matthias Ginter, unglaubliche Saison beim SC Freiburg gespielt. Willi Orban, vergisst man die ganze Zeit, aber Willi Orban ist immer noch da, und in der Regel, da passt es jetzt am ehesten auch mit dem nicht alles war dann auch tatsächlich goldig glänzend bei Willi Orban. Also vielleicht hätte ich den dann hier auf eins ziehen sollen. Gregor Kobel will ich unbedingt noch erwähnt haben. Vergisst man immer. Man tut immer so, also ist der Torhüter der besten Abwehr der Liga letztlich am Ende dieser Saison. Maximilian Eggestein, nochmal SC Freiburg, ist hier auch bei mir auf dem Zettel gelandet. Aber tatsächlich vergebe ich meinen Award an Patrick Mainka. Und zwar auch deshalb, weil er es tatsächlich wieder geschafft hat. Jetzt im dritten Bundesliga-Jahr, also mindestens 2 Jahre hat er es jetzt schon geschafft. Ich müsste mal die aktuellen Statistiken gucken. In jeder Minute Erstliga auf dem Feld zu stehen. Und das ist gar nicht so weit verbreitet. Das hattest du früher viel in den 70ern und 80ern, weil da eben viel, viel weniger gewechselt wurde, beziehungsweise ganz am Anfang war es ja noch gar nicht erlaubt. Aber dass das jemand im modernen Fußball hinbekommt, das ist meine stabile Bank. Und ehrlicherweise stimmt es aber dann auch mit dem Sparkasse Gelsenkirchen-Zusatz, weil natürlich war er nicht immer stabil. Natürlich lag es auch manchmal an Patrick Mainka, dass da ein Gegentor gefallen ist. Deswegen, ja, gebe ich ihm diesen Award. Und ich glaube, Tobi, ich habe damit auch dir jetzt, also du wirktest gerade freudig erregt, als ich das gesagt habe.
Patrick, ja, Patrick Mainka hätte ich auch noch hinzugefügt. Bei Julian Riasson und Matthias Ginter bin ich nicht ganz einverstanden, weil Riasson hatte in der Champions League ein paar Aussetzer.
Ja, okay, und, stimmt, ich habe es auf die Bundesliga.
Und Ginter hatte ja auch eigentlich eine Saison mit vielen Höhepunkten. Also der war ja mehr als stabil. Gerade in der Europa League hat er ja wirklich einige Highlight-Spiele gehabt.
Ja, ja, hast du recht. Guter Punkt. Okay, dann lasse ich hier für dich den Stiftungspreis offen oder möchtest du ihn dann jetzt doch noch jemandem geben?
Nö, die habt ihr jetzt alles schon genannt und ich bleibe jetzt bei meiner stabile Bank, SFC Köln unter Kwasniok. Ja.
Sehr gut. Dann hat der FC hiermit jetzt auch sein. Dann haben wir jetzt tatsächlich, jetzt hat jeder Verein mindestens einen Award bekommen. Gut, dass ich mir hier meine Strichliste gemacht habe, weil ich hatte Angst, dass die Leute sich beschweren, dass wir über irgendeinen Verein noch nicht gesprochen haben. Kommen wir zu einem Abzeichen, das fiese Schweif Nils Petersen Abzeichen für den besten Einwechselspieler geht an Caro. Also nicht an dich, sondern wen möchtest du es verleihen?
Was ist denn ein Fieselschweif? Aber das müsst ihr jetzt nicht beantworten. Aber mir ist gerade aufgefallen, Thema, um nochmal Nominierte aufzubringen, da könnte man Karim Adeyemi auch ruhig nominieren. Kam 13 Mal von der Bank, hat dann 2 Tore gemacht, also nicht so schlecht. Wen ich auch nominieren würde, ist Jonathan Burkhardt. Das ist tatsächlich der, der die meisten Tore und Vorlagen von der Bank gemacht hat. 5 Tore, 2 Vorlagen. Ist aber nicht mein Preisträger, sondern ein Preisträger, den wir hier schon genannt haben. Und da kommt wieder dazu, dass die Diskussion mit der Bank so groß war, dass es für mich nur einen besten Einwechselspieler geben kann. Und zwar Said Elmala. 14 Mal von der Bank, 4 Tore, 3 Assists und 14.400 Diskussionen darum, ob er jetzt von der Bank kommen sollte oder doch von direkt spielen lassen. Und muss man hier das Talent schützen oder das Talent spielen, Spielpraxis hier. Und deswegen, ja. Also ich verstehe die Argumentation mit dem glitzernden Show-Sakko, aber für mich ist Said Elmala so ein spannender, talentierter Spieler, dass er für mich diesen positiven Nils Petersen Award, weil wer erinnert euch an Nils Petersen aktuell, wenn nicht Said Elmala? Geht der Preis an ihn.
Ich muss hier wieder ganz unsympathische Wortklauberei betreiben, weil okay. Ich finde, beim Nils Petersen Abzeichen geht es aber auch ein Stück weit darum, dass dieser Spieler von der Bank kommen muss. Weil ich finde, Said Elmala ist so gut, dass er halt auch von Anfang an halt gut war und dass er eigentlich da wirklich jetzt im Nachhinein hinterfragen kann, wie sinnvoll war das, was Kwasniok da in der Hinrunde mit seinen Bankeinsätzen getrieben hat. Deswegen bin ich da persönlich eher anders gelagert, aber man kann natürlich, Said Elmala hat natürlich tolle Leistung von der Bank gebracht, das muss man ganz klar sagen, aber Nils Petersen hat sich ja auch definiert darüber, dass er eben Einwechselspieler war. Und dass du halt Nils Petersen ab irgendeinem Punkt der Karriere nicht mehr von Beginn an bringen solltest, weil du wusstest, der hat 30 gute Minuten im Tank und die müssen wir dann ausnutzen. So, deswegen bin ich da persönlich eher auf dem Stefan Schimmer-Trip, der eigentlich nur als Einwechselspieler funktioniert hat und der auch nur als Einwechselspieler getroffen hat bei Heidenheim. Genau.
Ja, sehr schön. Das ist tatsächlich auch mein Preisträger, beziehungsweise ich muss es noch überlegen, ob ich vielleicht noch um sortiere. Also ich hatte auch Saad El-Maler als Nennung. Ich wollte einmal als Gag Harry Kane hier mit reinbringen. Wurde auch 5-mal eingewechselt und hatte ja wohl immer einen Impact aufs Spiel. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber, aber unter dem, was du gesagt hast, Tobi, kann man das dann natürlich nicht mehr ganz gelten lassen. Wobei das wirklich schwierig ist. Also Stefan Schimmer ist mit 23 Einwechslungen auch derjenige, der am häufigsten eingewechselt wurde in dieser Bundesliga-Saison. Deswegen, er ist quasi
24.
Der logische. 24 sogar. Ach, guck mal, dann habe ich das hier noch nicht aktualisiert. Danke dir. Dahinter dann übrigens Machino, Metcalf, Harder und Bansusi mit jeweils 22, beziehungsweise vielleicht der ein oder andere da mit 23, wobei Metcalf stand in der Startelf. Es ist ein bisschen schwierig, weil bei Nils Petersen war er ja auch deshalb immer nur von der Bank kommt, weil bei ihm die Fitness nicht mehr für 90 Minuten gereicht hat. Spielerisch hätte er Startelf spielen können, aber weil er eben in dem fortgeschrittenen Alter war, musste er deshalb von der Bank kommen. Deswegen ist es dann, könnte man auch die Argumentation machen, Tobi, na, er hätte ja starten können, er hätte halt dann in der 60. Minute ausgewechselt werden müssen. Unter dem Aspekt könntest du auch zum Beispiel der Recherhand noch nennen, der wurde auch sehr häufig eingewechselt, hatte sehr, sehr gute Momente, auch Igor Matanovic war so jemand, aber die pendeln eben so zwischen Startelf und Einwechselspieler, aber ich glaube, nee, ich bleibe bei Stefan Schimmer, das ist einfach derjenige, der kam und dann war es ja auch so, dass wir hier im Rasenfunk, ich weiß noch, Konstantin Eckner war mal hier und hat gesagt, ja, Schimmer muss halt einfach immer spielen. Nächster Spieltag, er steht in der Startelf, es funktioniert gar nichts und erst als Schimmer ausgewechselt wurde, wurde es in der zweiten Hälfte besser. Also deswegen, ja, ich schließe mich dir an, Tobi, war auch vorher so mein Gedanke. Aber hier kann man über viele Spieler diskutieren, finde ich tatsächlich. Dann kommen wir jetzt zu einem Sonderpreis, der auch nicht jetzt von uns vorgeschlagen wurde, sondern Xolius ist dafür verantwortlich aus der Community. Er möchte den Tobias Escher-Preis für den offensivsten Innenverteidiger vergeben. Tobi, möchtest du mal kurz erklären, wie du dich mit diesem Preis fühlst? Soll es diesen Preis überhaupt geben?
Ja, ich fühle mich etwas seltsam mit diesem Preis, vor allen Dingen, weil ihr ja gar keinen Preis habt und nur ich einen Preis habe. Also ich würde mich wohler fühlen, wenn es auch noch einen Caro Kipper.
Ja, den machen wir jetzt gleich. Das machen wir
okay.
Gleich.
Gut, ja. Gut. Ich weiß nicht, wieso ich gerade offensive Innenverteidiger, also ich mag offensive Innenverteidiger, ist eine meiner taktischen Schwächen, aber ist jetzt auch nichts, worüber ich mein Leben definieren würde.
Aber du magst sie schon sehr gerne, oder? Also wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Du hast mal, als es dieses Gänsehaut-Meme gab vor 2 Jahren oder so, also was sagt die Freundin zu dir, dass du Gänsehaut bekommst vor Freude, hast du dazu geschrieben, andribbelnder Innenverteidiger, das weiß ich noch ganz genau. Das war wirklich so, Tobi.
Du weißt mehr über mein Leben als ich, das ist, ja. Ich wollte jetzt auch hier wieder nicht sonderlich kreativ sein, das hatte ich mir ja vor Schiete aufgehoben und jetzt hier einfach natürlich Nico Schlotterbeck genannt, der eben einige tolle Vorstöße gezeigt hat, der überhaupt in seinem Passspiel und in seiner ganzen Art so mittlerweile so ein fast Franz Beckenbauerhaftes hat, wie er hinten aus der Abwehr das Spiel gestaltet und dann nach vorne stößt. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ich bin sehr gespannt, wen ihr mit mir verbindet.
Ja, sehr schön. Caro, hast du einen Tobi Escher vergeben?
Meine Nominierten für den Tobi-Escher-Preis waren Maxi Mittelstädt, Waldemar Anton und der Preisträger ist Trommelwirbel Nico Schlotterbeck.
Ja, sehr schön. Ja, interessant, weil ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, also Nico Schlotterbeck steht hier bei mir auf der Liste, dann habe ich noch mit dabei, aber er dribbelt halt nicht so häufig an, aber Luka Vucevic war für mich noch jemand, der eben dann durchaus auch offensiv etwas gezeigt hat. Und
ach ja, Innenverteidiger, ne?
Ja, deswegen.
Dann vergesst das mit Maxi Mittelstädt, bitte.
Aber der hat auch häufig Innenverteidiger gespielt.
Genau, manchmal.
Das unterschätzt man, ja.
Deswegen hat das schon gepasst. Und ich hatte mir dann hier noch Statistiken rausgesucht, um tatsächlich bei meinem Preisträger zu landen. Leider habe ich die mir ausgerechnet jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben. Deswegen kann ich euch nicht sagen, warum. Aber der Eye-Test, also quasi das, was man sehen konnte, hat schon Edmond Tapsoba als relativ offensiven Innenverteidiger gekennzeichnet. Und als ich dann nochmal die Statistiken geguckt habe, war es dann tatsächlich auch so, dass er nicht nur bei den Pässen extrem weit vorne ist, da ist er auf Rang 3 ligaweit tatsächlich, sondern eben tatsächlich auch bei Werten wie Expected Assists müsste er relativ weit oben gewesen sein. Also deswegen, ich finde jetzt leider die Statistik nicht mehr, sorry, war ich jetzt dann doch falsch, schlecht vorbereitet. Ja, bei den Expected Assists ist er tatsächlich, ja, gar nicht so herausragend, aber er hatte immerhin 3 Assists. Aber er ist immer wieder offensiv aufgetaucht, er hat auch eine wichtige Rolle gespielt und Teile der schlechten Saison von Leverkusen hatten auch mit seiner Abwesenheit zu tun. Deswegen bekommt er von mir den Tobi-Escher-Preis, auch wenn ich natürlich weiß, Nico Schlotterbeck, das ist schon vielleicht die richtige Antwort, um dich zu zitieren, Tobi.
Nee, aber Tapsoba ist eine sehr gute Antwort, weil der auch der Endverteidiger mit den meisten Toren und den Innenverteidiger mit den meisten Assists ist. Also der hat offensiv schon was gemacht. Ich glaube, Vuskovic hat noch ein Tor mehr geschossen, aber Tapsoba hat, glaube ich, auch noch 3 Assists, wie du gerade gesagt hast. Der war schon sehr offensiv auffällig. Das weiß ich, weil ich ihn in einem Fußballmanager-Spiel habe und er mir ordentlich Punkte eingebracht hat.
Okay, sehr gut, super. Dann lasst uns doch zum Caroline-Kipper-Preis kommen. Und Caro, nur, dass wir jetzt die Definition richtig festziehen. Also wir suchen jetzt jemanden, der muss nicht durch Technik glänzen, aber durch Ausdauer und Einsatz. Ist das
ja
so richtig? Okay.
Richtig, ja.
Und hast du da jemanden vor Augen, dem du diesen gerade erst geschaffenen Preis geben möchtest?
Uff. Vielleicht könnte, also wen man nominieren könnte, wäre vielleicht Leo Bittencourt. Aber ich glaube, das Beste, was man aus dem Preis rausholen könnte, aber gut, nee, der glänzt ja schon. Aber David Raum vielleicht, also was so kämpferische Leistungen angeht, ist für mich vielleicht also einer der besten Außenverteidiger der Saison gewesen. Jetzt nicht falsch verstehen, ich spiele nicht ansatzweise so, aber das ist vielleicht das Maximum, was man aus diesem Preis rausholen könnte.
Okay, jetzt bin ich gespannt, Tobi, es ist natürlich jetzt sehr spontan für uns alle drei ja letztlich. Wen würdest du denn gerne den Caro Kipper am goldenen Band verleihen?
Ich habe gerade noch mal geguckt in die Laufstatistiken. Ein klassischer Kandidat für diesen Preis ist natürlich Rani Khedira, der ja, ich glaube, den kannst du jedes Jahr hier nennen. Er hat aber diese Saison, ist mir eher durch seine Tore in Erinnerung geblieben und nicht so sehr durch eben dieses Kampfschweinmäßige. Ich glaube, der bereits genannte Maximilian Eggestein passt ganz gut auf diesen Preis, der eben nicht eben durch technische Brillanz überzeugt hat. Und auch diese Saison fand ich im Spiel nach vorne, lag auch ein Stück weit daran, dass Mansambi neben ihm die ganzen Lorbeeren abbekommen hat. Da ist er nicht so aufgefallen, sondern wurde noch mehr auf dieses kämpferische, läuferische reduziert. Aber das war trotzdem ein sehr wichtiger Faktor für den SC Freiburg, gerade in den internationalen Spielen, dass sie sich da durchsetzen konnten. Das wäre jetzt so aus der Hüfte geschossen mein Kandidat für diesen Preis.
Ja, sehr schöne Wahl auf jeden Fall auch. Und als du auf die Laufstatistiken gegangen bist, an denen hatte ich mich jetzt auch orientiert, da hatte ich schon kurz Angst, dass du meinen Preisträger wegnimmst. Aber ich bin eben auch nach Laufstadt-Distanz gegangen und da liegt auf Rang 8 der erste, wo ich sage, ich möchte nicht zu nahe treten, Technik natürlich immer bei weitem besser als alles, was wir drei jemals auf den Fußballrasen bekommen haben. Aber Nikolai Rennberg ist mir jetzt nicht durch eine riesige Technik aufgefallen.
Sehr gute Antwort, stimmt, ja.
Deswegen ist das mein Caro Kipper-Preisträger dieser Saison. Ich habe irgendwie vergessen, hier jetzt Haken bei weiteren Awards zu machen, aber der HSV räumt ganz schön ab, das kann ich schon sagen. Müsste jetzt der dritte Award.
Aber das ist auch eine sehr gute Antwort. Es gibt ja auch hier in Hamburg schon erste Leute, die in die Nationalmannschaft reden wollen, wo man dann auch denkt, nee, aber Leute, das ist halt nicht das, wofür er geboren wurde, sondern er wurde halt dafür geboren, einen Aufsteiger da vor der Abwehr abzuräumen und mit seiner Laufleistung zu glänzen. Also ja, sehr gute Wahl.
Danke dir, freue ich mich. Mensch, macht mich richtig stolz. Dann kommen wir hiermit zu einem der Lieblings-Awards von Caro, der Robert Körner Award. Caro wird jetzt ein Impulsreferat halten, wer Robert Körner ist. Nein, ich wollte nur.
Das ist der Trainer mit der kürzesten Amtszeit der Bundesliga-Geschichte beim ersten FC Nürnberg als Nachfolger vom großen Merkel. Das war natürlich in meiner Jugend, ist das passiert, in den 60ern, in den späten 60ern, da habe ich wirklich bunte Erinnerungen ran. Die Beatles habe ich noch in Hamburg gesehen damals. Ja.
Das war dein Summer of Love, Caro.
Ja.
Mit Robert Körner.
Mit Robert Körner. Aber das ist tatsächlich wirklich mein absoluter Lieblings-Award, weil, soll ich einfach mal anfangen?
Ja, also um es kurz noch abzurunden, es geht um den Trainerfehlgriff des Jahres. Also wo lag man letztlich daneben? Und es gibt so einen klaren Frontrunner, würde ich sagen, so einen klaren Favoriten, aber bemerkenswert viele Nebenkandidaten. Nee, Caro, nicht? Du hast die halbe Liga oder wie?
Nee, es gibt wirklich, also ich habe mir eine Top 3 aufgeschrieben, weil für mich steht dieser Award und deswegen liebe ich den auch so sehr für diese Hybris von Vereinen, die sich gnadenlos selbst überschätzen, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Wir fangen an mit Platz 3 und Sandro Wagner. Da hat sich wirklich der FC Augsburg gnadenlos selbst überschätzt, dass man jetzt nochmal die Identität verändern will und da weg von dem graue Maus-Image und also da ist man ja wirklich so grandios gescheitert mit und dann zurück zu Manuel Baum und dann wird alles plötzlich wieder gut. Und das habe ich auch, weil man hat wirklich, die haben den sympathischen Trainer rausgeworfen, der so gut zu ihrem Verein gepasst hat und haben sich dann eine 180-Grad-Wendung überlegt, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und deswegen ist das für mich auf Platz 3. Auf jetzt kommen 2, wo sich Vereine gnadenlos selbst überschätzt haben mit, man hat ihnen gesagt, sie wussten, was auf sie zukommt. Es ist genauso eingetreten, wie alle außer dieser eine Verein damit gerechnet hat. Das ist vielleicht so ein bisschen, hört da drauf, wenn euch jemand vor etwas warnt. Oft kann das Gründe haben. Und das ist Platz 2, hat man vielleicht schon vergessen, aber Erik ten Hag. Mhm. Da wusste man auch, es ist genauso eingetreten, wie alle gedacht haben. Und ja, Platz 1. Das überlasse ich doch euch. Mein Platz 1.
Nee, du musst deinen Platz 1 sagen, weil du hast gerade meinen Platz 1 gesagt.
Ach so, ja, dann mein Platz 1 ist Riera.
Albert Riera, okay, alles klar.
Riera. Weil das war einfach, so viel Unterhaltung und die Pressekonferenzen. Ich habe mir sogar noch aufgeschrieben, dass man vielleicht, wenn man gucken will, was bei Eintracht Frankfurt schiefgelaufen ist, vielleicht nochmal in die erste Pressekonferenz oder von Riera reinhören sollte, was er da so kritisiert. Ich habe es dann aber nicht gemacht, weil ich beschlossen habe, das ist einfach, es ist so explosiv jetzt auch am Ende gewesen und deswegen, das ist für mich der Trainerfehlgriff auf Platz 1 und das ist auch wieder, da hat Frankfurt einfach, es ist wieder dasselbe. Man wusste, was für einen Ruf der Trainer hat und anscheinend hatte er ihn nicht umsonst.
Zumindest sieht es jetzt so aus. Man muss dazu sagen, bei der Kategorie, also ich habe ja auch eine lange Liste, aber ich habe auch ganz viele so Abers dahinter, wo ich mir denke, das liegt jetzt vielleicht gar nicht am Trainer oder hätte er noch mehr Zeit bekommen müssen und so. Da kann man jetzt natürlich bei Riera, man kann auf jeden Fall für jeden Robert Körner Award Preisträger, kann man sicherlich auch Gegenargumente finden. Ich denke, das wird hier nicht ausgeschlossen sein. Wahrscheinlich auch nicht bei der Nummer 1 von Tobi.
Nee, ich habe auch Erik ten Hag. Ich finde auch irgendwie, gerade durch die Kürze der Amtszeit, also dass schon vorher alle vermutet haben, das wird nichts und dann schon nach gefühlt 3 Wochen dann die ersten Berichte aus dem Verein kamen, die gesagt haben, es wird nichts. Ja. Und dass man dann nach dem zweiten Spieltag schon auch gesagt hat, nee, das wird nichts. Das ist schon die einmalige Geschichte, die alles überstrahlt. Und dann haben wir halt noch ein paar andere, da hat Caro ja gerade schon 2 genannt. Ich hätte noch Daniel Bauer reingeworfen beim VfL Wolfsburg, der dann 2 gute Spiele hat und dann hat man eben gleich gesagt, okay, wir machen jetzt mal mit ihm weiter, aber es war auch da schon abzusehen, dass die Größe der Aufgabe ein bisschen zu viel war für ihn, diesen Verein auf Abwägen wieder auf normale Wege zu führen. Den habe ich hier noch bei mir notiert.
Ja, ist lustig, weil ich habe nämlich Paul Simonis bei mir noch auf Rang 2 tatsächlich. Du holst dir einen Trainer, der erst 10 Monate lang Trainer ist und hast dann aber nicht die Ausdauer, irgendwie an ihm festzuhalten. Und gleichzeitig finde ich, es gibt da noch so, für mich gibt es noch so eine Abstiefung bei der Schwere des Fehlgriffs. Denn es gibt quasi Vereine, die leisten sich dann einfach, dass sie wahnsinnig viel Abfindung zahlen müssen oder das Gehalt eben weiterläuft. Also Erik ten Hag, das ist auch tatsächlich mein Preisträger. Das war einfach irre, irre teuer für Leverkusen, aber es ist egal, weil sie sind eine 50+1 Ausnahme und wird schon nichts passieren und sie haben ja auch durch Transfers eingenommen und so weiter und genauso ist es ja bei Wolfsburg auch und nach allem, was man so gehört hat, Prag war an Simonis interessiert, aber er konnte sich nicht mit Wolfsburg auf eine Vertragsauflösung einigen und das soll wohl auch monetäre Gründe gehabt haben, weil er sich das natürlich vergüten lassen möchte. Er hatte einen mehrjährigen Vertrag, der wurde dann von Seiten des Vereins beendet, deswegen läuft aber erstmal die Gehaltszahlung weiter und dann musst du quasi so eine Abfindung letztlich oder eine Auslöse ist es dann, glaube ich, zahlen. Und Leverkusen kann sich das halt leisten. Aber ja, Daniel Bauer, auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Und dann, finde ich, gibt es noch so Grenzfälle in dieser Kategorie, wo dann vielleicht auch, also Trainerfehlgriff dann auch ein bisschen zu hart formuliert ist. Aber ich glaube, Lukas Kwasniok ist im Nachhinein definitiv jemand, den man hier zumindest nennen kann, mit Pro- und Kontra-Argumenten. Und tatsächlich auch Horst Steffen bei Werder Bremen. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Diskussion, weil sich Horst Steffen selbst sehr wenig zu Schulden hat kommen lassen. Aber viele der Probleme, die Werder hatte, also die haben wir ja auch so grob auch schon so besprochen in der Saisonvorschau, wenn ich mich nicht gerade komplett falsch erinnere. Und dann ist es halt, also mir war es zu viel, ihn jetzt als Fehlgriff zu betiteln. Deswegen, das geht an Erik ten Hag, das ist dann eindeutig. Und damit ist aber dann auch gemeint, dass der große Fehler war auch einfach da zuzugreifen, denn da hat Leverkusen ganz schreckliches Scouting gemacht. Die Probleme, die Ten Hag da hatte, die sind sehr vergleichbar zu anderen Stationen, bei denen er schon war. Also das ist eigentlich ein Award eher an diejenigen, die Ten Hag verpflichtet haben. Aber über Horst Steffen zum Beispiel habe ich da auch eine Weile nachgedacht. Wie gesagt, reicht mir aber nicht als Preisträger. Wäre total ungerecht ihm gegenüber. Aber da bin ich zum Beispiel gespannt, ob wir den, also wo wir den als nächstes nochmal sehen. Das ist ja fast schon so ein bisschen tragisch.
In der Bundesliga glaube ich jetzt erstmal nicht mehr. Also da gab viele Kandidaten. Dieses Ten Hag-Ding hat auch so ein bisschen dann andere Kandidaten überstrahlt und auch das Riera-Ding mit der Art, wie sie dann den Verein auch komplett einmal zerschossen haben, in der Art, wie sie vorgegangen sind als Trainer und dann wirklich alle gegen sie aufgebracht haben. Das haben wir schon lange nicht mehr erlebt, dass so daneben gegriffen wurde. Aber es ist ja auch interessant, dass von all den Trainern, die vor der Saison neu verpflichtet wurden, jetzt nur noch Ole Werner da ist. Alle anderen Trainer, die vor der Saison, wir hatten 6 neue Trainer in der, und die sind alle nicht mehr da. Das ist ja nochmal, zeigt nochmal, wie schlecht dieses Trainerscouting auch offensichtlich funktioniert hat bei vielen Vereinen. Das ist immer noch so eine richtige Schwachstelle, dass die Vereine nicht wirklich für sich selbst definiert haben, was ist eigentlich der Need für einen Trainer, den wir brauchen, um dann auch den genau richtigen für die eigene Position zu setzen, weil das ist ja auch bei Horst Steffen ein Stück weit absehbar gewesen. Das war bei Kwasniok auch ein Problem. Ten Hag sowieso, dass da, und Riera auch, dass da Trainer geholt wurden für eine Position, die aber gar nicht in diese Position reinpassen, weil sie von dem, wie sie sich nach außen darstellen, aber auch wie sie als Trainer ticken, nicht in den Verein passen, zu dem sie geholt wurden. Ja, das ist dann ein Problem, das die Bundesliga in weiten Teilen hat.
Ich finde das sehr interessant, dass du Ole Werner ansprichst, weil ich glaube, dass vor der Saison nicht unbedingt alle gedacht hätten, dass Ole Werner der Trainer sein wird, der sich dann doch so stabil hält und wo man dann ja, ist der eine Nummer zu klein und ja.
Die Frage ist auch, wie stabil ist es, ehrlich gesagt. Also da hört man unterschiedlichste Dinge aus Leipzig. Also will jetzt nicht sagen, Ole Werner wird in 3 Tagen entlassen. Aber so zu 100% zufrieden ist man da nach allem, was ich so mitbekommen habe, nicht.
Das wird auch eine spannende kommende Saison, auf jeden Fall. Den will ich noch nicht so rausreden, weil er jetzt das erste Mal vor der Herausforderung steht, europäisch spielen zu dürfen. Mhm. Und seine ganze Trainerlaufbahn aber sehr auf einem, ich hole mir eine erste Elf und lasse diese erste Elf so weit spielen, wie es geht, aufbaut. Und wenn diese erste Elf aber nicht funktioniert, dann hat der immer schon Probleme gehabt, war auch schon bei Bremen so. Da bin ich sehr gespannt, wie er das löst mit dieser Doppelbelastung. Aber er ist der einzige Trainer, der es geschafft hat. Das muss man ihm ehrlich zugestehen. Aber auch da kann man dann manchmal die Frage stellen, ist er der richtige Mann am richtigen Ort? Das haben ja auch schon in Leipzig manche Leute gefragt. Ist das jetzt das neue Leipzig oder ist das nur so eine weitere Verirrung, wie es in den letzten Jahren häufig vorkam?
Ja, und ich würde auch noch was zu Horst Steffen sagen, weil ich finde, dass ich verstehe, warum du das so vorsichtig formulierst. Und ich habe da nämlich auch so Pro und Contra im Kopf. Also Pro deiner Argumentation ist natürlich, dass man auch das Gefühl hatte, dass Führungsspieler wie Friedl eventuell nicht besonders gut klargekommen sind, zumindest nicht zu 100%. Horst Steffen muss man aber zugute halten, dass er es seit Jahren geschafft hat, bei Werder aus einem Nachwuchsspieler einen Profi zu machen. Und er hat das Grundgerüst für Karim Koulibaly für den Erfolg mitgelegt. Und die Trainerentlassung war ja auch nicht ganz unumstritten in Bremen. Und das lag auch daran, dass Horst Steffen ein großer Sympathieträger war oder ist und gerade auch bei mir, die einen Platz in ihrem Herzen für Oerding hat. Und genau deswegen kann man da pro und contra argumentieren, aber ich glaube, Horst Steffen kommt da relativ easy weg, auch weil man die Probleme bei Bremen, glaube ich, eher dann bei der Kaderplanung ausmachen kann und bei den Transfers, die einfach, naja.
Ja, und vielleicht noch, um das einmal abzurunden, was Tobi ja auch schon richtig eingeordnet hat. Es ist erstaunlich, wie eng der Robert Körner Award mit dem Trainer der Saison Award zusammenliegt. Denn du kannst argumentieren, dass so mancher, der jetzt quasi auf der anderen Seite des Spektrums von uns dann später besprochen werden wird, vielleicht dann doch auch mehr oder weniger zufällig bei seinem Verein gelandet ist oder halt dann eine schnell verfügbare Möglichkeit war. Also ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist Mercer & Company und das hat gar nichts mit ihm zu tun, aber das hat einfach nur mit den Trainertypen zu tun, die Bayern vorher angefragt hat. Das ging mal nach links, mal nach rechts. Also das war ja eigentlich völlig irre, in welche unterschiedlichen Richtungen allein schon spieltheoretisch sie Trainer angefragt haben. Und am Ende sind sie bei einem Perfect Match rausgekommen. Das zeigt aber halt auch schon, das unterstützt eigentlich deine These, Tobi, dass man sogar bei denjenigen, die wir bestimmt später in der Positivkategorie besprechen, sogar da kannst du die Argumentation fahren, ja, ist der denen nicht so ein bisschen in den Schoß gefallen oder hatten sie da nicht einfach Glück, weil es eben in dem Moment die naheliegendste Variante war. Also das Trainerscouting ist wirklich ein Thema. Da sollten die mal was mit KI machen. Da müsste mal jemand ein Buch zu schreiben, Tobi, vielleicht. Gibst du das mal weiter an deine Schwägerin? Die kann das machen. Ja. Gut, jetzt wird's langsam richtig heiß. Jetzt kommen wir zu den Kategorien, wo es auch schwerer fällt, sich dann festzulegen, aber die nochmal so für sich stehen. Wir wollen jetzt den besten Rookie der Saison küren. Das haben wir so definiert, dass wir damit Spieler in die Auswahl nehmen, die in dieser Saison ihr Profi-Debüt gegeben haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, auf wen wir uns einigen. Tobi, wenn du magst, darfst du mal loslegen. Wer ist denn dein bester Rookie in dieser Saison?
Wir müssen nach Profidebüt, glaube ich, definieren. Ich habe bei transfermarkt.de nachgeschaut und laut denen hat Said Elmaler dieses Jahr sein Profidebüt gegeben. Würdet ihr damit zustimmen, dass das gilt? Dass er vor die Station, der hat ja bei Viktoria oder Fortuna gespielt in Köln. Ich weiß es gerade. Viktoria. Ist das ja schon Profiniveau gewesen?
Also ich wollte erst Bundesliga-Debüt hier reinschreiben, aber dann hättest du so Leute wie Luis Diaz mit drin gehabt und das wäre ja Quatsch gewesen, weil das finde ich dann total uninteressant. Profi-Erstliga-Debüt, wollen wir es so einschränken? Ich habe es jetzt tatsächlich so verstanden, ohne dass ich es so formuliert hätte.
Okay, genau, weil dann wäre natürlich Said Elmaler mein Kandidat hier für diesen Preis, der seine Breakout-Season hatte, der aber auch in seiner ersten Saison gleich einen ganzen Verein getragen hat. Man möchte gar nicht wissen, wo der erste FC Köln diese Saison gelandet wäre, wenn Said Elmaler eben nicht zu seinen Dribblings angesetzt hätte. Du hast auch schon gesagt, Max, da war zwischenzeitlich auch manchmal Ausschussware dabei. Da gab es auch einzelne Spiele, wo er das zu sehr gewollt hat, wo man das auch zu sehr forciert hat. Da hat auch vielleicht Kwasniok manchmal recht gehabt, dass er ihn dann nicht immer von Anfang an gebracht hat, sondern eben erst in der 60. wenn halt schon alle anderen Stricke gerissen waren. Also ich glaube, da wurde Kwasniok manchmal auch Unrecht getan. Er hat sich aber auch weiterentwickelt im Verlauf der Saison. Also gerade im Spiel gegen den Ball war zu Beginn der Saison, da konntest du halt eben wirklich überhaupt nichts anvertrauen. Da wusstest du, da hast du einen Spieler weniger auf dem Feld und das ist zum Ende der Saison besser geworden. Also da ganz klar mein Kandidat Said Elmaler für den Rookie der Saison.
Also muss man wirklich nochmal hervorheben, also er hat jetzt am Ende 12 Tore gemacht, das ist geteilter 9. Platz in der Liga. Bei den Schüssen ist er sogar auf dem 8. Platz, er hatte noch ein paar Lattentreffer mit dabei und auch bei den Assists ist Said Elmaler in den Top 50 der Bundesliga. Also es war eben nicht nur das, was ich ihm vorhin manchmal vorgeworfen habe, dass er es manchmal eben gemacht habe, dass er zu sehr auf den Torschuss gegangen ist. Ja, bevor ich was weiteres dazu sage, Caro, wer ist denn dein Rookie des Jahres?
Ja, ich mag die Argumentation von Tobi mit dem, dass er in seiner ersten Saison direkt einen ganzen Verein getragen hat. Das finde ich immer schön, wenn man das mit einbezieht in diese Kategorien. Ich werde es jetzt nicht tun, aber er war bei mir auch unter den Nominierten. Ich habe sehr viele Nominierte, deswegen steige ich jetzt einfach mal ein mit einem kleinen mit was, was ich vorbereitet habe. Ich habe da ein paar Zahlen vorbereitet. Mhm. Und zwar haben wir in dieser Saison, ich habe da im Kicker einen schönen Artikel gelesen, einen Rekord bei den eingesetzten Teenagern. Und so habe ich diesen Award auch für mich verstanden, eben Teenager. Ich glaube, Teenager ist alles unter 20, bin mir nicht genau sicher. Aber Stand 33. Spieltag wurden 64 Teenager in der Bundesliga eingesetzt. 20 davon haben auch ein Tor geschossen. Und damit man einen Vergleichswert hat, weil ich glaube, mit so einer Zahl kann man nicht so viel anfangen, die Spielminuten haben sich seit der Saison 23/24, das ist 2 Jahre her, das ist nicht ewig her, verdoppelt. Und das finde ich sehr interessant und das zeigt uns auch, wie die Bundesliga aus einer Not eine Tugend macht. Das klingt so abgedroschen, weil man möchte eigentlich diesen Transfermarkt, da möchte man überhaupt keine Tugend draus machen, sondern einfach sagen, wo sind wir hier eigentlich? Aber natürlich, wenn sogar ein FC Bayern dazu gezwungen wird, wegen Preisen auf dem Transfermarkt auf Nachwuchs und Teenager zu setzen, dann steigt die Qualität der Liga und dann eröffnet man sich damit auch irgendwie eine neue Identität. Und es ist eine, ohne dass ich das irgendwie VWL, BWL-mäßig meine, sondern es ist eine schöne Identität, wenn man jungen Spielern Spielzeit geben kann und auch ein sicheres Gerüst, wo eben nicht ein Einsatz, wo man der nicht so gut läuft, weil man dann mal von der Bank kommt und die Erwartungen gleich riesig sind, dass man bei seinem ersten Einsatz hier jetzt den rettenden Einfall haben muss. Ja, das fand ich einfach sehr interessante Zahlen. Und ich habe zum Thema, was Tobi meinte, wie die Bedeutung für den Verein ist, da muss man jetzt auch, finde ich, Mio Backhaus und Karim Koulibaly nennen. Ich habe sie schon genannt, sind bei mir auch nominiert. Oder ein Potulski bei Mainz 05, auch wieder ein Innenverteidiger. Also ich habe 2 Innenverteidiger-Rookies jetzt hier genannt. Said El Maler habe ich logischerweise auch nominiert. Aber mein Preisträger ist ein sehr naheliegender und das ist Lennart Karl. Das möchte ich an einer Anekdote erzählen. Ich habe Lennart Karl Ende August im Zug gesehen. Und den hat niemand erkannt. Im ganzen Zug hat den niemand erkannt. Und jetzt, gestern habe ich auf TikTok ein Video gesehen, wie der hier durch ganz München verfolgt wurde von einem Rudel. Wirklich einem Rudel anderer Teenager. Und das ist einfach ein Teenager, aus dem in dieser Saison ein Star geworden wird, wo ist, würde ich es jetzt mal so nennen. Und deswegen nehme ich da jetzt einfach mal das auf der Hand liegende, weil es heißt ja Rookie der Saison. Und deswegen ist vielleicht Breakout Star fast sowas. Auch wenn es ja nicht die kreativste Antwort ist. Aber einfach wegen diesem Rummel, den sich den entwickelt hat.
Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das sind nicht nur junge Spieler, sondern eben sie stehen eben zum Teil von jetzt auf gleich eben so sehr im Rampenlicht. Und ja, das betrifft sehr, sehr viele hier. Ich habe hier auch eine lange Liste. Da gibt es viele Leute, die muss man einfach nur einmal kurz erwähnt haben, glaube ich. Also Sapoko und Dial, auch einer der Bayern-Debutanten. Also der ist aufgefallen durch sehr, sehr gutes Passspiel. Gegen den Ball hat mir nicht alles gefallen. Da hatte er gegen Mainz auch mal ein schwierigeres Spiel mit drin. Aber das muss ja genau, also wenn es in irgendeiner Kategorie mal auch wegignoriert werden darf oder mit eingepreist ist, dann ja wohl beim besten Rookie, dass die eben auch mal Ausschläge nach unten haben. Dazu gehört für mich auch Salim Musa zum Beispiel. Ich glaube, den haben wir gerade noch nicht genannt. Kasper Potulski, Samuele Inacio und auch Luca Reggiani vom BVB sind hier zu nennen. Hat mir nicht gereicht, um denen jetzt den Award zu geben, weil da war der Impact dann zu klein für. Und wen wir noch nicht erwähnt haben, ist Amamuni Echguyab, der auch wirklich, also da kamen ja auch noch so Verletzungs- und andere Themen mit rein. Der hätte die Möglichkeit gehabt, vielleicht hier dann doch nochmal bei Eintracht Frankfurt so einiges umzudrehen. Ich bin aber tatsächlich am Ende dann auch, nach Abwägung aller Argumente, dachte ich mir, ich kann eigentlich nicht Said El Maler diesen Award nicht verleihen. Also Lennart Karl wäre auf Platz 2 bei mir gewesen, Said El Maler auf Rang 1 auch, weil er diese Bedeutung für Köln hat, die sich sehr wahrscheinlich jetzt dann irgendwann in der hohen Ablöse auszahlen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ehrlicherweise ist genau das, was der FC braucht. Denn die sind zwar jetzt schon wirtschaftlich am Gesunden, aber die sind noch lange nicht über die Klippe drüber hinweg, in die sie so reingefallen sind durch schlechtes Wirtschaften plus Corona. Und so wie, also es gibt es immer mal wieder, dass so Einzeltransfers einen Verein, vereinfacht gesagt, sanieren. Said El Maler, glaube ich, wird das beim 1. FC Köln tun. Und deswegen ist er mein bester Rookie.
Ich möchte mich noch kurz korrigieren. Mio Backhaus ist natürlich kein Teenager, deswegen den bitte ein bisschen ausklammern aus der Argumentation. Aber für einen Torhüter ist er ein Teenager.
Ja, das definitiv. Und wir hatten das mit dem Teenager ja gar nicht drin. Das war ja quasi, da hast du dir ja noch Grenzen gesetzt, die gar nicht da waren. Also haben wir doch schöne Rookies des Jahres. Wir machen weiter und landen beim besten Oldie. Das ist natürlich nur positiv gemeint und betrifft alle Spieler, die 33 Jahre oder älter sind. Das hatte auch Zaunpfahl vorgeschlagen und dementsprechend wollen wir jetzt diese Kategorie hier vergeben. Caro, wenn du magst, darfst du mal beginnen. Wer ist dein bester Oldie in dieser Saison gewesen?
Oh ja, ich beginne sehr gerne. Auch eine schöne Kategorie. Haben wir sowieso, mit den Kategorien haben wir hier, glaube ich, echt unseren Spaß. Also, ja. Meine Nominierten für die Kategorie Bester Oldie sind als erstes Manuel Neuer. Aber ich sag vorneweg, ich habe mich für keinen Torhüter entschieden, weil ich das ein bisschen, das ist einfach, man kann mit über 33 Jahren und älter, ist es eher gängig, dass da ein Torhüter noch im Einsatz ist. Und deswegen habe ich mich da auf Feldspieler konzentriert und Jason Lee noch nominiert. Mhm. Wen ich auch nominiert habe, ist Andrej Kramaric. Einfach einer der besten Bundesliga-Stürmer der letzten 10 Jahre, aber mein Preisträger. Und das freue ich mich sehr, das verkünden zu dürfen, ist Nicolas Höfler vom SC Freiburg. Das ist ein absoluter Routinier, hat jetzt seine letzte Saison gespielt, fast 400 Pflichtspiele. Und ich finde auch, dass man bei der Kategorie Bester Oldie ruhig auch mal die Bedeutung für den Verein mit einbeziehen kann. Und für mich hat der diesen Aufstieg des SC Freiburg einfach als Spieler, hat dann sehr großen Anteil daran und ist für mich Routinier in der schönsten Bedeutung dieses Worts.
Hat der gespielt diese Saison? Ich bin gar nicht böse gemeint, aber ich habe den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Das ist so ein bisschen die Geschichte seiner Saison natürlich, dass er eigentlich erst jetzt ganz am Schluss mit reinkam, dann gegen Dortmund, glaube ich, und jetzt am Schluss. Aber trotzdem finde ich die Würdigung des Gesamtwerks magisch.
Ja, finde ich auch gut. Ich habe nur gerade, ich habe das überhaupt, das war jetzt gar nicht, das war jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint. Ich habe es wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der noch wirklich Spielzeit bekommt. Der war bei mir schon so rausgefühlt. Aber ich habe Freiburg jetzt am Ende auch nur noch in der Europa League verfolgt, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, warte mal ab, wenn er jetzt im Europa League-Finale auflaufen wird und vielleicht eine wichtige Rolle spielt.
Da wird er mir dann im Gedächtnis bleiben, ja.
Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, das ist tatsächlich das, was diese Kategorie so bunt macht, weil wenn du nämlich nur nach Spielminuten gehst, dann gibt es so klare Favoriten hier. Also ich will jetzt nicht vorweggreifen, Tobi, du hast so bei Andrej Kramaric genickt, dass da vielleicht, dass du über den noch sprechen möchtest. Aber ich habe nämlich dann auch für mich entschieden, nicht nur nach Spielminuten zu gehen. Deswegen mag ich hier den Niklas Höfler-Pick sehr. Ja. Sag du doch mal, wer dein bester Oldie ist.
Ja, genau,
ist
ja wieder eine Frage der Definition. Ich wollte das auch gar nicht jetzt runtertun, es tut mir leid, falls das so rüberkam. Nö. Ich war gerade nur wirklich ehrlich verwundert, dass er noch existiert.
13 Saisonspiele. Okay, und jetzt halt gerade seit dem 30. Spieltag in jedem Spiel Spielzeit gehabt.
Genau.
Ist vielleicht wieder Rückrunden-biased, aber ja.
Ja, das ist gut. Er hat ja auch wirklich eine Karriere hinter sich, die ehrenswert ist. Ich habe auch Andrej Kramaric sicherlich auf dem Schirm gehabt, den kann man jedes Jahr nennen, der kommt dann irgendwann in der Rückrunde immer angeflogen und hat dann zu Saisonende seine Hochphase, auch dieses Jahr wieder dann, wenn es um einen neuen Vertrag geht, sagen ja die Kritiker dann ist er immer wieder ganz gut dabei, aber auch sonst ist er für sein Alter wirklich ein überragender Spieler. Ich habe mich aber für einen anderen entschieden und zwar Willi Orban. Der unverwüstliche Willi Orban, der seit Jahren bei RB Leipzig in der Abwehr steht, wo man immer das Gefühl hat, okay, so langsam ist das doch ein bisschen altbacken, was der macht, so gut verteidigen, Stellungsspiel, ein paar Pässe, die aber auch nicht überragend sind bei Standards vorne drin. Man denkt immer, okay, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, an dem vielleicht ein junger, neuer Spieler bei RB Leipzig ihn verdrängt. Aber diese Zeit kommt nicht. Und diese Zeit ist auch dieses Jahr nicht gekommen. Ich hatte immer das Gefühl, wenn er auf dem Platz stand, war Leipzig deutlich stabiler, war das deutlich besser an der Abwehr. Klar, der Zahn der Zeit nagt auch an ihm. Er ist wirklich nicht mehr schnell. Aber ich finde schon noch, dass man ihn hier nennen sollte, könnte, vielleicht sogar müsste. Deswegen habe ich Willi Orban gewählt.
Ja, sehr, sehr schöne Wahl. Jetzt überlege ich, wie ich es gerade aufbaue. Also, ich finde es interessant, es gibt so Außenseiterkandidaten. Ich habe ganz lange überlegt, wer auf jeden Fall genannt werden muss, ist Daniel Batz. Der hat nicht die ganz große Rolle gespielt bei Mainz 05, aber es ist halt auch bemerkenswert, dass er halt in seinem Alter dann so gut Robin Zentner vertreten hat und so gut, dass er ja dann jetzt erstmal zum Saisonende die neue Nummer 1 war. Über wen ich ganz lange nachgedacht habe, war Christopher Trimmel. Eben auch aus so Lebenswerksgesichtspunkten. Und er hat ja auch noch mehr Einsätze gemacht und er hatte auch seine sehr, sehr wichtigen Momente für Union und ist natürlich auch eine irre wichtige Identifikationsfigur. Aber ich kam dann ehrlicherweise nicht dran vorbei, dass ausgerechnet die TSG Hoffenheim, die ja wirklich auch immer für junge Spieler steht und für Nachwuchsentwicklung, dass ausgerechnet bei der drei Spieler spielen, die sich für diesen Award hier qualifizieren. André Kramaric haben wir gerade schon genannt. Oliver Baumann, klar, wenn man Torhüter rausnehmen möchte, dann nimmt man ihn mit raus, aber muss man ja nicht. Oliver Baumann auch bei der stabilen Bank wäre der möglicherweise drin gewesen. Und tatsächlich, mein Preisträger ist dann Wladimir Zufall. Oder Zofall, wie er ja offenbar ausgesprochen werden möchte, aber es setzt sich nicht mehr durch. Ich habe neulich mit mehreren Kommentatoren drüber gesprochen und die haben gesagt, nee, wir nennen ihn jetzt Zufall. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Dann ärgern sich alle Zusehenden, wurde mir gesagt. Aber Wladimir Zofall, hinten raus, er war so der André Kramaric, hinten raus nahm es ein bisschen ab, seine Bedeutung. Aber er hat dieses Team getragen über weite Teile der Saison und ist tatsächlich auch gemeinsam mit Oliver Baumann der einzige Spieler, der in jedem Spiel in der Startelf stand. Ich habe jetzt hier für Stand 33. Spieltag, aber so wie ich mich erinnere, hat er gestern in Gladbach gespielt. Das heißt, er hat die 34 Einsätze vollgemacht. Mein bester Oldie, auch weil ich es ehrlicherweise nicht erwartet habe. Man gibt Kader Jabeck ab und holt sich mit Sofa jemanden im ähnlichen Alterssegment und dann spielt er so eine Rolle. Chapeau, und ein bisschen lustig ist es auch, dass ausgerechnet die TSG hier drei Oldies hat, die man hätte prämieren können. Gut, es wird wirklich interessant. Jetzt kommen wir zum ersten Award, der auch in den Spieltagssendungen immer vergeben wurde. Im nächsten Jahr, das habe ich in diesem Jahr leider nicht geschafft, hätte natürlich auch euch in der Community losschicken können. Ich habe nicht mehr zusammensuchen lassen, wer eigentlich da am häufigsten genannt wurde. Wenn ihr darauf Lust habt, macht es sehr gerne und postet es unter mitmachen.rasenfunk.de im Feedback zu dieser Sendung. Wir wollen jetzt unseren Unsung Hero der Saison küren und ich weiß nicht, Caro, wie es dir ging, aber es ist so unfassbar schwer gewesen, sich da zu entscheiden, weil so viele Menschen da eigentlich genannt werden müssten. Deswegen darfst du jetzt mal als Erste von uns losreiten. Wer ist es denn bei dir geworden?
Das ist wirklich eine schwere Kategorie, wo ich dann am Ende, ich weiß gar nicht, wie unsung er ist. Und es ist ja auch immer so eine Frage. Ich finde das da immer sehr schön. Umso nischiger, desto besser. Aber da Tobi ja jetzt immer nischiger wird, freue ich mich da schon auf die Wahl. Ich habe jemanden genommen, der immer, wenn ein Großereignis vor der Tür steht, plötzlich das Gangschaltungsauto auspackt, das Gaspedal durchdrückt und zaubert. Und das ein Weltmeister von 2014, Matthias Ginter, ist für mich der Unsung Hero, auch weil die Geschichte bei Freiburg so schön ist, dass er jetzt bei seinem Jugendverein wieder ist und hat eine fantastische Saison gespielt, ist eine, ja. Und ich fand es so lustig, dass er jetzt vor einer WM schon wieder zu so einer Form aufläuft. Mhm. Ja, es ist in einer Kategorie, wo man wirklich bei jedem Verein jemanden nominieren könnte, wenn man das wollen würde. Ja.
Stimmt,
das ist nicht der interessanteste Pick.
Aber das muss ich noch dazu sagen. Gut, dass du das jetzt hier mit erwähnt hast. Wir werden in jedem einzelnen Rasenfunk-Royal-Segment nochmal Unsung Hero, MVP und Moment der Saison küren. Das heißt, das entlastet uns nämlich auch so ein bisschen, weil ansonsten ist man wirklich geneigt, hier 20 Spielernamen runterzurasseln, weil gerade bei den Unsung Heroes will man ja auch derjenige sein, der endlich mal singt. Deswegen, also das wird es in den einzelnen Segmenten dann auch nochmal geben. Tobi, wer ist denn bei dir der Unsung Hero geworden?
Noch ein unbesungener Held, den hatten wir heute aber auch schon erwähnt, bei Hoffenheim, Aftolau. Weil ich glaube, dass der wirklich auch einer der Transfers war, die eingeschlagen sind, und zwar noch mal, wie Udo Lindenberg und der Batsches formuliert haben, so zweimal eingeschlagen. Ein Komet, der zweimal einschlägt, weil der halt im Mittelfeld wirklich alle Fäden zieht. Du hast es gemerkt, als er dann ein paar Spieltage in der Rückrunde gefehlt hat, dass dessen Pässe und auch dessen Vorwärtstragen eben einen Unterschied machen für diese Mannschaft. Und ich finde schon, dass der, wenn der bei einem Top-Verein spielen würde, also wenn der irgendwo, was weiß ich, bei einem Traditionsverein spielen würde, wie Frankfurt oder Stuttgart, dass wir dann die ganze Zeit über seine Genialität sprechen würden wahrscheinlich und dass er dann deutlich besungener wäre als so. Und der ist so für mich ein bisschen der Unsung Hero der Saison.
Wir kommen hier viel schneller durch, als ich eigentlich dachte. Hattet ihr denn nicht auch so eine riesige Liste, aus der ihr ausgewählt habt?
Tatsächlich, da war ich relativ schnell. Und ich glaube, Matthias Gitt, das ist auch eine tolle Antwort. Ich habe da tatsächlich sofort an Aftolau gedacht und dann auch sofort Aftolau ausgewählt. Ich bin auch dann immer so, ich weiß, du bist dann immer so, dann nochmal das überdenken und das überdenken, aber ich habe, wenn ich eine Antwort habe und dann sofort, okay, dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Da bin ich jetzt durch, Lena Aftolau, Frage beantwortet. Nächstes, okay, was kommt als nächstes? MVP.
Ja, okay, ja, ist ja völlig fair. Dann werde ich jetzt noch ein paar Namen nennen, bevor ich dann zu meinem komme. Also, ich habe zwei Dortmunder mit dabei. Gregor Kobel habe ich aber vorhin schon mal einmal kurz angesprochen. Wen wir noch nicht erwähnt haben, wenn ich nicht gerade völlig falsch liebe, ist Maximilian Bayer. Auch so jemand, der jetzt so hinten raus in der Saison nochmal richtig aufgedreht hat. Und hinter dem vorhin schon erwähnten Julian Riasson ist er quasi so einer von mehreren unbesungenen Helden beim BVB. Und der BVB kommt halt auch tendenziell auch jetzt in dieser Sendung recht schlecht weg, weil es keine spektakuläre Saison war von den Spielverläufen her, von Punkten und Defensivleistung und so, aber dann doch durchaus. Und das kann man natürlich auch kritisieren, aber deswegen wollte ich die drei hier nennen. Dann habe ich noch Jeff Chabot mit dabei. Ich hatte den Eindruck, in der letzten Saison wurde viel mehr über ihn gesprochen als in dieser Saison. Maximilian Eggestein, den haben wir schon erwähnt. Rani Khedira, den Neu-Tunesier. Herzlichen Glückwunsch zur WM-Nominierung. Mir ist ehrlich gesagt diese Entscheidung, überhaupt für Tunesien spielen zu wollen, ist mir durchgerutscht. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe.
Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ich bin noch nicht bei Tunesien angelandet bei meiner WM-Vorbereitung.
Also, Rani Khedira
ist eine interessante Wahl.
Hat sich gegen den DFB entschieden. Wie konnte er nur? Hoffentlich singt er nie wieder die Nationalhymne mit und wird für Tunesien tatsächlich. Und er steht im erweiterten WM-Kader.
Da gibt es einige interessante Geschichten in dem Bereich. Zidans Sohn spielt für Algerien, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
Mhm, ja, glaube ich auch, ja. Stimmt, wie ist denn das eigentlich mit deinem von dir selbst aufgezogenen WM-Vorschau? Wo wird man die denn dann eigentlich mal erwerben können? Oder können wir das
hier nicht? Weil ich kündige nichts an hier, was ich nicht für nachher halten kann.
Okay.
Aber gut. Ich bin schon tief in meinen WM-Vorbereitungen, stecke ich drin. Und ja, aber das mit Rani Khedira habe ich auch noch nicht gehört. Aber gut, ja.
Ja,
es gibt jetzt einige Kandidaten, sorry, dass ihr das derailen nimmt, es gibt einige Kandidaten, denen jetzt so einen Monat vor der WM einfällt, ach, ich habe da ja noch ein paar Vorfahren, was dann auch immer, ich mir dann auch denke, Mensch, stell dir vor, du hast eine Qualifikation irgendwie mit Tahiti oder mit eben in Afrika bestritten und dann kommt plötzlich ein Rani Khedira und nimmt dir deinen Platz weg, ist auch, naja gut. Entschuldigung, wir derailen, mach gerne weiter mit den Unsung Heroes.
Genau. Wen ich noch auf dem Zettel hatte, war Daniel Heuer-Fernandes. Er ist nicht so komplett unbesungen, aber das ist auch immer das Schwierige an dieser Kategorie. Je nachdem, wo du hinguckst, HSV-Fans besingen ihn natürlich ständig. Bundesweit liest man aber wenig. Und das ist dann tatsächlich auch, glaube ich, der Fall bei demjenigen, der von mir diesen Preis bekommt. Er ist der zweitbeste Torhüter nach Paradenquote in der Liga. Er ist, glaube ich, auch der Torhüter, ja, mit den zweitmeisten zu Null spielen und das, obwohl er bei Borussia Mönchengladbach spielt. Moritz Nikolas ist für mich die Definition eines Unsung Heroes. Der hat eigentlich eine fantastische Saison gemacht, aber weil Gladbach auch bei der Sky und der Zone Air Nadel vorhin viel besprochen wurde, haben nicht so viele drüber gesprochen. Mein Unsung Hero.
Genau, da gibt es, ist ein super Kandidat. Da kannst du auch noch Grabara nennen, ohne den es beim VfL Wolfsburg auch sehr viel düsterer noch ausgesehen hätte, als es ohnehin ausgesehen hat. Das aber stimmt. Ich finde, Moritz Nikolas ist eine tolle Antwort, weil man über ihn nicht nachdenkt als allererstes, aber der wirklich eine herausragende Saison gespielt hat.
Da bin ich auch echt ins Rabbit Hole reingegangen, das kann ich dir sagen. Nicht ganz so schwierig war es, den MVP zu finden, wobei da das Problem ist, sich auf einen Namen festzulegen. Ich glaube, das ist jetzt auch für uns die Problematik, denn natürlich hat jeder Verein seinen eigenen MVP, deswegen nochmal der Hinweis, bekommt er dann im Rasenfunk-Royal-Segment zu den einzelnen Vereinen. Und wenn wir jetzt aber dann ligaweit gucken, dann landen wir ja wieder bei der klassischen MVP-Problematik, Tobi. Wir haben herausragende Spieler, aber wie groß war ihr Anteil am Erfolg? Und reicht das dann quasi eben für die Most Valuable Player Kategorie? Es ist das alte MVP-Problem. Wie hast du es für dich gelöst?
Genau, das ist jetzt wieder die Frage, wie definiert man es? Ist es der Spieler, der am meisten wert ist, der, wenn man ihn jetzt verkaufen würde, morgen den meisten Betrag einbringt, einfach weil er solche Leistungen gezeigt hat, die ihn unbezahlbar machen? Da sind wir dann schnell bei Michael Olise, der halt wirklich eine herausragende Saison gespielt hat nach allen Metriken. Zwischenzeitlich war er europaweit der beste Spieler, was Expected Goals und Expected Assists angeht, wenn man Elfmeter rausrechnet. Ich weiß gar nicht, ob das noch geblieben ist, aber der war lange Zeit da ganz, ganz weit vorne. Aber hier wieder die Frage, ja, wenn du den aus dem Bayern-Team rausnimmst, klar ist es dann ein schlechteres Bayern-Team, aber es ist immer noch ein sehr gutes Bayern-Team und wahrscheinlich wären sie immer noch Meister geworden, wie auch diese Rückrunde zeigt, wo dann eben Spieler wie auch ein Harry Kane, wie ein Olise eben meistens nur zur zweiten Halbzeit gekommen sind. Dementsprechend habe ich dann nochmal meine Augen geweitet auf andere Clubs und dann mir überlegt, okay, wenn du da einen Spieler rausnimmst, so wer hätte dann den größten Impact? El Mala sind wir dann wieder ganz schnell dabei. Wenn du den halt aus Köln rausnimmst, dann ist das eine Mannschaft, die noch weniger Tore schießt, als es ohnehin schon getan hat. Aber ich bin dann am Ende hier auch als alter Hamburger bei Luka Vucevic gelandet, weil der eben diesen Verein eine Stabilität in der Abwehr gebracht hat. Und das hast du dann gerade in diesem letzten Saisondrittel gemerkt, wo er gefehlt hat, wo er dann verletzt gefehlt hat, wo dann einfach diese defensive Stabilität völlig flöten gegangen ist, weil der ja auch viel mit seiner Aura gelöst hat, auch viel mit seinen Absprachen mit den Teamkollegen. Der war ja auch ein Führungsspieler hier, trotz seines jungen Alters in Hamburg. Und ich glaube, dass der weggeht im Sommer, das tut diesem Verein sehr, sehr weh. Und das wird auch lange noch nachwirken. Du hast es selten gehabt, dass ein Spieler nach einem Jahr so eine Verbundenheit auch zwischen Fans und Mannschaft hergestellt hat. Also für mich schon Luka Vucevic der MVP der Saison.
Ja, auch unter meinen Nominierten gewesen. Luka Vucevic ist 19. Und dann saß ich und dachte, kann ich einen 19-Jährigen vom HSV als MVP nominieren? Aber genau mit dieser Argumentation, die Bedeutung für den Verein und das, was du zuletzt gesagt hast, das frustet. Das ist einfach ein Bundesliga-Frust, den ich habe, dass ein Verein wie der HSV keine Chance hat, einen Nachwuchsspieler, der sich beim Verein wohlfühlt, halten zu können, dass das nicht im Bereich des Machbaren steht. Das ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga und finde ich.
Haben halt alle Ligen, die nicht die Premier League sind. Und selbst in der Premier League ist es so, wenn du Bournemouth bist, dann kannst du ihn auch nicht halten. Oder guck, wo Michael Olise zum Beispiel herkommt.
Man muss auch fairerweise sagen, dass er natürlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen zum HSV kommen konnte. Das ist ja allein schon diese Geschichte mit seinem Bruder und der Dopingsperre und wie der HSV an ihm festgehalten hat. Das hat das ja überhaupt erst möglich gemacht. Das ist ja kein normaler Transfer gewesen, wo man gesagt hat, da hat irgendjemand ein gutes Auge bewiesen und dann rechtzeitig einen Spieler zur Leihe entdeckt. Nein, das war halt wirklich die Früchte einer jahrelang gesäten Frucht. Das ist spät.
Ja, für uns ist es wirklich spät. Aber wir wissen, was du gemeint hast. Caro, wer ist denn dann bei dir sonst noch so auf dem Zettel und wer bekommt den Award?
Michael Olise hat Tobi schon angesprochen. Das ist eigentlich der Bundesligaspieler der Saison, wenn man es einfach MVP, da gibt's keinen Weg dran vorbei. Und eigentlich auch Harry Kane ist übrigens nur 2 Monate vom besten Oldie entfernt. So sieht er zwar auch aus, aber so spielt er nicht. Entschuldigung. Und für mich ist aber der MVP, weil ich es genauso bewertet habe wie Tobi, mit was passiert, wenn du diesen Spieler aus der Mannschaft rausnimmst. Und wenn du diesen Spieler aus der Mannschaft rausgenommen hättest, wäre Werder Bremen abgestiegen. Und deswegen ist für mich Jens Day der MVP.
Ja, stark. Ja, sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, obwohl ich ja diese Kategorien an jedem Spieltag habe, hadere ich auch immer wirklich mit dem MVP, weil es so schwierig ist. Jetzt muss ich mich noch spontan entscheiden. Also Michael Olise wird auch von mir ein drittes Mal genannt. Er ist der beste Spieler wahrscheinlich dieser Saison gewesen, aber im besten Team, das auch ohne ihn oft genug gewonnen hat. Honorable Mention definitiv auch an Dennis Undav, der, bei dem das fast so ein bisschen untergeht, wie gut auch zahlentechnisch einfach diese Saison war. Und Angelo Stiller war auch so ein Kandidat bei den Unsung Heroes, aber wurde schon oft genug besungen. Aber ich habe auch den Eindruck, immer wenn Stiller nicht spielt beim VfB, dann haben die ein richtiges Problem. Man sieht es nur nicht gegen jede Art Gegner. Und deswegen hat es mir nicht gereicht für den Preis. Und dann vergebe ich ihn letztlich an den einen Spieler, wo ich glaube, der hat auch tatsächlich in schlechten Spielen oft genug sein Team getragen, und das ist Yann Diamandé. Ich finde, dass ganz viel vom Leipziger Erfolg mit ihm zu tun hat und dass auch oft die schlechteren Spiele von Leipzig damit zu tun hatten, dass entweder der Gegner eine Lösung gegen Diamandé gefunden hat oder er keinen guten Tag hatte, was in seinen jungen Jahren natürlich auch einfach mal vorkommen kann. Deswegen ist er letztlich mein MVP dieser Saison geworden, und da bin ich auch sehr gespannt, wie groß diese Abhängigkeit dann wirklich ist. Sollte er wechseln oder sollte er mal ausfallen, dann werden wir es ja tatsächlich sehen können bei Leipzig. Leipzig steht für mich immer noch so auf wackeligen Füßen.
Zu Diamandé muss ich noch eine Sache sagen, den hast du schon in der Saisonvorschau angesprochen. Da haben wir länger über Diamandé geredet. Und als ich nämlich mein Managerspiel aufgestellt habe, habe ich an dich gedacht, Max, und dachte, komm, Diamandé, der kostet nicht viel, den holst du dir jetzt mal. Und da jetzt nochmal ein Dank, und ja, das spreche ich stellvertretend für jede Person aus, die anhand der Saisonvorschau das Managerspiel aufgestellt hat, weil dieses Jahr haben wir da ein paar richtige Namen genannt, die man auch natürlich darauf nicht ausgelegt ist. Aber ja, ich habe mir mein Managerspiel dann selber zerschossen, weil ich Tim Lemperle anstatt Johnny Burkhardt am letzten Spieltag aufgestellt habe im Sturm. Und jetzt bin ich nur Dritte wegen dieser Entscheidung. Da muss man mitleben.
Immerhin. Aber ja, könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen, zu Männerspielen und so weiter und so fort. Ich spiele inzwischen gar nichts mehr, weil ich gemerkt habe, dass mein Blick auf Spieler quasi zu ungenau wird, wenn ich da emotional noch involviert bin, weil ich einen meiner drei Brüder oder am besten gleich alle drei rasieren möchte. Deswegen, aber es fällt tatsächlich schwer. Dann kommen wir zum Trainer der Saison. Erklärung braucht es da keine lange, nur Antworten. Und da bin ich gespannt, welche Tobi hat.
Ja, da gibt es auch wieder mehrere Kandidaten. Wir haben heute auch schon sehr viele abgehandelt. Wir haben den Manuel Baum, haben wir besprochen. Du hast ja auch schon ein Stück weit gesagt, dass Niko Kovac auch mit seiner Leistung beim BVB nicht genug gewürdigt wird. Er hat das Problem der Champions League und Pokalwettbewerbe, finde ich, als dass man ihn jetzt wirklich herausheben könnte. Dieses Problem hat Vincent Kompany nicht. Und Vincent Kompany ist deswegen auch hier mein Pick für diesen Preis. Klar kann man sagen, mit dem FC Bayern Meister werden, ja, das ist jetzt nicht die allergrößte Leistung. Das hat in den letzten Jahren eigentlich so gut wie jeder Trainer geschafft. Aber was er erreicht hat mit diesem Verein, ist eben nicht nur, dass er die Titel errungen hat, sondern wie er die Titel errungen hat. Auch wie er den FC Bayern dazu gebracht hat, dass er wieder das erste Mal seit Jahren sympathisch wirkt. Einfach jede Pressekonferenz mit Vincent Kompany kann man sich anschauen und dann nachher denken, Mensch, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Und auch, er hat viele richtige Entscheidungen getroffen. Allein schon positionell, wie viele Spieler auf Positionen in dieser Saison zum Einsatz kamen, wo sie eigentlich vom ersten Blick gar nicht hingehören, aber es hat eigentlich immer funktioniert. Dementsprechend Vincent Kompany für mich der Trainer des Jahres.
Caro, so wie du genickt hast, glaube ich, er steht nicht nur auf deinem Zettel.
Ja, ich finde, das ist schon die richtige Antwort. Also ich habe auch Nominierte. Manuel Baum und Marie-Louise Ether sind meine Nominierten, aber Vincent Kompany ist, wie es Tobi gesagt hat, der hat die Bayern sympathisch gemacht, und das ist eigentlich eine absurde Leistung. Und man darf auch nicht vergessen, wie dieser Verein dastand, bevor sie Kompany verpflichtet haben, wie unter Druck Max Eberl war und wie viele Unruhen es zumindest nach außen hin gab, wie viele es dann wirklich waren, ich habe keine Ahnung und ich will es auch ehrlicherweise nicht wissen. Aber der hat da so viel Ruhe reingebracht in den Verein, und man sagt ja, meine Generation sagt ja Aura, und die hat auf jeden Fall Vincent Kompany. Und Tobi hat schon das Thema Pressekonferenzen angesprochen. Ja, einmal möchte ich noch kurz sagen, dass er natürlich eine aufregende Spielweise spielen lässt, die in der Bundesliga funktioniert, weil du um 1-1 jeden Bundesligisten überlegen bist. Dass du dann gegen PSG aus der Champions League ausscheidest, ist jetzt auch nicht die größte Überraschung, weil das vielleicht das Team Europas ist, was dem 1-1 einfach überlegen ist. Anderes Thema, Pressekonferenzen. Für mich ist die Pressekonferenz, die Vincent Kompany oder was Vincent Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Rassismus gegen Vinny Junior gesagt hat, das wird für mich als einer der größten Momente eines Trainers der Bundesliga eingehen, weil diese Rede war so gut, so eloquent, so diplomatisch, so auf den Punkt und hat die gesamte Debatte in Deutschland verändert. Alle haben darauf gehört, was dieser Mann gesagt hat. Und ich werde nämlich nicht vergessen, dass vorher der Tenor war, ja, Vinny Junior ist ein Unsympath, der provoziert immer. Und das hat Kompany gerade gerückt. Und mit einer Rede, die in Mark und Bein ging und die wirklich Spitzenpolitiker so nicht halten können. Also ich mach das hier so groß. Ich mach das nicht groß. Das war einfach ein großer Moment und das ist nämlich auch ein Trainer, sowas machen zu können. Und ich wusste nicht, dass Kompany der Sohn von einem Diplomaten ist, aber es macht irgendwie Sinn.
Caro, soll ich dir was sagen? Du hast gerade meinen Moment der Saison vorweggenommen. Denn ich habe da zwar auch, nee, das ist völlig in Ordnung, es ist ja auch hier an der richtigen Stelle eingebettet, aber ich habe so eine kleine Auswahl an Momenten gehabt und dachte aber immer, eigentlich muss ich wegen der Bedeutung des Themas und weil es eben so besonders war, diese Pressekonferenz nennen. Ich habe ja damals das Statement von ihm, und das mache ich ja wirklich extrem selten, komplett eingespielt im Rasenfunk, weil ich nämlich auch das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht mit Worten so gut zusammenfassen und dann trotzdem alle Nuancen noch treffen. Und daran bin ich auch gescheitert in der Sendung, deswegen war ich froh, dass ich es dann hinten noch dran gehängt habe. Also dann schließe ich mich an. Also Vincent Kompany, Trainer des Jahres. Man muss es nochmal einmal kurz sagen. Natürlich, der FC Bayern ist ökonomisch weit enteilt und natürlich ist es auch ein Problem der Liga, dass es so langweilig ist. So ehrlich muss man sein. Also man kann sich nicht, wenn Hearts of Midlothian bei Celtic verliert und eben nicht zum ersten Mal seit 41 Jahren nicht die Rangers oder Celtic Glasgow Meister wird, dann kann man sich nicht da ärgern in Schottland und das hier in der Bundesliga einfach wie so gegeben hinnehmen, dass eben Bayern 11 aus 12 Meisterschaften holt, aber 122 Tore. Der alte Rekord lag bei 101 Toren. Das sind 21 Tore mehr. Ja, hinten raus haben sie auch Gegentore kassiert, deswegen hat jetzt Dortmund die beste Abwehr. Sie haben nur eine Niederlage in der gesamten Saison. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Also das muss man wirklich nochmal sagen. Ich verstehe jeden, der genervt davon ist, der gelangweilt ist, und man muss auch definitiv nicht den FC Bayern mögen. Also du hast es so gesagt, Caro, deswegen habe ich so gelacht, weil ich kenne noch genügend, die gerade deshalb den FC Bayern noch mehr hassen. Die mögen halt Vincent Kompany, aber sie gönnen ihn nicht den Trainer. Das kann ich ehrlich gesagt auch komplett nachvollziehen, ehrlicherweise. Aber deswegen, er ist, glaube ich, hier die richtige Antwort, der Trainer des Jahres. Ich bin mir aber sicher, dass wir alle auch noch Nominierte oder eine Shortlist haben. Wollen wir die noch kurz, zumindest einmal kurz erwähnen? Tobi, hast du noch jemanden auf dem Zettel daneben?
Ich hatte jetzt Manuel Baum genannt, ich hatte jetzt Niko Kovac genannt. Man kann auch noch Urs Fischer sicherlich nennen, der ja auch sehr gute Arbeit jetzt leistet in Mainz und diese Mannschaft sehr stabilisiert hat und auch nicht nur Urs Fischer Klischee-Fußball spielt, sondern die haben ja auch wirklich ein gutes Spiel nach vorne, die haben auch ein gutes Ballbesitzspiel. Aber das ist, ja, Sebastian Hoeneß kann man, glaube ich, in den letzten Jahren immer nennen, der stabil Arbeit einfach abliefert in Stuttgart. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass der mittlerweile so die tragende Säule ist, also einer der längsten Trainer in der Bundesliga jetzt, wo Frank Schmidt abgestiegen ist. Ja, das wären so meine Honorable Mentions, aber die sind alle doch relativ deutlich in der Kompany, muss ich ehrlich sagen.
Caro, hast du noch jemanden offen von deiner Liste?
Ich habe ja schon welche genannt, aber Niko Kovac stand bei mir auch mit drauf. Aber ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gelegt mal in Dortmund. Hat lange genug gedauert, aber es hat sich gelegt. Und ich glaube, man hat jetzt verstanden, dass man auch anders Spaß an Fußballspielen haben kann, außer mit Offensiv.
Man hat halt nicht mehr primär am Fußball Spaß. Nee, das war jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen überspitzt.
Diese Kandidaten haben alle das Problem, dass sie so ein Aber haben. So. Sebastian Hoeneß, ja gut, aber Europa League und in der Bundesliga nicht immer souverän.
Was Julian ist denn Schuster, mit Julian Schuster?
Genau, Julian Schuster, tolle Europa-League-Saison, aber da waren so viele Bundesligaspiele wieder dabei, die wirklich zum Vergessen waren. Also die hätte man auch so teilweise bei der Sky und der Zone Ehrennadel nennen können, weil wenn die nach vorne spielen mussten nach einer langen Europa-League-Woche, dann haben sie sich da irgendwie das 1:0 über einen Standard erkämpft. Also da war auch nicht alles Gold. Und ja, das gibt halt viele Kandidaten, wo halt dieses Aber ist.
Ich finde, Merlin Polzin kann man da auch noch nennen. Definitiv eine tolle Leistung, aber es gibt logischerweise auch ein paar Abers. Und Frank Schmidt, der müsste da eigentlich den Ehrenpreis bekommen, weil er eben so ein herausragender im Wortsinne Trainer ist. Also durch seine lange Amtszeit bei Heidenheim ragt er eben aus den anderen heraus. Und bei ihm ist es auch, finde ich, eine Parallele zu Kompany, eben die Kommunikation nach außen hin ist outstanding, wie man heutzutage sagt, also wirklich ausgezeichnet. Er trifft da eigentlich fast immer den richtigen Ton und vor allem, ich glaube, Frank Schmidt ist halt sehr, sehr gut darin, einfach seinen Punkt zu machen und dann aufzuhören zu sprechen. Ganz viele Trainer gehen zu sehr auf Dinge ein, die sie eigentlich gar nicht interessieren, weil sie aber glauben, ich muss mich jetzt dazu äußern oder ich wurde doch danach gefragt. Und Frank Schmidt hat auch wahrscheinlich wegen des Medienumfelds in Heidenheim ehrlicherweise die Autorität, bei manchen Fragen auch einfach zu sagen, das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Und ja, deswegen Frank Schmidt bekommt hier noch eine honorable Mention, aber Vincent Kompany hat hier schon wahrscheinlich zu Recht abgeräumt. Bleiben uns noch zwei Awards und der erste der beiden ist das Spiel des Jahres, Caro. Gar nicht so einfach. Ich dachte mir, ach, ja, mega cooler Award und dann habe ich hin und her überlegt. Wie ging's dir?
Also es gab so viele geile Spiele in dieser Saison. Ich habe es gerade schon angesprochen, dieses 4:6 zwischen Gladbach und Frankfurt. Dann natürlich das 3:4 zwischen Mainz und Bayern. Da habe ich mal Radiokonferenz mal wieder gehört und hatte den Spaß meines Lebens. Dann auch das 3:3 zwischen Werder und Leverkusen, Werder in Unterzahl. Aber das hat alles nicht zum Spiel des Jahres geschafft. Und es tut mir auch leid, dass ich hier jetzt in der Kategorie, wo man so viel nennen kann, schummel. Aber für mich ist das Spiel des Jahres eine Kombination aus einem Hin- und einem Rückspiel. Und das sind für mich beide Nordderbys. Im Hinspiel, ich habe sie schon angesprochen, diese HSV-Wucht im Volksparkstadion und dieses Derby in der Bundesliga wieder zu erleben. Ich glaube, da kann sich jeder neutrale Zuschauer mitreißen lassen. Und das waren auch wirklich zwei unterhaltsame Spiele. Und das Rückspiel, das hat Werder einfach den Arsch gerettet. Das ist wirklich, dieses Spiel ist entscheidend und auch wegen diesem Wert von dem Spiel entscheidend für den Klassenerhalt. Und ja, ich liebe, für mich ist Fußballkultur ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Fußball. Und deswegen sind das für mich beide Nordderbys, weil das einfach wieder neu erlebt war in dieser Bundesliga-Saison, weil es auch was anderes ist, ein Nordderby in der Bundesliga zu erleben als in der zweiten Liga. Ja.
Hatten wir leider auch Pyro- und Raketenthemen, die du vorhin ja mal angesprochen hattest. Aber sportlich gesehen definitiv und das, was so bei Spielen mit dabei ist, das hatte ich ehrlicherweise auch, dass ich viele interessante Spiele mir rausgeschrieben habe. Aber tatsächlich sind es dann die dann wirklich auf der Shortlist landen, wo da oft so eine Geschichte noch mit drin steckt. Wahrscheinlich wird es Tobi ähnlich gegangen sein. Tobi?
Nee. Tatsächlich nicht. Ich hatte mich da eher schwer getan. Tatsächlich, es liegt aber auch daran, dass es einfach nicht meine Kategorie ist. Mein Gehirn ist ein Sieb, was das angeht. Das 6:4 von Frankfurt ist mir auch im Gedächtnis geblieben als so ein besonderes Spiel, das es nicht alle Tage gibt. Das Spiel, was mir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, als auch das hochklassigste Spiel, war Leipzig gegen Bayern München Rückrundenauftakt, wo Leipzig in der ersten Halbzeit wirklich alles richtig gemacht hat, was man gegen Bayern nur richtig machen kann und dann aber das Imperium in der zweiten Halbzeit zurückgeschlagen hat und sie dann Leipzig auch wirklich mit 5:1 war es, glaube ich, am Ende aus dem Stadion geschossen haben. Und das war so mit den beiden unterschiedlichen Halbzeiten und auch mit der Klasse, die auf dem Feld war. Leipzig hatte ja noch zig Chancen in dem Spiel. Hat mir Spaß gemacht, das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja.
Ja, also das war wirklich ein tolles Spiel, muss man sagen. Jetzt bin ich, es ist schwierig. Also ich habe auch Gladbach gegen Eintracht Frankfurt, dieses 4-6 vom fünften Spieltag habe ich mit drauf. Was definitiv noch erwähnt werden muss, sind, glaube ich, beide Spiele zwischen Dortmund und Stuttgart. Ich habe den Eindruck, durch verschiedene Transfers, da wächst auch so eine richtige Rivalität ran. Und das Spiel, das ich dann nominiert hätte, wäre der 11. Spieltag gewesen, das 3-3. Wir erinnern uns an Dennis Undorf und so. Übrigens, guckt mal, wie er jubelt, liebe VfB-Fans. Vielleicht regt ihr euch dann nicht mehr ganz so sehr über den Jubel im Rückspiel auf. Das hatte natürlich eine ganz andere Geschichte mit den sehr späten Toren. Ja, und jetzt habe ich noch zwei Bayern-Spiele hier auf dem Zettel. Eigentlich ist es langweilig, Bayern-Spiele zu nehmen. Aber ich habe dann, also ein Spiel muss erwähnt werden und das hat am 19. Spieltag stattgefunden, Bayern gegen Augsburg. Es war letztlich die einzige Niederlage in dieser Saison. Und es war kein hochklassiges Spiel, hatte auch seine ganz eigene Geschichte, wir haben es ja damals besprochen, aber wir sind um dieses eine Spiel an der Invincibles-Saison vorbeigekommen. Sie hätten zu Leverkusen aufgeschlossen, das wusste man damals natürlich noch nicht, aber deswegen muss es hier einmal erwähnt werden. Und dann, aber tatsächlich bin ich dann bei einem Spiel gelandet, wo ich mir gedacht habe, mir geht es nämlich ähnlich wie dir, Tobi, ich vergesse alles sehr, sehr schnell. Und dann habe ich überlegt, okay, an welches Spiel werde ich mich auch in 2 Jahren noch erinnern, dass es ungefähr um diese Zeit, ich kann die Saison immer nicht so zuordnen, stattgefunden hat. Und das ist leider jetzt wieder ein Bayern-Spiel, ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber ein 4-3 nach 3-0 Pausenrückstand, wie es eben in Mainz stattgefunden hat am 31. Spieltag, das gab es in der Bundesliga noch nicht. Es gab überhaupt, glaube ich, nur zweimal den Fall, dass überhaupt ein Team noch gewonnen hat, das mit 3 Toren oder mehr zurücklag zur Pause. Deswegen glaube ich, das wird für mich immer dieses Symbolspiel bleiben für, das waren die 122 Tore Bayern, sogar in so einem Spiel sind sie zurückgekommen. Und ich weiß, dass ich jetzt viele Spiele übergangen habe, bin auch total gespannt, was da die Hörerinnen und Hörer sagen, aber ich glaube tatsächlich, dieses Spiel werde ich mir einfach merken, auch noch in ein paar Jahren. Dann bleibt noch eine letzte Kategorie und das ist der Moment der Saison. Caro. Für mich war es der Moment, als ich gesehen habe, ihr habt euch auch rausgeputzt für diese Awardshow. Das finde ich schön, an einem Sonntagvormittag im eigenen Haus. Vielleicht muss irgendwann sage ich euch, gibt es die Rasenfunk-Saison-Awards, gibt es auf einer Bühne und mit echtem Publikum. Aber das wird noch ein paar Dekaden dauern müssen. Caro, was ist dein Moment der Saison?
Ja, ich habe hier dieses Glitzer, dachte ich, wegen Glitzersacko. Das habe ich jetzt 2 Jahre versucht, auf dem Flohmarkt zu verkaufen und habe es keinmal hinbekommen. Dann dachte ich, das muss jetzt mal getragen werden.
Sehr gut.
Moment der Saison, das ist auch wieder eine. Soll ich erst meinen Moment nehmen und danach nennen wir die Nominierten oder soll ich direkt die Nominierten nennen?
Ja, ist so ein bisschen, ich würde sagen, wir alle sagen quasi, wer bei uns gewonnen hat und dann können wir ja nochmal durchgehen, was wir so auf der Shortlist hatten, weil sonst nehmen wir uns vielleicht auch Momente weg.
Das stimmt. Also dann habe ich euch viel genommen, ist mir sowieso aufgefallen. egal. Mein Moment der Saison ist auch noch nicht so lange her, aber das ist wirklich nicht wegen einem Recency Bias, sondern das ist, weil das so ans Herz ging und ja, einfach so für Fußball als Gemeinschaft im schönsten Sinne des Wortes stand. Das war, vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will, das war für mich beim Spiel zwischen Heidenheim und St. Pauli, als Ehren Dingchi getroffen hat und zusammen mit den Heidenheimer Fans gejubelt hat, kurz oder 2 Wochen oder kurz nachdem er die Krebserkrankung seiner Freundin öffentlich gemacht hat. Und ja, dieser Moment, wo zusammengejubelt wird und ja, das hat mich sehr gerührt. Und das ist für mich auch, zählt zum Moment der Saison, wenn es Emotionen über das im Fußball bekannte Emotionen auslöst.
Ja, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch auf der Shortlist stand, Tobi, aber das hatte ich auch noch mit drauf. Was ist denn dein Moment der Saison?
Ja, ich habe 2 Momente. Ich habe einen sportlichen Moment erst einmal. Das war der Fallrückzieher von Ache. Das ist jetzt einfach mal so als sportlich der herausragende Moment für mich in der Saison, wo ich mich auch noch lange dran erinnern werde, an diesen Fallrückzieher, wie er den reinmacht. Gab es in der Geschichte der Bundesliga selten, aus so einer Position so einen Fallrückzieher mit der Wucht. So. Dann habe ich aber auch noch, genau wie Caro, einen emotionalen Moment. Das war der Rücktritt von Kevin Campbell in der Hinrunde. Ist auch schon wieder ein bisschen her, aber da ich ihn auch über 2 Ecken kenne und dass der auch jetzt sehr, sehr lange in der Bundesliga war, kam das dann ja auch relativ plötzlich, dass er dann gesagt hat, so mitten in der Saison, ich habe festgestellt, mir gibt das nichts mehr, ich gehöre da auf, nach eben dem Tod seines Bruders, dass er gesagt hat, ich will in die Heimat zurückkehren und jetzt eben mein Leben auf eine andere Art und Weise nutzen und erstmal mein Leben auf eine andere Art und Weise leben. Auch mit dem Abschied im Stadion in Leipzig dann, das war schon ein emotionaler Moment, den ich mich erinnern werde. Genau.
Also das ist dein Moment der Saison. Und ich habe ja meinen vorhin schon genannt, die Rede von Vincent Kompany nach den rassistischen Beleidigungen gegen Vinny Junior haben wir ja vorhin schon besprochen. Ich nehme an, dass ihr auch noch Dinge auf dem Zettel hattet. Caro, jetzt darfst du alles abräumen. Was war bei dir noch auf der Shortlist?
Auf der Shortlist, ich habe noch, ich dachte, das ist vielleicht so ein einfach privat erlebten Moment, weil Fußball im Stadion ist ja auch nochmal was anderes und privat, ich bin beruflich häufig im Stadion, aber privat sind für mich seltene, schöne Momente. Und da ist für mich, weil ich sowas auch noch nie erlebt habe, ich habe ja schon gesagt, dass ich beim Heimspiel von Bremen gegen Heidenheim war. Das war ja ein sehr wichtiges Spiel. Und da hat vor dem Spiel der Capo eine Rede gehalten. Und da standen wir alle im Stadion und haben zugehört, als würde der Priester, als würde eigentlich der Papst höchstpersönlich sprechen. Ja, das ist jetzt ein bisschen hoch formuliert, aber es hat alle im Stadion gepackt, alle haben zugehört und es war auch eine schwierige Situation nach der Niederlage gegen St. Pauli, wo dann einfach die Fans das Heft in die Hand genommen haben und einen Zusammenhalt beschworen haben zu einem wichtigen Zeitpunkt und wo einfach durch diesen Moment, durch einen eloquenten Capo viel gerade gerückt wurde und ich bin mir sicher, dass diese Rede einen Anteil an diesem Heimsieg hatte und ich habe ihn mitgenommen einfach, weil ja das ein Moment war, den ich halt persönlich im Stadion erlebt habe und ja eben einfach privat und aus einer Fansicht erlebt habe, ja.
Ja, interessant, weil ich habe nämlich auch viele Fan-Momente mir aufgeschrieben. Also ich hatte, unter anderem gab es mehrmals verstorbene Fans, denen gedacht wurde in Fankurven und dann aber eben vereinsübergreifend auch. Und das war unter anderem bei Max und Dani vom FC Augsburg so. Aber gab es noch weitere Beispiele? Marcel vom BVB ist ja auch so ein ganz bekanntes dafür. Und ich mag das immer, wenn sich zeigt, die Ultras und die Szenen, denen ja viel vorgeworfen wird und nicht alles zu Unrecht, das muss man leider auch sagen, die aber eben dann doch in der breiteren Öffentlichkeit eher so als Zerbe dargestellt werden, die brechen dann zu solchen Momenten am sichtbarsten daraus aus. Und da hätte ich eben auch auf der Liste die Fanproteste gegen die Innenministerkonferenz mit den gemeinsamen Fanmärschen damals. Leider wurde aber dieser Moment ziemlich entwertet durch eben Verhalten einzelner Szenen, also innerhalb von Szenen von einzelnen Menschen in den Wochen danach. Das Signal war damals trotzdem wichtig und groß und war auch, glaube ich, bitter nötig, denn die Innenministerinnen und Innenminister, die drängen auf eine Verschärfung der Grundrechtssituation von Fußballfans, egal was man davon halten mag, aber das ist eine ganz eindeutige Tendenz, die wir gerade sehen, inklusive verschärften Strafenkatalog vom DFB und so weiter. Es geht jetzt bei Strafen bis zu 5 Millionen Euro, wenn Funktionäre, Spieler, Trainer oder andere am Spiel Beteiligte zum Beispiel rufschädigend beleidigt werden. Wer definiert das eigentlich? Also ganz, ganz seltsame Dinge, die da gerade passieren. Deswegen hatte ich das noch mit dabei. Plus, ich wollte es eben einmal genannt haben, der Abpfiff vom Spiel Bayern gegen Augsburg, das ist ein Moment, der erst nach der Saison wirklich wichtig wurde. Für die Augsburger war er damals schon wichtig, aber dass das tatsächlich die einzige Niederlage war, die Bayern in dieser Saison erfahren hat und dann auch noch im eigenen Stadion, das hätte ich hier noch auf dem Zettel zumindest gehabt. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die erste Awards-Show hinter uns. Ich hoffe, es hat euch auch so Spaß gemacht wie mir. Ich fand es sehr kurzweilig. Ich hoffe, es ging den Hörerinnen und Hörern auch so. Es war auch ein bisschen fruchtbarer, als wenn wir uns jetzt nur in unserem Tabellentipp entlang gehangelt hätten. Aber wenn ich mir die eine Frage an euch noch erlauben darf, bevor ich euch in den Sonntag entlasse, wenn es einen Take gäbe, den ihr zurücknehmen könntet aus unserer Saisonvorschau, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob ihr darauf jetzt vorbereitet seid, Tobi. Gibt es da einen, wo du sagst, ach, ich hätte es vielleicht wissen müssen oder ich hätte es gerne am liebsten einfach gar nicht gesagt?
Union Berlin habe ich als Absteiger getippt. Zusammen mit dem Hamburger SV. Beim Hamburger SV würde ich es im Nachhinein nicht zurücknehmen, weil wie konnte ich wissen, was die noch auf dem Transfermarkt holen. Bei Union Berlin hätte man sich eigentlich wieder denken können, dass die mit ihren Standards und mit ihrer Wucht nicht da landen, wo ich sie hingetippt habe. Und da habe ich dann auch Heidenheim und St. Pauli ein bisschen zu hoch bewertet. Ich glaube, da würde ich dann nochmal eher dann schauen, wie ist eigentlich die finanzielle Lage und nicht zu sehr die Testspiele wieder zu hoch gewichten. Das ist mir bei St. Pauli unterlaufen, die ich da zu gut getippt habe. Das wären so meine Sachen, die ich ändern würde.
Geht ja eigentlich, aber du tippst ja eh traditionell immer sehr, sehr gut. Caro?
Das stimmt überhaupt nicht, das ist kompletter
doch.
Unsinn.
Du bist doch immer der Beste von uns dreien.
Nee. Also ich bin auch nicht gut. Ich war einmal gut, ich habe einmal bei diesem Tippspiel, es gibt ja so ein Tippspiel von der Deutschen Fußballakademie, da habe ich einen Wein gewonnen, weil ich irgendwie Dritter geworden bin, aber das war auch mein Highlight meines Lebens. Ansonsten ist das immer Kraut und Rüben, was ich tippe.
Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Statistik-Nerds aus dem Forum, die werden es jetzt nochmal ausrechnen. Ich glaube, im Schnitt liegst du immer am nächsten dran. Wir alle liegen ja immer daneben. Muss ja auch ein bisschen sein, weil ja, Caro, wir ja auch manchmal anders tippen wollen. Also wenn ich mir deinen Eintracht Frankfurt Meistertipp angucke, dann ist das ja so ein gewollter Tipp auch gewesen.
Ja, da muss ich mir vielleicht was Neues überlegen, als den Vizemeister als Meister zu tippen, weil das sieht jetzt schon doof aus tatsächlich. Das macht sich nicht gut auf dem Lebenslauf.
Ach komm.
Weil, man sieht ja halt nur die Tabelle und nicht die Begründung dazu. Und ich werde nicht dazu übergehen, den FC Bayern als Meister zu tippen, weil das ist einfach zu witzig, es nicht zu tun, als dass ich das ändern würde.
Hattest du nicht auch mal den VfB als Meister getippt?
Richtig, ich habe den VfB als Meister getippt. Dann sind die immerhin Pokalsieger geworden. Da konnte ich mich dann da rausretten, dass ich einfach nur einen Titel in der Kristallkugel gesehen habe und nicht vertan habe, welchen. Aber bei Frankfurt fällt mir da gerade tatsächlich gar keine Rechtfertigung ein. Aber vielleicht wäre der Tipp, den ich ändern würde, Wolfsburg auf dem Abstiegsplatz zu tippen, weil ich das tippe ich dann immer so, ja, irgendwie werden die das schon machen. Jetzt haben einfach mal dann auch, wenn man einen Verein in der Einordnung schlecht einschätzt, auch wenn es ein Verein mit viel Geld ist, einfach mal auf dem Abstiegsplatz tippen. Das hatten wir davor die Saison schon mit Hoffenheim, dass man sich das nicht getraut hat, die so schlecht zu tippen. Aber das ist, glaube ich, das, was ich ändern würde. Und vielleicht so als Idee, als Input, ich spreche das jetzt mal aus, weil ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht zu überlegen, sich so viel Mühe zu geben mit dem Tabellentipp, dass man es sich leisten kann, Schalke 04 als Meister zu tippen. Das wäre noch eine schöne Herausforderung, aber das wäre schon doll auch, weil... Ja.
Das ist dann vielleicht schon Ragebait, aber das muss dann die Community entscheiden da draußen. Ja,
ich überlege mir was.
Stark, ich höre da schon eine leichte Zusage für die nächste Saisonvorschau raus. Finde ich sehr gut.
Ich tippe einfach ungern Tabellen, weil es so ultimativ aussieht und ich habe einfach, zum Glück ist Fußball ja nicht vorhersehbar, das wäre ja unfassbar langweilig sonst. Ja.
Aber auch deshalb gibt es ja auch die HörerInnen-Tabelle, weil man dann nämlich immer, wenn man sich schlecht fühlt, schaut man auf die HörerInnen und manchmal lagen sie in der Summe dann schon näher dran, so ehrlich muss man sein, aber sie lagen, also bei Hoffenheim zum Beispiel, Hoffenheim ist jemand, also du warst ja noch am positivsten bei ihnen, Tobi, du hattest sie ja auf 8, warst am nächsten dran, die HörerInnen hatten sie auf 13, Caro auf 12, ich auf 11. Natürlich würde ich meinen Hoffenheim-Take gerne überarbeiten nochmal. Natürlich, bei mir ist so das Thema, ich habe den BVB zu schlecht eingeschätzt. Ich habe gesagt, jetzt ist die Saison, in der sie über die Liga nicht die Champions League erreichen. Da lag ich natürlich komplett daneben, wobei ich mich von der Spielweise lange bestätigt gefühlt habe, aber da die eben stabil genug war, hat es dann so gepasst. Am Ende bin ich mit Köln auf 18 wirklich nicht glücklich. Ich weiß noch, woher es kam. Aber das ist die Schwierigkeit eben, dass wir halt auch Spieler dann bewerten müssen, die man nicht immer gesehen hat. Das ist mir bei St. Pauli passiert. Ich glaube, bis auf Caro ist das allen so passiert. Du lagst ja sehr gut bei ihnen. Tobi, du hast es vorhin schon angesprochen. Man sucht sich zusammen, wie was über die Spieler bekannt ist, die hingewechselt sind. So richtig bewerten kannst du es aber eigentlich erst so nach 10 Spieltagen, würde ich sagen, wie jemand eigentlich so einschlägt. Da habe ich St. Pauli einfach grandios überbewertet mit Rang 14, was einiges über die Saison von St. Pauli aussagt.
Meistens sind ja die Basics, Finanzlage der Clubs und so weiter ausreichend. Weil wenn du nach 3 Spieltagen geguckt hast, St. Pauli mit 7 Punkten gestartet in die Saison, da waren wir alle, ja, cool, das stimmt mit den St. Pauli-Tipps, die wir da abgegeben haben. Aber es hat dann nicht gehalten. Es gibt dann halt solche Fälle. Und es gibt halt, man muss immer im Nachhinein denken, was konnte man im Vorhinein ahnen. Also was ist eigentlich gar nicht so überraschend. Zum Beispiel Union Berlin im Mittelfeld, ist das überraschend? Nee, hätte man wirklich im Vorhinein ahnen können. Oder auch, dass Gladbach so eine Saison zum Vergessen spielt. Auch das war eigentlich Writing on the Wall. So diverse Dinge und manche Dinge kannst du aber auch nicht ahnen, wie dass der HSV zwei internationale Klassespieler am letzten Transfertag aus dem Hut zaubert.
Ja, das ist es. Und das möchte ich auch nochmal all denjenigen zurufen. Schon interessant, ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, dass es bei euch nicht so laut aufschlägt wie bei mir. Bei mir ist es dann schon so, wenn sich dann die Tabellensituation so gegen meinen Tipp bei irgendeinem Verein entwickelt, so nachhaltig, dann schlagen manchmal so richtig hämische Kommentare auf. So Leute, die so richtig auch gewartet haben, bis jetzt nochmal ein Sieg kommt, dass sie noch einen Tabellenplatz höher sind, um mir dann zu sagen, schau mal, wie schlecht du getippt hast. Und manchmal finde ich das auch ein bisschen billig, ehrlicherweise.
Da muss man auch aufpassen, was man nicht persönlich nimmt. Das ist mir nämlich bei der zweiten Liga passiert, da habe ich Fürth auf Abstieg getippt und zwischendurch waren sie von den Abstiegsrängen entfernt und dann habe ich halt wirklich von Fürth-Anhängern von zweien Nachrichten bekommen von wegen, dass ich keine Ahnung hätte und wie dumm ich eigentlich bin, dass ich mich dann wiederum gefreut habe, als sie dann wieder abgestürzt sind. Und ich aber sagen musste, ja, aber so sollte es eigentlich auch nicht sein. Ich sollte trotzdem schon noch eine Neutralität bewahren.
Das stimmt. Aber das ist ja eine Herausforderung an uns. Ihr zwei, es war eine große Freude, mit euch zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Saison hier mitbegleitet habt im Rasenfunk. Caroline Kipper, Caro, ich freue mich total, dass wir uns dann auch zur WM öfter mal sehen werden. Danke für deine Zeit und behalte bitte das Glitzeroberteil.
Ja, also wir Awardshows finde ich eine super Idee. Es hat viel Spaß gemacht, weil man auch so ein bisschen spontaner was sagen konnte und nicht das Gefühl hat, ja, man nimmt gleichzeitig was aus den Royal-Folgen weg und auf der anderen Seite aber nie so tief gehen, wie man es vielleicht wollen würde bei manchen Vereinen und klammert dann Dinge aus, wo man dann eigentlich schon zwei Vereine weiter ist und dann das eigentlich gerne noch, danke für die Einladung. Ich bin froh, dass wir den Tabellentipp so ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen.
Sehr gerne. Wirklich, sehr, sehr gerne. Aus purem Eigeninteresse. Also danke dir.
Und immer aus Spaß, immer mit Spaß tippen. Also nimmt das nicht zu ernst. Es ist ein Gag mit dem Tabellentipp und da muss man sich einfach selber eine Freude mitmachen. Und sich dann nicht irgendwas machen. Ja, egal.
Diese Passage von dir werde ich nochmal anhören, wenn ich dann vor der nächsten Saison meinen Tabellentipp wieder mir überlegen muss. Ist eigentlich wirklich eine gute Maßgabe. Ja, und dann vielen Dank an Tobias Escher. Ihr könnt ihn natürlich bei Bundesliga auch sehen und hören und ihr könnt sehr gerne sein neues Buch Die Zukunft des Fußballs kaufen. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Wie gesagt, es geht ab Mittwoch hier weiter im Rasenfunk. Ich freue mich ungemein, wirklich ungelogen, aufs Feedback. Unter mitmachen.rasenfunk.de ist der beste Ort dafür, denn da haben wir alles gesammelt. Ganz bestimmt gibt es noch viele andere tolle Preisträger in den Kategorien. Vielleicht habt ihr auch noch Feedback zu den Awards generell und sagt uns doch auch gerne, wie ihr diese Sendung hier gefunden habt. Wenn ihr mögt, dann empfehlt doch diese Sendung und den Rasenfunk sehr gerne weiter. Gerade vorm Royal lohnt es sich ja auch mal, andere drauf anzustupsen. Guck mal, da gibt es jetzt dann Saisonrückblick, wo man vielleicht auch mal so situativ auch bei anderen Vereinen tiefer reinhören kann. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung, werdet oder bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.